Die Länderspielpause ist vorbei. Wir sind im Saisonendspurt angekommen. Der 28. Spieltag ist gespielt und den wollen wir besprechen mit Jan-Lukas Elskamp und Till Oppermann. Viel Spaß.
Und nun der Rasenfunk.
Ich mag das nicht! Ich halte das nicht mehr aus! Ich will das nicht mehr sehen! Aber sie haben ein Tor gemacht! Ich glaube es nicht! Aber der Ball ist drin!
Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
Ja, willkommen zurück zur Besprechung des Bundesligaspieltags der Männer. Mein Name ist Eva-Lotta Bohle und wenn ihr euch denkt, warte mal, die war doch gerade erst hier, die habe ich doch gerade erst gehört, das ist richtig. Ich war letzte Woche, beziehungsweise vor 2 Wochen als Gästin hier und freue mich sehr, dass ich diese Woche das nur als Moderatorin in Anführungszeichen begleiten darf. Und ich habe nämlich 2 ganz fantastische Gäste dabei, die ihr hoffentlich als fleißige Hörerinnen und Hörer des Rasenfunks schon kennt. Zum einen, Jan-Lukas, wir haben eben drüber diskutiert, die wievielte Folge das ist, die wir zusammen aufnehmen. Wir sind, glaube ich, bei 3 gelandet. Also herzlich willkommen, Jan-Lukas Elskamp.
Hallo und immer wieder eine Freude.
Und dann darf ich Till Oppermann hier begrüßen. Till, ich glaube, wir durften bis jetzt einmal zusammen aufnehmen. Das damals moderiert von Nina Potzel. Hallo Till.
Hallo, guten Morgen und schöne Ostern euch.
Ja, das natürlich auch. Guck mal, habe ich schon wieder vergessen. Irgendwie Ostern war so ein Nebenprodukt dieses Wochenendes. Wir machen es kurz. Wir haben diesmal kein Einstiegsthema. Werdet ihr vielleicht schon gesehen haben, wenn ihr in den Shownotes das gesehen habt, weil ehrlich gesagt, es gab zwar immer wieder Nebenthemen, aber wir haben uns dafür entschieden, die besprechen wir, wenn, dann bei den Spielen direkt. Ihr seht es uns nach und wir haben gedacht, wir gucken uns tatsächlich die Tabelle von unten nach oben an, gehen so spielweise am Spieltag lang und damit beginnen wir bei Gladbach gegen den 1. FC Heidenheim. Spielstand ist 2:2 am Ende. In einer phasenweise unterhaltsamen, sonst aber ziemlich ausgeglichenen Partie findet sich zwischen Gladbach und Heidenheim kein Sieger. Der neu in der Startelf stehende Moya erzielt in der 16. Minute das 1:0 für die Gladbacher mit etwas Mithilfe von Ramay. 10 Minuten später köpft Mainka nach einem Dorsch-Freistoß zum Heidenheimer Ausgleich ein. In Form von Busch geht Heidenheim dann in der 64. Minute in Führung. Föhrenbachs abgefälschter Ball bringt den Punktgewinn in der 75. Minute für die Gladbacher. Till, lass uns vielleicht erst auf die Heidenheimer schauen. Sie haben jetzt das 2. Spiel in Folge gehabt, wo man sich immer wieder ein bisschen was erkämpft hat. Am Ende steht aber doch wieder nur ein Punkt. Wie haben dir die Heidenheimer denn gefallen?
Die haben mir eigentlich ganz gut gefallen. Angesichts ihrer abgeschlagenen Tabellensituation finde ich schon eigentlich seit Wochen, dass sie sich überhaupt nicht hängen lassen und mit etwas mehr Glück auch mehr Punkte haben könnten. Ich denke da an das Spiel gegen Stuttgart, als ich zum letzten Mal hier zu Gast war, vor ein paar Wochen. Aber auch in Gladbach hätte es wirklich gut und gerne zu einem Sieg reichen können. Nikolas hat ein paar Mal noch stark pariert und die beiden Gegentore waren ja doch sehr, sehr unglücklich, so wie die dann gefallen sind.
Ja, du hast schon gesagt, das ist irgendwie so ein bisschen, man denkt jetzt bei so vielen Spielen, was wäre früher möglich gewesen? Denkst du, das hat was damit zu tun, dass man realistisch gesehen schon weiß, dass es natürlich mit 16 Punkten auf Platz 18 jetzt eher schwierig wird mit dem Klassenerhalt, dass man jetzt irgendwie doch noch ein bisschen so diese, ja, das Gefühl hat, wieder das Spaß am Fußballspielen zurückzufinden? Das wurde ja auch zuletzt immer wieder angesprochen.
Ja, das vielleicht und vielleicht aber auch, dass die Mannschaft einfach dieses Jahr nicht komplett am Limit spielt. Das hat ja Frank Schmidt auch immer wieder gesagt, ne? Wenn Heidenheim in der Bundesliga was reißen will, dann müssen alle Spieler gleichzeitig in Topform sein und das auch über lange Zeit durchhalten. Das hat die letzten beiden Saisons ja geklappt. Also die vorletzte noch besser als die letzte, aber in der letzten auch, vor allem in der entscheidenden Phase. Und dieses Jahr ist es nicht so, dass die Spieler halt durchgehend irgendwie alle in Topform sind. Zum Beispiel Ramay hat mal gute Spiele, hat mal wie in Gladbach jetzt beim 0-1 auch so kleine Wackler drin, einen Ehren Dingspiel war vor ein paar Wochen gegen Stuttgart extrem stark und gegen Gladbach hat er eigentlich nur eine gute Aktion gehabt. Dafür Niklas Dorsch mit seiner ersten Saisonvorlage und wenn man sich den Freischuss mal anguckt, also mit welcher Technik der den reinspielt, so vom Tor weg überragend, dass die beiden Verteidiger, die zugeordnet sind, eigentlich zu Mainka gar nicht hochgehen können, sondern keine Chance haben. Da sieht man ja eigentlich schon, dass einzelne Spieler in der Mannschaft schon eine gewisse Klasse besitzen, aber ich habe das Gefühl, die können die nicht gleichzeitig auf dem höchsten Niveau abrufen und dann wird es halt für ein Team wie Heidenheim schwer. Das ist so ein bisschen mein Eindruck von denen. Aber ja, ich denke auch, dass diese Wenn einmal das Ziel dann nicht mehr zu erreichen ist, dann fällt natürlich auch ein bisschen Druck ab. Und wenn man dann so einen Trainer hat wie Frank Schmidt, der es vielleicht auch schafft, den Spielern noch zu vermitteln, dass sie jetzt ja auch in ihrer eigenen Zukunft spielen, entweder in Heidenheim oder halt bei anderen Bundesliga-Vereinen, dann kann sowas dabei rauskommen wie in Gladbach, dass sie dann doch noch konkurrenzfähig sind und einer Mannschaft wie Borussia Mönchengladbach, die ihrerseits irgendwie verunsichert wirkt, dann doch sehr schwer machen.
Ja, man muss ja tatsächlich auch sagen, für Heidenheim bitter doppelte Verletzungsauswechslung. Ne? Einmal Behrens, der erst denkt, er kann weiterspielen, dann 4 Minuten später in der zweiten Halbzeit er ausgewechselt muss. Kaufmann wird erst eingewechselt, muss auch 6 Minuten später wieder ausgewechselt werden. Die Conte-Brüder waren sowohl aus gesundheitlicher Sicht, aber auch weil es einen Trauerfall in der Familie gab, nicht da. Also auch das Tempo, was ja eigentlich vor allem die Contes ja mitbringen, war dann auch in diesem Spiel nicht gegeben. Also da muss man auch sagen, es war ja vielleicht auch ein Spiel so ein bisschen klassisch für die Saison, dass eben Verletzungen und Ausfälle, und sie haben es ja trotzdem eigentlich geschafft, über weite Strecken wirklich auf Augenhöhe mit Gladbach zu spielen. Und ich glaube, das ist definitiv was, woran man sich hochziehen kann. Wir haben immer gesagt, das wäre vielleicht irgendwie nochmal schön, wenn sie irgendwo nochmal einen Sieg rausholen, weil ich glaube, dass...
Nächste Woche, keine Sorge.
Also für alle Hörerinnen und Hörer, wer nicht weiß, wer der Gegner nächste Woche ist, ist zu Hause gegen Union Berlin geht's dann. Da bin ich dann mal gespannt. Aber deshalb muss man sagen, also das gehört eben auch alles zur Betrachtung, und ich finde dann... muss man es auch gucken, und zum Beispiel die Ordnung, dass Föhrenbach, der im Spiel davor ja Innenverteidigung gespielt hatte, der musste dann eben rausrutschen nach der Verletzung von Behrens und musste eben wieder eine andere Position bekleiden. Also auch all das, Frank Schmidt musste super viel reagieren, vor allem in dieser zweiten Hälfte, und sich dann erstmal noch die Führung zu erspielen, das war dann ja auch gut. Aber dann lass uns doch mal auf die Gladbacher schauen. Weil, also ich fange schon mal mit meinem ersten Take an, ich weiß irgendwie nicht so ganz. Also Gladbach gegen Köln waren 3-3, da haben wir danach gesagt, okay, würden wir nicht so viel über Köln sprechen wegen der Entlassung von Kwasniok, da müssten wir, glaube ich, mehr über Gladbach sprechen. Und jetzt sage ich, müssen wir mehr über Gladbach sprechen, Till?
Klar, da gibt es viel zu erzählen, finde ich. Einerseits, glaube ich, war es für Gladbach, also für eine Mannschaft wie Gladbach aktuell, gar nicht, aus Heidenheimer Sicht gar nicht so schlecht, dass die Contes gefehlt haben und die dafür dann mit 2 großen Stürmern gespielt haben, weil ich fand echt eklatant, wie schlecht Gladbach in den Zweikämpfen war. Vor allem, wenn die Bälle in den Strafraum gespielt wurden, auch bei der Chance von Maika zum Beispiel kurz vor der Halbzeit, wo Nikolas so stark pariert, da spielen die Heidenheimer 2-3 Mal den Ball hoch in den Strafraum. Und kein Gladbacher schafft es irgendwie, auch wenn die nicht so gut geschlagen waren wie der Freischuss von Dorsch, dazwischen zu kommen. Ja, dann gab es auch noch die Szene davor, 2-3 Minuten davor, als Erin Dingschi seine einzige gute Aktion hatte. Da geht er aus der eigenen Hälfte los und läuft quasi bis in den gegnerischen Strafraum, spielt dann schön durch auf Honsack, der schießt, Nikolas pariert. Aber auch da geht er an 6, 7 Gladbachern vorbei, die nicht in den Zweikampf kommen. Also diese Passivität, die Gladbacher gerade nach dem Gegentor dann irgendwie an den Tag gelegt haben, für eine lange, lange Zeit, eigentlich bis Tabakovic ungefähr eingewechselt wurde, die war schon erschreckend schlecht. Und das ist ja dann eigentlich auch nichts, was mit irgendwie der Klasse der Spieler zu tun hat, sondern Verunsicherung, nicht richtig eingestellt, ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall konnte man die mit Körperlichkeit am Samstag, konnte man denen sehr gut beikommen. Und wenn man sich die Tabelle anguckt und sich überlegt, dass Gladbach noch gegen den Abstieg spielt, dann sollte da vielleicht ein bisschen mehr diese Grundsachen drin sein. Lukas?
Und das sind auch wiederkehrende Muster, finde ich. Also Eva hat gerade schon das Derby in Köln angesprochen, das habe ich ja dann sehr intensiv geschaut. Und dieses Spiel habe ich jetzt nicht gesehen gegen Heidenheim, aber es sind dann ja, wie gegen Köln, wie du es beschreibst, da war es ein hoher, langer Ball auf Elmaler, der zwar gut im 1 gegen 1 sich durchsetzt gegen den Innenverteidiger, Achel kommt im Strafraum, Innenraum, und das sind ja letzten Endes, wie du sagst, Stürmermomente oder Momente, wo ein großer, präsenter Mann im 1 gegen 1 aus einer Situation, die vielleicht gar keine so gefährliche ist, zu Gefahr kommt. Das ist natürlich extrem gefährlich, wenn du halt nicht in den Abstiegskampf reinrutschen willst, bis du also schon drin steckst, wenn du dann so vermeintlich einfache Stürmertore kassierst in der Regelmäßigkeit. Da würde mir dann schon auch so, was Alarmglocken angeht, da etwas zu schrillen beginnen.
Ja, zumal Polanski ja von Anfang an jetzt nicht dafür stand, dass die viel besseren Fußball gespielt haben, sondern seine gute Phase, die er hatte, vor allem sich darüber definiert hat, auch von ihm aus so ausgesprochen, dass Gladbach die Grundtugenden gut macht und dass wieder Feuer drin ist und solche Sachen. Und ja, das Feuer lodert jetzt nicht mehr so stark. Von daher würde ich sagen, da ist auf jeden Fall die Saison noch nicht auserzählt. Und Ruben Schröder hat sich nochmal demonstrativ hinter Polanski gestellt. Ich bin natürlich jetzt nicht beim Training dabei oder so und weiß nicht, wie es zwischen Mannschaft und Trainer in der Kabine läuft und sowas. Also sowas spielt natürlich auch immer eine Rolle. Aber wenn man sich dann nach hoffentlich aus Gladbacher Sicht erfolgreichem Klassenerhalt die neue Saison anguckt, dann glaube ich nicht, dass das der Weisheit letzter Schluss ist, mit diesem Trainer weiterzumachen.
Möchtest du sagen, die Seele brennt im Moment nicht so ganz?
Genau, das wollte ich auch sagen. Ich habe mich zurückgehalten, aber ich wollte auch sagen, Hauptsache die Seele brennt.
Wollte ich nicht, aber gut, dass ihr da seid.
Nee, ich finde, bei Gladbach ist es ja so, du siehst ja eigentlich, dass sie es fußballerisch auch können. Also gerade nach dem 1-0 hast du ja eigentlich gemerkt, sobald sie gemerkt haben, okay, wir kassieren nicht direkt das Gegentor wie gegen Köln, da lief der Ball zum Teil richtig gut durch die Ketten, gutes Kombinationsspiel, und dann haben sie aber einfach aufgehört. Ne? Mhm. Also sie haben spätestens nach dem 1-1 haben sie das größtenteils gelassen, in der zweiten Halbzeit wirklich gar nichts mehr davon zu sehen. Und klar wird es ein anderes Spiel, wenn du Tabakovic und ich fand ehrlich gesagt auch Bolin auffällig. Also einfach, du hattest eine ganz andere Präsenz dann im Strafraum, ehrlich gesagt, mit Tabakovic, klar. Und mit Bolin für Reiz, also das fand ich auch einen interessanten Wechsel auf jeden Fall. Der hat auch nochmal gut was reingebracht. Und man muss ja auch ehrlich gesagt sagen, also dieses 2-2 im Kommentar hieß es dann dazu, ja, das ist ehrlich gesagt so ein Gegentor. Das bekommst du dann halt, wenn du Tabellenletzter bist, so ein bisschen. Weil es ist halt, also Honoratschuss finde ich tatsächlich gar nicht mal so gut. Der ist weder sonderlich gut platziert noch was. Fürnbach hat einfach unfassbar viel Pech, glaube ich, in der Situation. Also muss man auch sagen, ich glaube so richtig, ja, beschweren kannst du dich nicht. Und da muss man ja auch einfach sagen, also Schmidt hatte ja ab der 68. Minute verletzungsbedingt auch einfach, er konnte ja nicht mehr wechseln. Und darauf hätte Gladbach meiner Meinung nach auch anders gehen können. Also wir hatten das beim Köln-Spiel gesprochen, dass wir kritisiert haben, wie Köln gewechselt hat. Und jetzt hast du eben Gladbach, wo ich sagen muss, okay, ob du das jetzt nur durch Wechsel, aber generell kam mir da ja einfach wenig. Also die hatten nochmal so einen Schlussendspurt. Aber ja, also ich fand es dann auch zu wenig dafür, dass ich habe bei denen immer so ein bisschen das Gefühl, sie lassen ihre Saison ein bisschen zu sehr auslaufen dafür, dass es eben, Till, du hast es schon gesagt, für sie ja eigentlich auch noch was um was geht.
Ja, ich habe auch zwei Takes noch zu Gladbach, die beziehen sich aber ein bisschen mehr auf die Startelf. Also genau, es gab ja auch Kritik an Polanski, dass Tabakovic nicht von Beginn an gespielt hat. Auch da weiß man natürlich nicht, wie der zurückgekommen ist von der WM-Quali. Hat wahrscheinlich viel gefeiert und da wollte man vielleicht auch nicht das Risiko eingehen, dass er sich gegen Heidenheim verletzt, ne, und dann fehlt für die restliche Saison, weil das könnten die, glaube ich, gar nicht kompensieren. Genau, du hast ja auch gesagt, teilweise lief der Ball ganz gut und ich glaube, in solchen Situationen wäre Maschino dann ja eigentlich schon der richtige Stürmer, nur gab es dann halt viele Szenen, gerade als Gladbach ein bisschen verunsicherter war, wo die, glaube ich, einfach gerne den langen Ball Richtung Tabakovic gespielt hätten und da war halt niemand, beziehungsweise da war Maschino, aber der hat 1 von 7 Kopfballduellen gewonnen. Das heißt, die hatten auch totale Probleme, den Ball dann irgendwie nach vorne zu bringen. Also da gab es mehrere Szenen, wo Sander und Reitz zum Beispiel in der Zentrale und Engelhardt auf den Ball steigen und da irgendwie so stehen, mit ausgestreckten Armen, sich nach rechts und links umgucken. Keiner traut sich so richtig, sich anzubieten. Sie spielen hin und her und am Ende verlieren sie den Ball in relativ aussichtsreicher Position. Also da fehlte mir irgendwie auch so ein bisschen die Abläufe, wenn man mit einem Maschino spielen will. Die einzigen Abläufe, die es gab, waren in der ersten Halbzeit, was mir teilweise ganz gut gefallen hat, so ist ja auch das 1-0 gefallen, über die linke Seite mit Janda und Moja und auch Kevin Dix, der natürlich gerne ein bisschen nach vorne rausschiebt, also da hast du dann viel Überzahl gehabt auf der Außenbahn. Allerdings hat man halt bei Moja auch gesehen, auf den sollte man auf jeden Fall nicht alle Hoffnungen legen. Einerseits, weil das für einen 17-Jährigen auch zu viel verlangt ist. Andererseits, weil er natürlich ein paar gute Aktionen hat, aber dann auch vor dem Freistoß zum 1-1 überhaupt nicht gut aussieht, weil er einfach in der eigenen Hälfte anfängt zu dribbeln, wo er hätte abspielen sollen. Und was ich damit eigentlich sagen will, ist, dass man so ein paar gute Sachen immer sieht, aber ich glaube, die Verunsicherung in dieser Mannschaft und auch ein bisschen so die Unwucht in der Aufstellung, also was passt wie gut zusammen, die sorgt nicht dafür, dass sie sich mit Rückschlägen, nach Rückschlägen wie dem Gegentor dann gegen eine körperlich starke Mannschaft genug Selbstvertrauen erspielen. Und deshalb bin ich echt gespannt, wie die nächsten Wochen laufen, gerade wenn Gladbach auch noch ein paar direkte Duelle zu bestreiten hat. Ich habe jetzt das Restprogramm nicht genau im Kopf, aber du ja bestimmt, Eva.
Ja, ich habe tatsächlich nur die nächsten beiden Spiele und da würde ich sagen, viel Spaß damit. Raba Leipzig auswärts, Mainz zu Hause, das wird witzig. Übrigens, kleine Korrektur, ich glaube, du meintest, Kastrop und Moja waren es vom 1-0, weil Sander ist eigentlich die andere Seite. Und ich glaube,
absolut.
Also ich kann sonst gleich nochmal nachgucken, aber sonst, also ne, gerade weil die nächsten beiden Duelle halt eben Raba Leipzig und Mainz 05 sind. Und also ich meine, wir sprechen gleich noch über die beiden Teams. Weiß ich nicht. Also natürlich wirst du da anders dran gehen, weil es einfach zwei Teams sind mit einer ganz anderen Voraussetzung gerade. Also gerade wenn wir da von Mainz sprechen, ist das natürlich auch eine Leistung. Aber da kannst du dir das, glaube ich, nicht erlauben, ehrlich gesagt. Also wild guess, sowas zu sagen. Aber ja, also ich weiß es nicht genau. Ich meine, wir werden es dann spätestens im Royal oder im neuen Royal hören, nach der Saison mit Menschen, die Gladbach ein bisschen enger begleiten, was da eben auch der Plan ist. Aber ja, irgendwie weiß ich auch nicht so ganz. Ich glaube, das wurde ja auch damals so diskutiert, als es hieß, wer wird denn Sportdirektor und so und holen sie eventuell Ole Boog und so, weil es da ja ganz viel darum ging, okay, was ist eigentlich die spielerische Identität, die wir mit Borussia Mönchengladbach irgendwie verfolgen wollen. Gut, da sind sie nicht das einzige Team in der ersten Liga, die dann gerade nicht wissen, was ist unsere spielerische Identität, aber das ist wirklich was, also klar, Reiz eh auch weg im Sommer, das weiß man ja auf jeden Fall schon, aber da gibt es wirklich so ein paar Punkte, wo ich mir denke, so gut, also da musst du jetzt auch wirklich anfangen, vielleicht mal ein bisschen schon mal die Weichen nachzustellen. Und das ginge natürlich einfacher, würdest du jetzt schnell die nötigen Punkte holen, dass du halt nicht erst am letzten Spieltag weißt, okay, wir spielen wieder Bundesliga. Ne?
Nach dem Spiel zu Hause gegen Mainz folgt übrigens Wolfsburg zu Hause. Und genau, ich dachte, vielleicht leitet das auch ganz gut über, aber dann habt ihr schon über fehlende spielerische Identität gesprochen und auch das könnte man vielleicht nutzen.
Also ich will noch eine Sache sagen, das will ich nicht vergessen und der ist nichts für die Awards, aber ich habe Heidenheim jetzt die Saison nicht so oft in voller Länge gesehen, aber der Sechser, Nihüs, der hat mir wirklich sehr gut gefallen für das, was die gespielt haben, weil er hatte total gute Statistiken, also der war total präsent, aber hat halt auch 4 von 5 Zweikämpfen gewonnen und 93% Passquote bei Heidenheim. War auch viel quer und nach hinten, aber trotzdem bin ich mir sicher, dass man den nächstes Jahr in der Bundesliga sehen wird.
Ja, das ist auf jeden Fall jemand, glaube ich, den man endlich mal wieder so ein klassischer Heidenheim-Transfer gewesen, ne? Den man eben aus einer aus der zweiten Liga, glaube ich, damals geholt hat von Kaiserslautern. Bin mir gerade nicht ganz sicher. Aber dann eben jemand, der Stück für Stück eben auch seinen Platz findet und dann natürlich auch perspektivisch gut was entweder für diesen eigenen Zweitliga-Verein oder du hast es gesagt, für die Bundesliga ist. Ganz kurz noch, ich habe eben schon gesagt, nächster Verein für Heidenheim ist Union Berlin zu Hause und dann geht's auswärts zum SC Freiburg. Also ich finde, da denkt man immer beim Freiburg-Heidenheim-Spiel denkt man immer sehr gerne an den Abschied von Christian Streich und dass das, also das war damals eine sehr schöne Geste. Ich glaube, da geht's, mal schauen, was wir da für ein Spiel erleben. Aber weil wir uns ja schon so die vielen Segways quasi gebaut haben, wir wollen als nächstes über ein Spiel sprechen, in dem 9 Tore gefallen sind. Die Rede ist zwischen Leverkusen und Wolfsburg. Leverkusen dreht einen zwischenzeitlichen 1:3 Rückstand gegen Wolfsburg noch zu einem 6:3 Heimsieg. Wind bringt Wolfsburg in der 16. Minute in Führung. Grimaldo kann in der 30. Minute einen gegebenenfalls umstrittenen Elfmeter zum Ausgleich nutzen. Mähle stellt direkt im Anschluss auf 2:1. Eriksen kann ebenfalls durch einen Elfmeter in der 39. Minute auf 3:1 stellen. Grimaldo trifft kurz vor der Pause aus der Distanz zum 2:3. In der zweiten Halbzeit kann der eingewechselte Schick den dritten Elfmeter der Partie zum Ausgleich nutzen. Tabsoba stellt in der 68. Minute dann auf 4:3. Maser trifft 5 Minuten später zum 5:3. Und in der Nachspielzeit erzielt dann der ebenfalls eingewechselte Tillman den 6:3 Einstand. Ja, Lukas. Ich weiß nicht, wollen wir erst mit Wolfsburg anfangen? Also, ne, ich habe mir ein paar Interviews nachher angeguckt und ich muss sagen, also gerade das Interview mit Jonas Wind, ich habe noch nie einen Spieler gesehen, der so müde wirkte nach so einer Partie. lass uns das vielleicht in zwei Halbzeiten teilen. Was hat dir denn an Wolfsburg gerade in der ersten Halbzeit gut gefallen?
Ja, ich bin sehr dankbar über die Einteilung in zwei Halbzeiten, weil genauso habe ich das Spiel auch eingeteilt. Auch wenn ich so ein bisschen versucht habe, das statistisch zu untermalen und da gar nicht so viel gefunden habe. Aber was für mich das Entscheidende ist für Wolfsburg, warum es in der ersten Halbzeit gut geklappt hat, ist, dass die vorne echt gut Druck gemacht haben. Also ich habe mir echt gedacht, okay, das funktioniert wirklich gut. Die haben Leverkusen gar nicht so ins Spielen kommen lassen. Beim 1-0 ist es auch so, dass das aus einem Leverkusener Einwurf relativ weit hinten rechts entsteht. Und das ist auch schon das zweite Mal. In der dritten Minute gibt es auch schon eine Chance von Amura, der auch aus einem Leverkusener Angriff aus ziemlich exakt der gleichen Position entsteht. Das heißt, dieses Druckmachen hat mir bei Wolfsburg richtig gut gefallen. Ich finde, gerade zu Beginn des Spiels hat Leverkusen auch gar nicht so diese Kontrolle bekommen. Das fing wirklich mit der zweiten Halbzeit erst an. Und in allen Phasen, in denen Leverkusen stark war, war es so, dass sie halt so eine Dominanz in der gegnerischen Hälfte hatten. Und ich weiß da nicht, ob es so eine Kraft- und Müdigkeitsfrage ist. Gerade Wolfsburg hat ja auch viele Spieler, die unterwegs waren. Witzigerweise sind die ersten drei Tore oder die drei Tore von Wolfsburg ja auch durch drei Dänen gefallen, wo vor dem Spiel sehr viel berichtet wurde. Ah ja, ist das jetzt ein schwerer Knacks, dass sie sich nicht gegen Tschechien nicht für die WM qualifiziert haben? Und dann antworten eben Wind, Mähle und Eriksen mit drei Toren und machen im Prinzip diese ganze Berichterstattung darum kaputt. Aber ich fand schon, dass gerade in der ersten Halbzeit Wolfsburg es sehr gut geschafft hat, den Druck aufzubauen.
Ja, auf jeden Fall. Also ich fand, gerade wenn du es vergleichst mit dem Spiel gegen Bremen, wo eigentlich so dieses, ja wirklich der Druck auf die Verteidiger eigentlich gar nicht da war, das haben sie sehr viel besser gemacht und eben auch diese Doppelung mit Wind und Amura, dass du halt Wind für eine gewisse Präsenz hast, aber auch Ballkontrolle und Amura dann vielleicht so ein bisschen mehr Freiheiten hat über seine Schnelligkeit, das fand ich auch, dass es sehr gut geklappt hat. Ich weiß ehrlich gesagt einfach nicht, warum, also wir reden gleich noch über Leverkusen, warum sie das dann nicht fortsetzen könnten. Also ich meine, du hast eigentlich 39. Minute 3-1, okay, Leverkusen ist nicht so einfach, aber ich habe überhaupt nicht verstanden, wenn wir dann den Switch in die zweite Halbzeit machen, warum das auf einmal weg war. Also Hacking hat danach gesagt, man war ab der ersten Minute in der zweiten Halbzeit eigentlich viel zu passiv. Das hat Wind eigentlich auch gesagt, man ist überhaupt nicht mehr in die Zweikämpfe reingekommen, man ist überhaupt nicht mehr ins Offensivspiel reingekommen. Weil ich meine, es ist ja schon auffällig, dass du in der ersten Halbzeit drei Tore schießt und dann halt wirklich einfach mal in der zweiten Halbzeit nicht nur offensiv nichts mehr machst, sondern defensiv auch noch relativ viel Angriffsfläche bringst. Hast du da, weil du gesagt hast, du hast nach Statistiken gesucht, aber generell das auch in zwei Halbzeiten eingeteilt. Woran machst du es fest, dass es dann in Halbzeit 2 nicht mehr so geklappt hat?
Ja, erstmal das Beschreibende noch. Also es sind irgendwie Leverkusener Ballberührungen im Strafraum sind in der ersten Halbzeit 19, was auch schon viel ist. Und dann sind es in der zweiten Halbzeit einfach 30. Es sind in der zweiten Halbzeit knapp 75% Ballbesitz für Leverkusen, was ein absurder Wert ist. Und das unterstreicht so ein bisschen oder beschreibt nochmal so ein bisschen das Spiel. Ich glaube halt wirklich, ich kann mir nicht vorstellen, dass es die Ausrichtung war zu sagen, ja, nee, wir stellen uns jetzt hinten rein, weil dafür hat es wirklich zu gut geklappt. Ich glaube, das ist dann wirklich was an der Umsetzung scheitert. Und ja, letztendlich ist es bei Wolfsburg auch nicht das erste Mal, dass man darüber spricht, dass irgendwie so ein bisschen der Punch, der Drive so ein bisschen fehlt. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand wie Dieter Hecking sagt, ja, nee, wir stellen uns jetzt hinten rein gegen Leverkusen, was die Stärke hat, wenn sie sich im Prinzip um den gegnerischen Strafraum festsetzen können. Ich kann mir das nur so erklären, dass es einfach nicht mehr auf den Rasen gebracht werden konnte.
Würdest du denn sagen, also ich habe eben schon mal angedeutet, der erste Elfmeter für Leverkusen, der wurde ja zum Teil diskutiert, also für die, die es nicht gesehen haben, du hast so einen Rempler, ehrlich gesagt, von Mähle an Maser und Martin Pedersen entscheidet halt direkt auf Elfmeter, also es ist kein VAR-Check, sondern er entscheidet direkt auf Elfmeter. Dieter Hecking sagt nach dem Spiel, es gab eben so viele Entscheidungen, die dann im Endeffekt pro Leverkusen ausgefallen sind. Würdest du denn sagen, das ist für dich, also gerade wenn es eine On-Field-Entscheidung ist, geht für dich in Ordnung als Elfmeter?
Also das ist, also ich hätte das jetzt auf die Leverkusen-Seite geschoben, das ist ein Witz-Elfmeter, also das ist absurd, wie man da mit Check noch auf Strafstoß entscheiden kann, in meinen Augen. Also der Verteidiger geht ja nicht mal wirklich hin, sondern Maser stellt das Bein nach links, um einen Kontakt zu erfahren, der wirklich auch super leicht ist, also dass man da auf Elfmeter entscheidet. Gut, kann ich verstehen, wenn man als Schiedsrichter irgendwie vielleicht den Blick irgendwie nicht so richtig hat. Und ich mag auch, dass die Eingriffsschwelle jetzt niedrig, also höher sein soll, dass man eben nicht so viele Eingriffe hat. Aber das ist nun mal einfach objektiv oder ist einfach krass falsch. Also das darf niemals Elfmeter geben. Anders als der zweite Elfmeter, wo sich einfach wirklich Kumbedi sehr dumm anstellt. Es ist auch kein Zufall, dass Wolfsburg 13 Elfmeter kassiert hat und damit mit Abstand die meisten. HSV ist als Zweitplatzierter mit 9 Elfmeter, also 4 Elfmeter mehr als der Zweitplatzierte. Und das ist dann schon so, dass man sehr oft auch Wolfsburg-Spiele sieht und denkt, boah, wie kann man denn da jetzt schon wieder einen Elfmeter kassieren? Wie gesagt, den ersten muss man da ganz klar ausklammern, weil das war einfach nicht im entferntesten ein Foul. Aber trotzdem, beim zweiten Elfmeter ist es dann so, und dadurch fällt ja letztendlich dann das 3-3, dass sich da auch die Spieler einzeln einfach nicht clever anstellen. Das kann man dann viel auf Unerfahrenheit, glaube ich, zurückführen. Das sind aber dann gleichzeitig auch andererseits Spieler wie, ich glaube, Wavro habe ich in Erinnerung, der einen extrem dummen Elfmeter mal verursacht hat. Wenn ich jetzt nicht von Handelfmeter, auf jeden Fall ein erfahrener Innenverteidiger. und bei Wolfsburg, wenn wir noch bei denen sind, neben diesen individuellen Fehlern kommt dann eben auch ein Teamgefüge. Es wurde jetzt auch über diese Szene gesprochen nach dem 4-3, wo Vinny Sousa auf Amura losgeht. Ja. Und das ist alles gar kein gutes Zeichen, wenn du ein Gegentor kassierst und ein vermeintlicher Führungsspieler geht dann auf den, ja, theoretischen, im Kader sicherlich so vorgesehenen Star Amura los, der aber auch immer wieder diese Probleme hat. Gegen Köln durfte er gar nicht mitspielen aus disziplinarischen Gründen. Also da stimmt es einfach nicht. Ich habe mir nochmal angeschaut, extra die ein, zwei Minuten davor, weil ich im Kopf hatte, dass Amura 2 Minuten vor dem Gegentreffer zum 3-4 einen Ballverlust hat, wo er eigentlich auf Vinny Sousa klatschen lassen kann. Ich glaube aber letztendlich, dass es dann doch vor dem Tor ist, dass er bei der Verlagerung auf den Flankenden nicht richtig drauf geht, wo ich aber auch sagen würde, ja, er hat halt rübergeschoben, es ist eine Verlagerung auf seine Seite. Natürlich kommt er dann nicht schnell auf den Flankengeber. Und es gibt 4 Situationen im Strafraum bei diesem Stocher-Tor von Tapsoba, wo ein Wolfsburger dazwischen gehen kann. Wieso gehst du jetzt auf den einen Sündenbock los wieder als Sousa? Also ich habe das Gefühl, da stimmt es einfach an so vielen Punkten innerhalb der Mannschaft nicht. Und ja, das ist halt, vielleicht lässt sich das dadurch auch erklären, dass sie einfach diese Idee, die gut funktioniert hat, in der ersten Halbzeit hoch drauf zu gehen, dass es einfach auch in Abstimmungen dann einfach vielleicht schwierig ist.
Ja, ich finde es halt schon, weil wir haben eben beim Werder-Wolfsburg-Spiel drüber gesprochen, dass du schon irgendwie so den Unterschied gemerkt hast zwischen einer gewissen mannschaftlichen Geschlossenheit und halt so ein bisschen so, jeder kämpft erstmal für sich. Ist natürlich immer ein harter Vorwurf, aber ich fand das eigentlich halt gerade in der ersten Halbzeit, dass du wirklich das Gefühl hattest, es geht eigentlich in diesem Spiel wieder mehr über das zusammen. Und deshalb finde ich das so krass, dass du dir das in der zweiten Halbzeit, sobald es dann halt nicht läuft, wieder komplett einreißt. Und das ist natürlich als Trainer von draußen dann auch super schwierig, ehrlich gesagt, dazu intervenieren, sage ich mal. Ne? Wenn sowas in der Kabine geschieht, okay, wenn das mitten auf dem Platz steht, kannst du halt wenig machen. Aber da ist dann natürlich weiterhin die Frage, wie Hacking das irgendwie noch eingefangen bekommt. Weil, also du hast halt jetzt nur noch 6 Spiele, ne? Wenn, musst du das jetzt schnell machen. Und es gibt halt einfach ein paar Teams, die vielleicht nicht die persönliche Klasse da haben und die individuelle Qualität, aber vielleicht eher noch sich da mit 110% vielleicht noch in den letzten Ball werfen, ne? Und das ist halt einfach, du siehst dem, das ist halt wie Slapstick zum Teil, ne? Ich meine, dass du dann in der 6. Minute der Nachspielzeit so ein Ding noch kassierst, wenn irgendwie Poku und Tillman dann noch ins Spiel kommen, geschenkt. So, ich glaube, es ist dann einfach schwierig. Aber du konntest zum Beispiel, also Eriksen wurde eben auch gefragt nach dem Spiel, ja, kann man denn irgendwas Positives mitnehmen? Also nee, also wir brauchen jetzt zu diesem Zeitpunkt in der Saison nicht mal anfangen mit, ja, da war ja auch, erste Halbzeit war ja ganz gut, für uns zählen gerade nur Punkte und keine positiven Kleinstereignisse. So, das ist das Einzige, was uns da rausbringt. Und ich fand das ehrlich gesagt eine erfrischende Aussage, so, weil ich glaube, du brauchst in solchen Phasen in der Saison, brauchst du jemanden, der sich hinstellt und sagt so, nee, hier wird jetzt auch nichts mehr schön geredet, sondern wir brauchen wirklich die Punkte, alles andere ist gerade, ehrlich gesagt, egal. So, und ich glaube, mal schauen.
Ja, ich würde da ein bisschen widersprechen als Pädagoge. Okay. Ich würde sagen, ja, aber, also wie du auch sagst, weil das fand ich einen Riesenschritt, dass man eben bei Wolfsburg das erste Mal nicht das Gefühl hatte, dass jeder nur noch für sein eigenes Scouting-Tape spielt und jeder selber das Tor machen will. Da ist mir auch Wimmer, schöne Grüße nach an den Ex-Bielefelder, vielleicht von deiner Seite aus, Wimmer extrem positiv aufgefallen, der wirklich 2-3 Mal quergelegt hat, super geackert hat, spätestens, aber eigentlich auch schon etwas früher, aber mit seiner Herausnahme war es dann wirklich wieder so, dass wirklich man eben dieses Gefühl hatte, man hat für sich gespielt, aber von Anfang an fand ich schon, dass das eine geschlossene Mannschaft war. Und du musst ja meiner Meinung nach Sachen sehen, die besser funktioniert haben, auf die du dich jetzt berufen kannst. Mhm. Und da ist es für mich eben schon zu sagen, okay, also klar, ist ja auch was anderes, was du nach außen sagst. Und ich glaube, kein Fan will hören, ja, okay, wir haben halt jetzt gut mal zusammengehalten. Aber intern würde ich schon sagen, okay, guck mal, wie was wir erreichen können, wenn wir ein Team sind, wenn wir zusammenarbeiten. Und das sind halt nur 45 Minuten, das ist viel zu wenig, um in der Bundesliga zu bleiben, wenn man es schafft, als Mannschaft 45 Minuten zusammenzuspielen. Aber trotzdem finde ich, ist das was mir Mut machen würde als Person, wenn ich es nennen würde.
Hacking hat es ja genauso gemacht, wie du sagst. Also Hacking hat ja betont, die erste Hälfte fand er gut. Was dann kurz vor der Pause passiert, das wusste er auch nicht. Und dann in der zweiten Hälfte schwierig. Deswegen bin ich aber eigentlich, will ich Eva recht geben und sagen, gerade aus der Mannschaft muss ja dieser Ehrgeiz kommen oder dieser Drive zu sagen, nee, das war scheiße. So, wir können uns davon halt einfach nichts kaufen. Und gerade, dass man Wolfsburg auch länger vorgeworfen hat, die haben den Ernst der Lage nicht verstanden. Vielleicht ist es jetzt ja noch so ein kleiner Strohhalm. Und dann kann der Trainer, der Pädagoge sie ja dann wieder reinholen.
Ja, das schließt sich dann im Zweifel auch nicht aus. Also dann, finde ich, haben halt in dem Fall beide Seiten recht, dass es gut ist, dass die Mannschaft den Ernst der Lage versteht, als Eriksen, aber auch wichtig, dann irgendwie als Trainer zu sagen, okay, wir ziehen uns an den positiven Dingen irgendwie hoch, so schwer es fällt.
Ja, und was ich auch, vielleicht sollten Sie bei Mehle sich erklären lassen, wie er sich gefühlt hat nach dem Elfmeterpfiff, weil so wie er den Ball im Gegenzug direkt reingejagt hat, das hat er eigentlich genau gezeigt, wie man wütend reagieren kann auf gefühlte Ungerechtigkeiten.
Ja.
Dann hat die ganze Mannschaft ja auch zusammen gejubelt, irgendwie in dem Moment. Also ich kannte das Ergebnis natürlich schon, als ich die Highlights gesehen habe, aber das hätte auch so der Moment sein können, wo sich so eine Saison dreht, ne? Wenn du dann direkt nach dem Ausgleich wieder in Führung gehst. Aber ja, dann kam die zweite Hälfte.
Dann lass uns doch auf jeden Fall noch auf Leverkusen gucken, weil wir haben eben eine erste Hälfte, wo für Leverkusen relativ wenig, würde ich mal sagen, zusammenläuft, außer dass Grimaldo eben seine beiden Tore macht, einmal vom Punkt, einmal dann, ja, so eine sehr schöne Zusammenarbeit, glaube ich, mit Fernandes, der ja für Schick gespielt hat. Und dann hast du eben diese zweite Halbzeit, wo du dann ja schon ein ganz anderes Leverkusen siehst. Also von Tabsoba hieß es, glaube ich, nach dem Spiel auch, ja, wir waren in der ersten Halbzeit einfach nicht da, wir waren viel zu gelassen, zu entspannt und halt auch einfach zu faul, hat er, glaube ich, sogar gesagt. Ja, Lukas, was war denn, lass uns vielleicht beim Positiven für Leverkusen anfangen und dann vielleicht noch dabei gleichzeitig so ein bisschen erklären, was dann in der ersten Halbzeit nicht geklappt hat. Also was wäre für dich denn der Turning Point, dass man in der zweiten Halbzeit dann eben Wolfsburg überrennen konnte? Ich glaube, so kann man es ja eigentlich schon sagen.
Ja, also der Turning Point ist für mich umgedreht, dass das Spiel einfach super weit weg vom eigenen Tor war, weil das waren die Momente, wo Leverkusen nicht gut aussah. Was Leverkusen, glaube ich, sehr auch noch in seiner DNA hat, ist dieses offensive Positionsspiel. Auch wenn die Spieler zu Teilen eben neu sind, aber es ist, man merkt schon, dass sie einfach eine sehr starke Mannschaft mit Ball sind. Und das eben vor allem in der gegnerischen Hälfte. Und das hat mir ziemlich gut gefallen, auch die Verlagerung. Ich habe mir jetzt am Ende rausgekriegt, dass es 30-6 Flanken gab. Das heißt, man hat sich wirklich vorne viel festgesetzt, die Bälle verlagert. Oft war es auch gar nicht die erste Flanke, die dann zum Erfolg geführt hat, sondern eher so eine Flanke, die dann mal durchrutscht oder die dann auf den zweiten Pfosten geht, um dann auf der verlagerten Seite ein bisschen mehr Überzahl zu haben. Dann sind es auch viele Einzelaktionen, also wie Teller da durchgeht vor dem Elfmeter, ist einfach stark, dass er diese Geschwindigkeit hat. Maser hat wieder ein gutes Spiel gemacht, auch wenn er Schwierigkeiten hatte, reinzufinden. Der ist halt jemand, der auf diesen engen Räumen extrem geglänzt hat. Ja, und dann sind es für mich auch wirklich diese Schienenspieler mit Calbreath und Grimaldo. Grimaldo eher sehr nach innen ziehend, der dann auch diese zwei oder das eine Tor aus dem Feld raus, kommt er eben eher rechts vom Tor an den Ball, obwohl er eigentlich Linksverteidiger ist, aber das kennen wir ja von ihm, dass er gerne in die Mitte zieht. Und dann waren einfach sehr viele Spieler in diesen zentralen Räumen, wo dann eben die Gefahr auch entsteht. Und das ist eben viel leichter, wenn du das Spiel schon in der gegnerischen Hälfte hast und gar nicht erst diese erste Linie überwinden musst. So, und das hat Leverkusen dann eben auch sehr gut gemacht. Ich finde, sie können sich sehr darauf berufen. Diese ersten 5 Minuten, da hatte Wolfsburg noch geführt, habe ich auch nach der Halbzeit geschrieben, so Powerplay, so die drängen die wirklich komplett hinten rein. Und dann ist es halt viel individuelle Qualität. Also das war einfach, das muss man halt wirklich sagen. Aber es war eben auch gut gespielt. Sowohl das 5-3, wo dann diese Ecke kurz nach hinten rausgespielt wird, das 6-3, wo Poku einfach mit einer schnellen Bewegung vorbeigeht. Bei allem mit der großen Klammer, okay, Wolfsburg hat es auch in dem Moment sehr schlecht verteidigt. Aber du musst dann eben auch die Spieler haben, die dann eben diesen Skill haben, das auch auszunutzen und das so effektiv auch auszunutzen.
Ich habe mich halt gefragt, wir haben gerade bei Leverkusen, war es hier immer wieder Thema im Rasenfunk, dass die müde wirken, dass sie eben ausgepowert wirken. Ich finde, man hat, das war vielleicht noch so, gerade nach der Länderspielpause, wohl natürlich nicht viel Pause tanken konnten, sondern natürlich auch immer noch auf Länderspielreise waren. Aber ich finde, du hast dann auch schon gemerkt, also Fernandes hatte seine guten Szenen, aber mit Schick kam dann eben in der 46. Minute auch eine andere Präsenz. Also da hieß es vorher auch einfach, okay, der hat sehr, sehr viele Minuten eben in der Länderspielpause gesammelt und zum Beispiel Kofane halt gar nicht, glaube ich. Das war halt so ein bisschen der Grund, warum man ihn eben erstmal rausgelassen hat. Aber ich finde, der war halt eben der Kader als Anspielperson, ne, also eine andere Präsenz war halt vorne schon nochmal drin. Ne. Ich glaube, er trifft zwar nur vom Elfmeterpunkt, aber ich glaube, er hat direkt in der 51. Minute dieser Kopfball, der sehr untypisch für Schick überhaupt nicht gut platziert ist. Dann gibt es ja, glaube ich, nochmal diese Doppelchance in der 80. Minute durch Schick und Calbreath. Ne. Also er war schon, es war dann schon auch nochmal ein anderes Spiel, glaube ich, oder?
Und auch eine gute Maßnahme, eben dann eben auf den Doppelsturm zu setzen und nicht Kofane rauszunehmen, sondern dass man eben, weil sicherlich das auch, also wir haben jetzt oft gesagt, ja, wir wissen nicht, warum Wolfsburg das zugelassen hat, aber Leverkusen hat auch einfach einen zweiten Mann nach vorne gebracht, um eben viel schneller auch diese Räume zu bespielen. Und dann fand ich es schon eine gute Maßnahme auch, dann eben einen weiteren Stürmer reinzusetzen. Ich hätte eher gedacht, dass Tapsoba rausgeht, weil der vor der Halbzeit auch extrem gelb-rot gefährdet war. Also auch da, glaube ich, meinte Hacking mit ja nicht Bundesliga-reife Schiedsrichterleistung, dass der da halt gerne einen Platzverweis gesehen hatte. Ich finde es gut, wenn ein Schiedsrichter die Spieler das auf dem Platz entscheiden lässt und nicht mit einem Platzverweis irgendwie sehr deutlich eingreift. Aber das war schon auch sehr grenzwertig, dass er mit Gelb noch einen Ellbogen oder Arm zumindest am Kopf des Gegners hat, kurz vor der Halbzeit. Deswegen war ich mir relativ sicher, dass der rausgeht und dafür der Stürmer reinkommt. Aber generell fand ich, das ist ein klugen Wechsel, dass man eben mehr Präsenz nach vorne reinbringt. Und wenn wir doch noch auf ein paar negative Punkte blicken wollen, warum der Spielaufbau auch so schwerfällig war, ich muss wirklich sagen, und ich habe auch mitbekommen, dass das ein Thema war in Leverkusen mit der Torwartfrage, ja, Blaswig hat eigentlich gut gehalten. Ich fand Flecken, der eigentlich seine große Stärke am Ball hat, dachte ich zumindest, der war extrem unsicher. Also ich meine, der genau in der 9. Minute hat er so einen, kriegt einen Rückpass, wartet irgendwie zu lange und schießt dann Amura an. Zu seinem Glück springt der Ball nach außen. Dann ist es später nochmal so, dass genau, dass er irgendwie einen, an einem Befreiungsschlag von Wolfsburg komplett vorbeirutscht, als er rauskommt und so eine Art Flugkopfball machen will. Das war irgendwie sehr unglücklich. Nach dem, direkt nach dem 3:3 oder 4:3, nee, nach dem 3:3 spielt er so einen kompletten Querpass völlig riskant durch den eigenen Strafraum. Also das hätte mir als Spieler auch echt keine Sicherheit gegeben hinten drin. Also ich finde, das muss man schon auch thematisieren, dass das, glaube ich, auch Teil davon war, weswegen es im Aufbauspiel echt schwierig war. Nicht, dass ich ihm die generelle Qualität absprechen will, weil ich glaube, das kann er sehr gut. Aber in dem Spiel fand ich es wirklich auch auffällig, dass dieses hohe Wolfsburger Pressing auch gerade dadurch, dass sie Flecken so halb gestresst haben, auch nur, dass sie dadurch eben echt gut ins Spiel reingekommen sind. Also da, finde ich, muss man sagen, das war jetzt keine gute Torhüterleistung. Ist sicherlich die Schuld daran, dass, aber ich fand, es war schon auffällig, dass das echt ein Unsicherheitsfaktor war hinten drin.
Aber es gibt ja auch einen Spieler, der das Woche für Woche schlecht macht, Andrich nämlich.
ja.
Also der hat vor dem 1-0 was, glaube ich, wieder einen Ball in die Mitte gespielt.
Richtig.
Also wie kann das sein bei so einem erfahrenen Ex-Nationalspieler? Und der hat ja echt in der Rückrunde, wo er jetzt auch viel Innenverteidiger spielen musste, so viele Wackler, so viele Fehlpässe, falsche Entscheidungen, wo man den Ball jetzt gerade reinspielen sollte und so, dass ich glaube, da muss Leverkusen im Sommer auf jeden Fall was tun. Entweder ihn wieder auf seiner Paradeposition einsetzen, nämlich im zentralen Mittelfeld neben einem Spieler, der das Spiel gestaltet, oder halt überlegen, ob es vielleicht das gewesen ist. Ne? Also jetzt ist er halt gerade Kapitän, hat deswegen natürlich auch eine große Verantwortung und vielleicht braucht man, will man ihn auch auf dem Platz haben, weil er einfach in der Kommunikation gut ist und ja auch ein bisschen vorneweg geht und auch so ein bisschen das, was manchen Spielern da manchmal fehlt, nämlich die gewisse Zweikampfhärte und so mitbringt, aber wenn man ihm halt den Ball gibt und dann passiert das, was jetzt die letzten Wochen passiert, das ist, glaube ich, einfach ein absoluter Unsicherheitsfaktor, der den, gerade bei dem Wolfsburger Pressing da in der ersten Halbzeit, was ja ganz gut funktioniert hat, sagst du, und haben jetzt auch die Highlights, also mehr habe ich leider nicht gesehen von dem Spiel, aber ja, dann einfach noch mehr Unsicherheit reinbringt und das zieht sich ja jetzt wirklich schon seit Wochen so durch. Von daher bin ich mal sehr gespannt, was da im Sommer passiert und frage mich, ob Jürgen nicht auch ja vielleicht nochmal eine andere Idee haben könnte im Saisonendspurt.
Ja, das stimmt. Also ich wollte, also du hast recht, und es ist mir selber bei mir aufgefallen, dass ich eigentlich gar nichts mache, so auf Einzelspieler zu gehen, nur weil es eben auf dieser Torwartposition so ein großes Thema gab, habe ich es dann jetzt bei Flecken doch mal, aber du hast recht, nach dem Einwurf, was wo dann das 1-0 für Wolfsburg fällt, der geht halt zu Andrich und der spielt den Ball so halbgar, habe ich geschrieben, Longline flach und der kommt einfach sofort zurück und die Mannschaft ist unsortiert. Also es war wirklich kein guter Ball. In der 3. Minute dieser Einwurf war wirklich an ähnlicher Position. Ich nehme an, das habe ich jetzt nicht mehr so im Kopf, dass er auch in die Richtung ging, zumindest war es die Zone vom Spielfeld. Also ja, das ist auf jeden Fall ein Punkt, der wahrscheinlich dazu beiträgt, vielleicht gar nicht nur auf ihn bezogen, aber dass eben dieses Aufbauspiel bei Leverkusen unter Druck wirklich nicht so stark aussah.
Ich will vielleicht noch ganz kurz erwähnen, dass jemand, der ja sonst auch zum Teil so ein bisschen dafür da ist, das Spiel zu ordnen, Alex Garcia, der war ja einfach mit der Gelbsperre auch raus. Also ich finde, das hast du dann, manchmal ist es ja so, dass du bei solchen Spielen dann wirklich erst merkst, wenn sie fehlen, dass sie halt fehlen und vielleicht auch was reinbringen, was man vielleicht auch ein bisschen unterschätzt hat. Also ich würde es auch nicht nur an ihm festmachen, aber das ist sicherlich was, wenn dann das kommende Spiel gegen den BVB kommt, auswärts, wo sie ihn dann auch gerne wieder mit reinhaben. Ne? Einfach auch nochmal eine, weil die Alternative dann auch fehlt, ihn irgendwie reinzubringen oder sowieso drin zu haben. Also ich glaube, es gibt da eben schon Gründe, die man diskutieren kann, auch gerade weil ja eigentlich im Abwehrverhalten da in der Positionierung und so, das war eigentlich jetzt nicht so das allergrößte Problem. Ne? Da haben sie ja eigentlich auch gerade so gegen Arsenal oder so eigentlich auch ganz gute Leistungen gezeigt. Und dann fragst du dich natürlich manchmal, ob da vielleicht einfach dann doch die Konzentrationsfähigkeit manchmal dann nicht so ganz da ist. Aber ich würde sagen, wir schließen es dann da auch, wenn ihr da nichts mehr zu habt. Also ich habe schon gesagt, Leverkusen dann als nächstes auswärts bei Dortmund, zu Hause gegen den FCA. Wolfsburg muss jetzt zu Hause gegen die SGE, auswärts bei Union Berlin. Das wären auf jeden Fall auch noch spannende Wochen. Und Union Berlin ist tatsächlich ein sehr gutes Stichwort, denn die durften am frühen Ostersonntagsspiel gegen St. Pauli ran und diese beiden Mannschaften haben sich 1:1 unentschieden getrennt. Pereira Larsch bringt die Kiezkicker nach 25 Minuten mit einem Distanzschuss und satten 118 km/h in Führung. Kurz nach Wiederanpfiff kann Ilic nach einer Köhenecke einköpfen. St. Pauli bleibt über weite Strecken in der zweiten Halbzeit offensiv unauffällig. Jackson Irvine sieht dann noch kurz vor Schluss die gelb-rote Karte. Till, ich weiß, du bist ein bisschen näher an Union Berlin dran, deshalb lass uns vielleicht doch erst mit St. Pauli starten, bevor die hinterher untergehen. Man geht in Führung, man hat das Gefühl, es gab so, ich würde jetzt mal sagen, 20 Minuten, da hatten sie Union Berlin sehr gut im Griff. Würdest du mir da erstmal zustimmen?
Ja, also ich würde dir da zustimmen. Ich würde auch sagen, kurz vor dem Tor ging es los. Da gab es ja schon die erste gute Chance nach dem Standard. Und dann das Tor auch mit dem Standard und generell hatten sie in der Zeit ganz gute Kontrolle über das Spiel, haben die ganzen zweiten Bälle gewonnen, die Union ja immer eigentlich kriegen will, worauf Unions Spiel auch einfach fußt. Und wenn das nicht klappt, dann sieht es schlecht aus für Union. Und das hat St. Pauli geschafft. Ich fand auch interessant, dass Blessin mit Pereira Larsch als Schienenspieler links angefangen hat. Das hat meiner Meinung nach eine ziemlich gute Idee, weil er dann auch mit Fushita jemanden neben sich hatte, der die Ausdauer hat, quasi nach vorne und nach hinten diese Wege zu machen, die der dann auch Unterstützung braucht. Ne? Fushita hat 2-3 Mal dann auch außen Haberer oder Schäfer abgelaufen, wenn Pereira Larsch nicht schnell genug nach hinten gekommen ist. Und wenn Pereira Larsch aber vorne war, dann hat er in dem unerwarteten Raum auf der linken Seite dann den Ball mal wieder bekommen und da auch so viel ein bisschen Verwirrung gesorgt bei Union. Das hat mir ganz gut gefallen. Was mir weniger gut gefallen hat, war Martin Kaas. Ich bin eigentlich ein totaler Fan von dem Spieler. Als ich ihn in der zweiten Liga gesehen habe, habe ich mich voll gefreut, dass er in die Bundesliga kommt, aber er ist einfach zum falschen Team gewechselt. Er hätte ein Team gebraucht, was mehr den Ball hat und ein Team gebraucht, was auch besser in die Tiefe spielt als St. Pauli. Und beides war halt gegen Union nicht der Fall. Union hatte mehr Ballbesitz, St. Pauli nur 45%. Ist auch erstaunlich, weil Union ja die Mannschaft ist, die zwischenzeitlich in ganz Europa den wenigsten Ballbesitz hatte, von allen in allen Top 5 Ligen. Also von knapp 100 Teams den wenigsten Ballbesitz. St. Pauli hatte jetzt weniger, vielleicht auch, um halt diese Räume zu bekommen mit Kaas, aber das hat halt nicht geklappt gegen die Innenverteidigung von Union und dann ist er meiner Meinung nach leider ein bisschen nutzlos, weil er diese Körperlichkeit einfach nicht hat, die er braucht, wenn er gegen einen Querfeld-Duki oder Late dann hoch angespielt wird oder auch flach und versuchen soll, die Bälle festzumachen. Also da hätte ich mir, und das, ich erinnere mich dran, vor ein paar Wochen, als ich schon mal hier war, gegen Bremen war das nämlich, habe ich mich auch gewundert, dass St. Pauli nicht früher halt mit einem größeren Stürmer spielt, einfach um die Vorteile dieses großen Stürmers auszunutzen. Also das zieht sich für mich sowieso ein bisschen durch, die Leistungen mancher Teams am Wochenende, das war ja auch bei Maschino vorhin schon der Fall, dass er einfach nur 1 von 7 Kopfballduelle gewonnen hat und dann kriegst du halt den Ball nicht vor. Und andererseits sprechen wir auch nochmal über Philipp Tietz und Mainz, der genau das anbietet für das Spiel von Urs Fischer. Und ich würde sagen, wenn du als St. Pauli zu Union fährst, dann brauchst du einfach einen Spieler, der dir ermöglicht, mindestens einen von diesen drei Innenverteidigern ein bisschen mehr zu beschäftigen, ein bisschen mehr zu binden und der dir das 2-2 auch mal ermöglicht, den Ball mal nach vorne zu chippen, sodass er sich dann irgendwie mit dem Rücken zum Tor festmachen kann, um den Ball ein bisschen weiter nach vorne zu verlagern. Ja, weil das hat mir bei St. Pauli gefehlt, dass sie sich dann, abgesehen von der Phase, wo es dann diese mehreren Standards gab, mal ein bisschen länger in Unionshälfte festsetzen konnten. Was ja eigentlich, wenn man sich anschaut, wie Union spielt, also mit einer schlechten Passquote, ich glaube so 72%, viele Bälle lang, möglich sein sollte. Nur leider war St. Paulis Passquote noch schlechter.
Das ist richtig, 68% bei St. Pauli. Ich finde es halt auch krass, also weil wenn du hinterher wirklich guckst, 2 Schüsse gehen nur aufs Tor von 9 Schüssen insgesamt. Und sie hatten tatsächlich in der zweiten Halbzeit mehr Schüsse generell, aber also die Qualität war enorm schlecht. Ne? Also ich glaube, ich habe irgendwann geguckt, 79. Minute, 3 Schüsse, das war ein XG-Wert von 0,09. Das ist wirklich schon bemerkenswert schlecht, ehrlich gesagt. Und du merkst einfach die Strafraumbesetzung, die funktioniert ja bei Standards eigentlich gut. Also du hast eben schon zum Beispiel diese Variante angesprochen, wo Metz da, glaube ich, einläuft und dann da aus 11 Metern diesen Ball so circa, der zirkuliert dann einmal so ein bisschen durch den Strafraum und knapp dann am Tor vorbei. Aber also die Strafraumbesetzung ist ja auch einfach nicht da. Ne? Die fehlen irgendwie wirklich, selbst wenn du mal einen irgendwie mal zum Konter ansetzen kannst oder so, es fehlt irgendwie komplett da die Personen, die das anspielen, und ich fand auch, also ich fand Hontonji sehr unauffällig, als er dann für Cars reinkam. Gut, Cisse ist, wenn ich mal so bei St. Pauli-Fans querlese, ist das auch eine Einwechslung in der 89. Minute, wo viele St. Pauli-Fans sagen, gut, das hättest du ja auch irgendwie sparen können. Also ich fand es schon sehr, ich verstehe, dass du nach dem 1-1 sagst, wir wollen Union Berlin gerade bei sich zu Hause im Stadion jetzt nicht den Raum geben, um eben vielleicht uns hier komplett an, also ne, eben mit diesen einfachen Mitteln, von denen Union ja auch selber spricht, zu schlagen. Aber ich fand es schon sehr auffällig, wie man nach dem 1-1 eigentlich also komplett aufgehört hat, irgendwie noch auf den Sieg zu gehen. Oder bin ich da zu hart?
Nee, bist du nicht. Und genau, Blessin hat ja irgendwie auch gesagt, das wäre eigentlich auch sein Wunsch gewesen. Ne? Aber er hat gesagt, in der zweiten Halbzeit hätten sie zu wenig Momente gehabt, um für Entlastung zu sorgen. Hätte sich gewünscht, dass sie die Bälle noch mehr halten und in die Tiefe spielen. Das Problem war halt, dass wenn in die Tiefe gespielt wird, der Ball halt immer weg war. Also die Passquote sagt ja schon, ne, unter 70%. Es war einfach viel zu wenig Erfolg, den Ball nach vorne zu kriegen. Und dann wird es halt schwierig gegen eine Mannschaft wie Union, die, wie du schon sagst, mit einfachen Mitteln agiert. Aber auch die hat St. Pauli angesprochen. Hauke Wahl hat gemeint, sie sprechen eine Sprache, gehen alle hinterher, haben zwei Stürmer, die stressen, schnell sind, einen guten Körper haben. Und ja, genau das hatte St. Pauli halt nicht. Zwei Stürmer, die fressen, schnell sind und einen guten Körper haben. Schnell schon, aber körperlich hat es halt irgendwie gehapert. Also die haben es überhaupt nicht hingekriegt, Union zu beschäftigen. Und ich finde, es war auch kein Zufall, dass die beiden, du hast ja die Qualität der Schüsse angesprochen, also 6 von 9 waren außerhalb des Strafraums. Gut, der von Pereira Lasch war natürlich ganz nett außerhalb des Strafraums, aber der folgte ja eigentlich dem gleichen Muster wie bei dem bei der Chance vorher, wo St. Pauli schon früher hätte treffen können. Früher hätte in Führung gehen können, nämlich dass Union eine Sache verpennt hat, nämlich bei Standards rauszuschieben, nachdem der Standard reinkam. So war es dann bei der Variante, als der, ich weiß gerade gar nicht genau, wer es war, aber als der St. Pauli-Spieler vom Elfmeterpunkt relativ frei zum Schuss kam.
Metz war das, oder nicht?
Genau, Metz, ja. Und so war es dann auch beim Tor von Pereira Lasch, der den natürlich überragend trifft, aber auch da stehen halt 8 oder 9 Unioner beim 5-Meter-Raum oder 1-2 Schritte davor und keiner schiebt halt auf den Strafraum. Und ja, hindert St. Pauli dran. Und wenn die das noch besser gemacht hätten, hätte St. Pauli gar keine Abschlüsse gehabt. Das heißt, ja, das Hauptproblem war halt das Spiel nach vorne. Und andererseits muss man ja auch sagen, Union hätte gut und gerne 2 oder 3 Tore schießen können an dem Tag. Also insgesamt können sie mit dem Punkt wahrscheinlich noch ganz gut leben in Hamburg. Mhm.
Ganz kurz, bevor es untergeht, die gelb-rote Karte für Irvine. Gibt es da für dich Diskussionen oder sagst du, ist so vertretbar?
Nee, also da gibt es für mich keine Diskussion. Mhm. Ne? Also ist auch einfach, also ich meine, er ist ja gar kein unfairer Spieler. Ich glaube, der Kommentator hat noch gesagt, dass er vorher nur 3 gelbe Karten hatte in der Bundesliga und dann 2 in dem Spiel, aber die waren beide klar und gerade die in der Nachspielzeit, da war schon ein heftiges Foul, würde ich sagen. Auch ja. Kein Rot, aber gelbe Karte auf jeden Fall.
Ja, ich glaube, Peter Nemeth hat dann ja auch noch rot gesehen als Co-Trainer, weil er, glaube ich, irgendwie also sich darüber beschwerte, dass Union Berlin eine Karte forderte und dann sieht er am Ende rot. Ich glaube, Alex, also wenn ich es richtig verstanden habe, wie es Alex Bissin nach dem Spiel erklärt hat, sagt dann auch in der Situation, ja gut, weiß ich nicht, ob man da vielleicht einfach auch eine gelbe Karte geben kann und dann ist gut. Also für Nemeth, nicht für, für Irvine. Ja. Also so. Ja. Gut, ist natürlich, ich fand tatsächlich eine größere Diskussion war Welts 35. Minute, super schlechter Ball von Renault und Welts steht halt einfach leider komplett im Weg. Also und hat wirklich lange Zeit da auszuweichen. Da konnte ich tatsächlich verstehen, dass da einige St. Pauli-Spieler dann waren so, jo, also irgendwie gerade für uns super Chance und du stehst dann halt und es ging dann halt mit Schiedsrichterball weiter, wo Sinani dann, glaube ich, eben den Ball auch wieder zurück Richtung Union spielen kann. Da kann ich dann schon verstehen, gerade in so einer Phase, du führst eigentlich schon 1-0, eigentlich merkst vielleicht so ein bisschen Verunsicherung und dann ist halt dieser Ball weg. Also da fand ich ein merkwürdiges, an diesem Spieltag, manche Schiedsrichter mit sehr merkwürdigen Stellungsspiel, so in manchen Phasen. Also ich glaube vom 2-2 von Tom Bischoff bei Bayern gegen Freiburg war es auch so, wo ich mir dachte, oh, da kannst du froh sein, dass der Spieler noch dran gekommen ist. Also ist da natürlich unglücklich, aber ich las jetzt auch zum Teil quer von Millern-Ton oder so, dass man das Gefühl hatte, man hätte gegen in Anführungszeichen 12 Leute gespielt.
Also keine Ahnung, das ist dann schon meiner Meinung nach eine ziemliche Fanbrille. Also weil St. Pauli kann echt froh sein, heilfroh sein, dass sie da einen Punkt mitgenommen haben bei den Chancen, die Union noch hatte. Und das lag nicht am Schiedsrichter, sondern die haben halt von 9 Abschlüssen waren 2 gut und der Rest war außerhalb des Strafraums relativ ungefährlich. Also ja, daran hat es gehapert. Ich würde mich im Abstiegskampf natürlich auch ärgern. Klar, wenn ich da nicht noch einen Punkt mehr, 2 Punkte mehr mitnehme, aber sich so auf den Schiedsrichter zu fokussieren, ist dann meiner Meinung nach vielleicht ein bisschen am Punkt vorbei.
Also auch ohne Fanbrille. Auch ohne Fanbrille kann ich sagen, das war wirklich nicht der entscheidende Punkt in dem Spiel. Also ich habe das Spiel auch gesehen und das war für mich kein Spiel, was irgendwie durch einen Schiedsrichter entschieden worden wäre.
Ich wollte es nur der Vollständigkeit halber einmal angesprochen haben, also auch wichtig nochmal zu betonen, das kam eben nicht von St. Pauli-Seite, weil wir...
Ja, wobei, also von Nemeth in der Nachspielzeit ja schon, ne? So wie er sich da aufgeregt hat bei so einem klaren Foul, was er gut gesehen hat, da war dann wahrscheinlich schon noch ein bisschen Frust aus dem Spiel vorher mit dabei und da würde ich sagen...
Ja, also wie gesagt, ich glaube so, er hat sich darüber aufgeregt, dass sie, also er zeigt ja auch immer die Karte an, er hat sich darüber aufgeregt, dass die Union Bank eine Karte gefordert hat. Mhm. Ich glaube, das war... Ich bin eh der Meinung, Karten fordern, egal ob von Spielern oder von Offiziellen, finde ich persönlich immer sehr unangenehm. Wird mich als Schiedsrichter oder Schiedsrichterin auch nicht dazu bewegen, jetzt irgendeiner Seite recht zu geben, wenn da 3 Leute auf mich zukommen und hier den Kartenwinker machen. Aber gut, lass uns auf jeden Fall, dass das nämlich jetzt nicht untergeht, über Union Berlin sprechen. Also Steffen Baumgart meinte nach dem Spiel, es wäre ein Teilerfolg. Er hat wenig zu meckern, meinte er eigentlich. Also von einem Erfolg würde er sprechen, wenn es ein Sieg wäre. Aber er hat eben auch nochmal sehr deutlich gesagt, man schaut auf die Tabelle, er würde rechnen und sie hätten eben den Abstand zu St. Pauli gehalten. Und gerade wenn man so ein bisschen guckt, was das Restprogramm von beiden Vereinen ist, gerade definitiv ein Schritt in die richtige Richtung. Was war denn für dich das, was dir an Union-Spiel gut gefallen hat?
Naja, also mir hat ganz gut gefallen, dass sie einfach relativ viele Chancen sich herausgespielt haben mit den Mitteln, wie sie spielen. Also ich meine, da kann man jedes Mal drüber diskutieren, aber sie spielen nun mal so und die werden es auch nicht anders machen. Das hat Baumgart ja auch nochmal gesagt, dass das der Fußball ist, den er spielen möchte. Ne? Und dass auch er sich wieder mal wieder, das sagen sie auch jedes Mal, aber dass er sich sicher ist, dass jeder, der gegen Union spielt, weiß, dass er nicht gerne gegen Union spielt, was glaube ich auch einfach der Fall ist, weil es keinen Spaß macht, wenn du halt ständig in Zweikämpfe gehen musst und auch selber nicht so viel Zeit hast, dein Spiel aufzuziehen. Und insofern, gerade gemessen an den an der Art und Weise, wie St. Pauli es gemacht hat, nämlich Union mehr Ballbesitz zu geben, was die Mannschaft ja wirklich eigentlich überhaupt nicht leiden kann, fand ich die Qualität der Chancen schon ganz gut. Also sie hatten, ich glaube, über 10 Abschlüsse im Strafraum, 2 XG zu 0,33 XG, also ich bin jetzt bei FODMAP, bei den Statistiken von denen.
Ja, ich hatte 1,95 zu 0,33. Also
genau, also scheint ungefähr zu stimmen. Also von 16 Abschlüssen 8 aufs Tor. Da kann man sich, glaube ich, nicht beklagen. Da ist viel Druck im Strafraum entstanden. Man muss natürlich dazu sagen, dass 2 von den Chancen jeweils mit Nachschüssen waren. Ne? Das verfälscht die Statistik ein bisschen, weil es dann halt eine Situation war im Strafraum. Und insofern, das hat mir ganz gut gefallen. Und was mir auch gefallen hat, ist, dass die Abwehrkette wieder deutlich stabiler war nach der Rückkehr von Diogo Leite für Nsoki, der jetzt 10 Wochen lang vertreten musste. Da hat man gesehen, was da gefehlt hat. Das sah wieder sehr viel stabiler aus, haben sehr viel besser hinbekommen, nicht in Unterzahl auf der Seite zu kommen und auch dieser Raum hinter Köln, in den sind die letzten Woche viele Bälle reingegangen, die letzten Wochen, wo es für Union schwierig wurde und da hat Leite ein sehr aufmerksames Spiel gemacht. Würde ich sagen, das waren so die positiven Punkte bei Union.
Ja, ich fand es auch, also man muss ja auch sagen, sehr, sehr schöne Ecke von Köln, der nachher im Interview auch meinte, ja, mir wurde vom Standardtrainer irgendwie jetzt auch gesagt, jetzt mach doch mal deine Vorlage irgendwie. Da muss man ja sagen, also gut, auch das von St. Pauli nicht gut verteidigt. Ne? Union läuft da ja irgendwie mit 5 Spielern ein, wird irgendwie von den 2 aufnehmenden Abwehrspielern, ich glaube Irvine und Sinani, nicht wirklich aufgenommen. Aber man muss ja auch sagen, also wirklich sehr, sehr schöne Ecke und sicherlich für Ilic auch, der ja auch eine mehr oder weniger unglückliche Saison gespielt hat, für ihn sicherlich auch definitiv ein Punkt, das konntest du ihm ja auch ansehen. Und du hast schon gemerkt, dass dann kam ja Stadion auch irgendwie nochmal mit und so nach dem 1-1. Das hatte dann schon seine Wucht, auch wenn ich sage, gut, das, also, so, es war jetzt nicht, dass man Vollattacke, glaube ich, auf den Sieg gespielt haben. Sie hätten die Chance gehabt, aber
ja, das hat man ja in der 73. Minute gesehen, das hat eigentlich auf den Punkt gebracht, als beide Trainer beim Stand von 1:1 defensiv wechseln. Ich glaube, Union hat Jong rausgenommen und Alex Kai reingebracht. Und ja, genau. Pauli war es
Metcalf für Fujita.
Ja, da hat man die, vor allem die Mittelfeldspieler, denen man die Kreativität zutraut und die auch genau das reinbringen sollen, halt, ne? Nimmt man dann raus, abfahrt man. Ich glaube, da ist seltener wird wohl klarer, was Baumgart auch gesagt hat, dass natürlich alle auf die Tabelle gucken und ja, seltener hat irgendwie einen Moment auch so die Endphase der Saison so eingeläutet wie das, ne, dass beide gesagt haben, jetzt ist die Zeit vorbei, wo wir jetzt hier noch irgendwie probieren, ja, sondern wir wollen jetzt diesen Abstand halten. Also für Union wäre der Sieg natürlich so eine Art Befreiung gewesen, 10 Punkte Vorsprung auf St. Pauli. Andererseits wäre die Niederlage, also nur noch 4 Punkte, die Rückkehr in den Abstiegskampf gewesen und da ist dann der eine Punkt, weiterhin 7 Punkte Abstand, glaube ich, genau das, was der Mannschaft auch hilft jetzt und dem Verein auch hilft, in Ruhe zu planen für die neue Saison. Ne? Das hat ja Schröder bei Gladbach auch gesagt, dass die Planungen total schwierig sind jetzt für ihn, weil er, solange er nicht sagen kann, in welcher Liga er spielt, auch Spieler schlecht davon überzeugen kann und das kann, glaube ich, Horst Held bei Union jetzt mit ein bisschen mehr Gelassenheit verkaufen, was nächstes Jahr ansteht in der alten Festerei.
Ja, und gerade halt in Anbetracht der Tatsache, dass man jetzt halt nächstes gegen Heidenheim auswärts und Wolfsburg heim, wer aufgepasst hat, weiß, dass das ist, dass das kommt, sicherlich keine so schlechte Idee ist. Du hast es eben gesagt, dann lieber die 7 Punkte halten und dann eben vielleicht in den kommenden Spielen das nochmal vergrößern, als es vergrößern zu müssen in den kommenden Spielen.
Wobei das ja ausgerechnet die Spiele sind, wo man bei Union immer die größte Angst haben muss. Ne? Also Hinspiel haben sie gegen Heidenheim in der Nachspielzeit 2 Gegentore kassiert, nachdem sie geführt haben. Generell gegen Heidenheim sah die noch nie gut aus. Also ich kann mich noch an Marc Schnatterer erinnern, von dem haben, glaube ich, viele Unioner schlecht geträumt. Der hat nämlich
nicht,
jedes Spiel jedes Spiel getroffen oder eine Vorlage. Und auch in der Bundesliga gab es gegen Heidenheim schon so ein paar bittere Niederlagen. Genau, deswegen ist es, glaube ich, auch genau die Mannschaft, die denen nicht so liegt. Aber ich glaube, mit dem Tor von Ilic jetzt auch, da ist viel abgefallen, das hast du auch gesagt, können sie ein paar positive Sachen mitnehmen in die nächsten Wochen. Ilic wird es vielleicht besser tun, in der Hamburg-Liga zu spielen, weil der hat seine einzigen Tore die Saison gegen HSV und St. Pauli gemacht. Aber ja, vielleicht klappt es ja auch nochmal gegen andere Gegner.
Ja, übrigens noch zur Vervollständigung, weil ich es eben vergessen habe, Wolfsburg übrigens auf Platz 17 mit 21 Punkten und wir haben eben St. Pauli auf Platz 16 mit 25 Punkten, also eben St. Pauli selber mit den 4 Punkten Unterschied auf Wolfsburg, also ich glaube, man kann damit noch leben, ne, mit, also deshalb auch gut leben, weil eben Wolfsburg verloren hat einen Tag zuvor. Union auf Platz 10 mit 32 Punkten. Da drumherum um diese 10, 11, 12, das ist relativ eng. Aber wie gesagt, also ich glaube, gerade einen Punkt, mit dem dann am Ende des Tages, wenn du dir die restlichen Ergebnisse anguckst, beide Teams einigermaßen gut leben können. Dann lass uns auf ein Spiel gucken, wo also ich der festen Überzeugung bin, damit kann eine Seite nach Spielverlauf dann doch besser leben und die andere nicht so. In einem Spiel, in dem Köln zwar in Halbzeit 1 Großchancen hat, aber kein Tor erzielt und dann in 5 Minuten sehr viel passiert, gibt es am Ende keinen Sieger. Jonathan Burkhardt eröffnet in der 66. Minute das Torfestival, nachdem Chaibi sich super durch den Strafraum tankt. Nur 3 Minuten später stellt Kalimuendo auf 2:0. Kaminski erzielt 60 Sekunden später den Anschlusstreffer. Das eingewechselte Trio aus Bülter, Waldschmidt und Castro Montes sorgt in der 83. Minute dann für das 2:2. Lunds Flanke wird von Waldschmidt per Kopf auf Bülter verlängert. Der bedient Castro Montes, der kann einschieben. Die Endphase, die bleibt dann ehrlich gesagt vogelwild mit Chancen auf beiden Seiten auf ein mögliches 3:2. Am Ende bleibt es eben bei dem 2:2. Und Jan Lukas, eben gleiches Spiel wie mit Till. Wir sprechen auf jeden Fall über den FC, aber lass uns doch erst auf die SGE schauen. Du hast jetzt, ich fange damit schon mal an, es ist Platz 7, 39 Punkte, du hast 10 Punkte auf Rückstand auf Leverkusen. Also man hätte, es sah zwischendurch wieder so ein bisschen besser aus. Und jetzt hast du eben als Frankfurt schon keine, würde ich jetzt mal sagen, wahnsinnig gute erste Halbzeit gespielt. Dann kommst du in die zweite Halbzeit eindeutig besser rein. Woran würdest du erstmal festmachen, dass es hier in der zweiten Halbzeit, dass man vielleicht so das 1-0 da so ein bisschen erzwungen hat?
Für mich ist es letzten Endes der Wechsel von auf Chaibi, der wirklich ein richtig gutes Spiel gemacht hat. Und da muss ich auch ein Lob an The Zone aussprechen, die sehr gute Interviews geführt haben. Also einerseits würde ich sie kritisieren, weil ich während des Spiels zum Start gab es eine Umfrage, für welche Stadt kämpfst du? Das fand ich irgendwie extrem irritierend. Also gerade in diesen Zeiten fand ich es extrem seltsam, irgendwie Kämpfe zwischen irgendwelchen Städten auszurufen. Ich habe es überhaupt nicht verstanden. Aber aus den Interviews ging eben dann am Ende sehr viel hervor, was so der Plan war. Gerade Riera hat da ein sehr, sehr tief blicken lassen, dass er gesagt hat, okay, jetzt wollte einen Between-the-Lines-Player einwechseln mit Chaibi. Und das fand ich auch sehr clever, weil Köln so ein 5-3-2 häufig gespielt hat mit drei Achtern, beziehungsweise einem Sechser und zwei Achtern. Und es eben zwischen dieser Abwehr und gerade seitlich vom Kölner Mittelfeld extrem viel Platz gab. Und die Umstellung von Frankfurt war dann eben, dass sie versucht haben, in diese Räume, die wirklich viel da waren, Spieler reinzubringen, dann kam auch Götze noch, die einfach in diesen Räumen irgendwie Aktionen herstellen können. Es gab in der ersten Halbzeit schon mal so eine Aktion, wo es über die rechte Seite so einen Steckball gab. Genau, das heißt, ich finde, Riera hat sehr gut erkannt, wo die Lücken im Kölner Spiel waren und dann eben diese Halbzeit auch sehr gut genutzt, da eben diese Lücken eben zu Chancen umzumünzen. Und deswegen, anders als beim Spiel gerade zwischen Leverkusen und Wolfsburg, finde ich, dass man hier in der Halbzeit ganz klar ein Konzept gesehen hat, was wollen wir verändern. Es wurde auch noch angesprochen, dass in der ersten Halbzeit war sehr auffällig, dass Schwäbe extrem viele Ballkontakte hatte und auch sehr lange Ballkontakte. Es gab Phasen, da hatte Schwäbe den Ball für 10 Sekunden am Fuß und wenn Fußball kein Unterhaltungsprodukt gewesen wäre, dann hätte er wahrscheinlich auch noch 40 Minuten länger den Ball am Fuß gehabt und nach dem Motto, ja, wir wollen halt den Punkt mitnehmen. Das hat Riera auch am Ende angesprochen, dass man gegen ein Goalkeepers-Team die Umstellung vorgenommen hat, in Gleichzahl anzulaufen. Das heißt, nicht diesen einen Spieler freizulassen, sondern den Druck herzustellen, um dann den langen Schlag zu forcieren. Und das hat Frankfurt sehr gut getan, dass sie dann eben viel mehr Ballbesitzphasen, gar nicht unbedingt an Pässen festzumachen, aber an Zeit festzumachen, viel mehr im Spiel waren mit dem Ball am Fuß. Und das, finde ich, hat sehr, sehr gut funktioniert. Und dann waren entsprechend die Minuten 45 bis im Prinzip zum zweiten Tor um die 70. Minute rum, waren für mich auch klare Frankfurt-Minuten. Also sie haben sich die Führung wirklich sehr verdient. Sie haben auch vielleicht sich die Zweitore-Führung verdient. Und das waren eben gute Anpassungen, die man da getroffen hat.
Ja, was ich sehr interessant war eigentlich, dass du ja von Anfang an dieses Duo so ein bisschen mit Kalimuendo und Burkhardt hatte. Das hat ja auch gefühlt 10 Minuten gut geklappt. Gab es eine Umstellung bei den Kölnern, da reden wir gleich noch drüber, dann war der Raum da zum Teil nicht mehr so ganz da. Beide Spieler sagen, also ich glaube sowohl Kalimuendo als auch Burkhardt wurden eben dazu befragt, wie war es denn eigentlich so zusammenzuspielen. Also ich fand es schon irgendwie persönlich ähnlich, als wir darüber gesprochen haben mit Wind und Amura, ich fand es eigentlich ganz gut, weil du eben eine Schnelligkeit hattest und dann Burkhardt eben sowohl mit seiner, also legt ja den Ball auch super vor zum 2-0 als Vorbereiter. Also per se fand ich auch, dass das keine schlechte Idee war, aber du brauchtest eben, du hast es gesagt, eigentlich Chaibi und auch Amoni Echguyab ja eigentlich auch noch für Knauf, um, glaube ich, da wirklich auch für die noch zusätzlich diese Räume zu erspielen. Aber man muss eben auch sagen, man schafft es halt nicht, dieses 2-2 über die Zeit zu bringen. Und da ging es eben auch bei Frankfurt, dass Burkhardt vor allem ganz offensiv sagt, ja, nervt ehrlich gesagt brutal. Du führst jetzt 2-0, du führst 2-0 zu Hause. Es waren, glaube ich, auch die ersten Gegentore, die du zu Hause unter Riera kassiert hast, wenn ich das richtig gehört habe. Und da ist natürlich schon die Frage, also du hast eben gesagt, Riera hat auch sehr viel gesprochen. Er hat eben gesagt, also die Spieler sind so total nervös. Er hat gesagt, we have to remove the anxiety from the players. Hat da immer, also hat Anxiety ungefähr 50 Mal, glaube ich, gesagt in 10 Minuten Interview. Und hat gerade gesagt, ja, gerade mit unserer defensiven Geschichte, das ist einfach im Hinterkopf der Spieler. Das fand ich schon sehr interessant, dass das auch mal von einem Trainer so offensiv angesprochen wird, dass es leider immer noch drin ist. Aber, also Burkhardt sagt, man hat defensiv die Struktur verloren nach dem 2-0, aber man hätte ja eigentlich trotzdem noch nach vorne hin, also nach dem 2-2 muss ja nicht aufhören, Fußball zu spielen, in der Theorie. Aber liegt es für dich an Köln, über die wir gleich noch sprechen, dass man eben nach dem 2-0 ja eigentlich also direkt selber dann so den Plan, den man dann bis dahin 20 Minuten gut verfolgt hat, wieder aufgegeben hat? Oder wo würdest du es jetzt dran festmachen?
Ja, ich finde auch nicht, dass Frankfurt aufgehört hat, Fußball zu spielen. Das sagt auch Jera, dass er sagt, also es war teilweise nicht ganz leicht zu verstehen, aber er hat gesagt, dass sie 2-0 geführt haben mit einer Spielweise und entsprechend diese Spielweise nicht verändern wollten, so wie ich ihn zumindest verstanden habe, dass sie gesagt haben, wir haben so 2 Tore geschossen, das funktioniert, deswegen wollen wir so auch aufs dritte Tor gehen. Nur diese Anxiety, die Nervosität seiner Spieler hätte dazu geführt, dass sie in dieser Spielweise nicht mehr, also zu ängstlich im Prinzip geworden sind, aber dass sie weiterhin mit Ball spielen wollten. Und ich finde, das hat man ihnen auch angesehen, weil das 2-1 war ein Ballverlust auf der linken Angriffsseite. Das 2-2 war, wenn ich mich nicht täusche, von Skiri ein Ballverlust im Zentrum. Das heißt, es waren beides Umschaltsituationen, wo Frankfurt eben schon selber noch das Spiel machen wollte. Und entsprechend glaube ich nicht mal unbedingt, dass es eine Taktikfrage oder Strategiefrage war für dieses Spiel, dass man irgendwie was verändert hätte, sondern dass sie einfach, ja, so ein bisschen, also ich finde auch wirklich, das ist eine gute Analyse, dass sie gesagt haben, wir wollten so weiterspielen, aber wir hatten auf einmal was zu verlieren. Und dann haben sie eben diese Fehlpässe gespielt, beziehungsweise haben irgendwie nicht mehr mit der letzten Überzeugung, die sie brauchten, um die Führung zu erzielen, die fehlte dann so ein bisschen. Deswegen teile ich da im Prinzip die Analysen von sowohl Burkhardt, der wirklich merklich angefressen war, als auch Riera, der sagt, ja, wir wollen so weiterspielen. Ich muss sagen, mich hat das Interview ein bisschen an Kwasniok erinnert, weil er so sagte, ja, I can fix it, so, ich weiß, was es ist, jetzt bin ich mir sicher. Das wirkte so ein bisschen wie dieses letzte Interview von Kwasniok, wo er sich selber so ein bisschen rechtfertigt hat, so, ja, ich habe die Schlüssel, ich weiß, was schiefläuft, vertraut mir. Und ich dachte so ein bisschen, okay, also ich glaube, ich weiß auch, woran es liegt, dass entweder ist es sehr auf sich bezogen in der Analyse, nach dem Motto, ja, ich schaffe das, oder er ist doch schon in so einem Rechtfertigungsdruck. Ich glaube, das ist das Erstere, aber genau, ich fand das schon sehr, sehr bemerkenswert, irgendwie, dass da irgendwie sehr viel in diesen Interviews drin steckte.
Also Props an, ich glaube, Benny Zander hat die Interviews geführt an der Stelle. Die waren wirklich, war ein sehr, sehr langes Interview tatsächlich mit Riera. Also waren, glaube ich, von dieser Interview-Schalte von The Zone ungefähr die Hälfte. Aber dann lass uns doch einen Blick auf die Kölner werfen. Das war das erste Spiel für René Wagner, der eben nach Lukas Kwasniok übernommen hat. Er hat eigentlich erstmal mit Fünferkette aufgestellt, mit Thielmann draußen, eben genau die Seite, die hinterher zu Beginn mit Karim Rendo zu Problemen führte. Dann hat er eben umgestellt auf eine Viererkette. Thielmann dann ein bisschen mittiger, glaube ich, hatte ich so das Gefühl, ein bisschen offensiver eingestellt. Und dann ging es ja für Köln dann eigentlich auch tatsächlich auch besser los. Generell erstmal vielleicht zur Aufstellung für dich, gab es da noch irgendwelche Überraschungen, wo du gesagt hast, da konnte man jetzt direkt irgendwas erkennen an der Handschrift von René Wagner, oder sagst du erstmal, okay, er hat halt die 11 Spieler aufgestellt, die vielleicht gerade so das Beste ist, was Köln aufstellen kann?
Es war so ein bisschen überraschend, dass Hüseyin Basic im Mittelfeldzentrum begonnen hat, lag aber sicherlich auch daran, dass Martel einfach gesperrt gefehlt hat. Trotzdem war es nicht gerade der Lieblingsspieler von Kwasniok. Man muss letztendlich auch sagen, dass Hüseyin Basic kein so starkes Spiel letztendlich hatte und dann auch ausgewechselt wurde gegen Johannesson, der halt auch auf Länderspielreise war und ich glaube sogar auch in Amerika. Das heißt, es sind ja immer anstrengende Reisen, die dann eben über den großen Teich sind, wo dann die Regeneration auch vielleicht schwieriger ist, als wenn man nur in Anführungszeichen in Europa unterwegs war. Aber das war so personell das Einzige, wo man so ein bisschen aufgehorcht hat. Ich habe mir auch, oder es war einfach sehr auffällig, dass Frankfurt sehr viel über die linke Seite mit Karim Rendo angegriffen hat. Ich habe dann auch gehört, dass Wagner das erklärt hat, dass sie dann Thielmann eben in einen 4-4-2 vorgezogen haben. In den ersten Minuten sah es für mich ehrlich gesagt auch schon nach 4-4-2 aus, mit Thielmann dann eben als rechten Mittelfeldspieler vor Sebulonsen als Rechtsverteidiger. Dadurch, dass aber diese Verlagerung immer auf diesen linken Frankfurter Flügel, auf die rechte Kölner Defensivseite kam, finde ich, war das gar nicht so entscheidend, ob Thielmann jetzt aus dem Mittelfeld raus als zweiter Spieler Sebulonsen unterstützt hat und dann der Spieler war, der außen verteidigt hat, oder als potenzieller rechter Spieler in der Fünferkette. Von daher fand ich diese Umstellung jetzt gar nicht so gravierend. Was ich eher entscheidend fand, war, dass Köln mit zwei Stürmern im Prinzip angelaufen ist, dass Elmala von seiner linken Defensivseite, sag ich mal, die er ja auch zwar jetzt deutlich verstärkt bearbeitet als Defensivspieler, dass er da so ein bisschen vorgezogen wurde, was ich an sich einen guten Kniff finde, dass er eben so ein bisschen sich die Kraft für die Offensivaktion sparen soll. Das hat aber in diesem Spiel nicht so gut funktioniert, finde ich. Gerade mit Ache im Zusammenspiel waren es dann zwei Spieler, die irgendwie nicht so richtig die Momente gefunden haben, um anzulaufen. Also Frankfurt hat echt viel den Ball zirkulieren lassen können und die beiden waren dann vorne so ein bisschen verloren gegen drei Aufbauspieler von Frankfurt. Die Idee mag ich, das hat man auch gegen Mainz, was glaube ich im Heimspiel schon mal gesehen, dass Elmala, da hat Ache aber nicht gespielt, dass Elmala der Stürmer ist, der so ein bisschen defensiv entbunden wird. Das ist grundsätzlich eine kluge Idee, aber es hat in meinen Augen echt nicht so gut funktioniert in diesem Spiel. Das war für mich so der größte Unterschied gegen den Ball, dass man eben ein relativ klares am Anfang 4-4-2 mit Ach und Elmala vorne und am Ende halt 5-3-2 mit den beiden vorne, dass das so ein bisschen eine neue Struktur war. Ja, mit dem Ball hat man doch sehr gemerkt, dass es einfach ruhiger sein soll. Es gab x Momente, wo man den Ball einfach hinten hat, gerade vor in der ersten Halbzeit zu Sebulonsen in der direkt vor der Trainerbank, wo der dann immer das Kommando bekommen hat, ruhig, so haltet erstmal den Ball. Spielt nicht den ersten langen Ball auf Ache direkt. Und ich glaube, das ist für die Spieler angenehm, weil es eben nicht so ein krasses Hin und Her ist. Aber man muss auch sagen, das hat dann am Ball, das gab, der Plan war, so ein bisschen kontrollierter sich aufzustellen, um dann eben geordnet ins Angriffsviertel zu kommen. Das hat aber kaum funktioniert mit dem Ball. Also es gab echt in der ersten Halbzeit drei große Chancen für den FC, das waren aber alles Umschaltmomente. Das mit dem Ball, außer dass man längere Ruhephasen hatte, hat das mit dem Ball echt wenig funktioniert, meiner Meinung nach.
Darf ich da kurz einhaken? Da habe ich eine Frage an dich. Ich finde, genau das ist eigentlich das Falsche mit der Mannschaft, weil wenn du halt vorne einen Ache hast, der in der Lage ist, Bälle festzumachen und zu verlängern, und du hast zwei Stürmer, die so gerne einfach in die Tiefe gehen wie Kaminski und Elmala, dann willst du ja eigentlich genau das, dass der Ball schnell nach vorne kommt, dass du die Unordnung beim Gegner vielleicht noch ausnutzen kannst. Und so sind ja auch die Chancen entstanden. Und vor allem finde ich, dass in der Mannschaft, die dann gestern von Anfang an gespielt hat, auch einfach ein krasses Qualitätsgefälle ist. Also du hast einerseits die drei genannten vorne und dann spielst du aber auch mit Lund, mit Hussein Basic und mit Thielmann, die im Ballbesitz zumindest einfach nicht das Niveau haben von den anderen Spielern, die da auf dem Platz standen. Von daher fand ich gerade diesen Ansatz eigentlich nicht so gut und hätte gedacht, man gibt den drei Spielern, die genannt sind, dann die Möglichkeit gegen den Ball. Gut, das hat bei Thielmann natürlich auch nicht so gut geklappt, das hat man ja schon. Aber du gibst denen die Möglichkeit, weniger Verantwortung für Spielaufbau übernehmen zu müssen und dafür halt den Ball so schnell wie möglich zu deinen besten Spielern. Das hätte ich irgendwie besser gefunden in dem Moment. Ja, aber wie siehst du das? Also findest du die Entwicklung, die man da vielleicht vorhat, ist höher zu priorisieren oder den Ball zu den Spielern zu kriegen, die es am besten können?
Ich finde, das ist eine sehr gute Bemerkung von dir. Also ich finde, das zeigt, dass du das Spiel doch aufmerksam auch geschaut hast, weil das ist wirklich sehr auffällig gewesen. Ich würde so ein bisschen das anders begründet sehen, nämlich, dass es nicht darum geht, im Prinzip selber, es geht gar nicht vielleicht nur darum, den Ball selber nach vorne zu tragen, sondern wirklich, dass man danach auch, weil wir haben super viele Szenen gesehen in den Spielen davor, wo der Gegner einfach aus diesem hohen Ball super schnell zurückkam, weil die Mannschaft eben ungeordnet war. Und ich glaube, das war so ein bisschen der Ansatz, gerade gegen Frankfurt, die eben auch sehr gut diese Tiefenläufe ja machen können mit Kalimuendo, dass man da den Ansatz hatte, dass man mit dem Ball schon vorbereitet, den Ball quasi wieder zu verlieren, weil eben die Qualität nicht so da ist. Und dass das mehr der Ansatz war. An sich stimme ich dir sehr zu, dass dem eigenen Spiel das nicht gut tut. Also dem Offensivspiel vom FC, das ist eine große Waffe, den Ball hoch auf Ache zu spielen. Vielleicht aber einfach ein bisschen besser vorbereitet. Und das kam auch so ein bisschen in den Interviews vorher durch. Ich dachte eigentlich eher, dass es um Flankensituationen ging, weil Wagner ist ja lange auch Co-Trainer von Baumgart gewesen, wo es immer darum ging, lange zu verzögern, dann Flanken zu schlagen und dann eben in dem Moment eine gute Strafraumbesetzung zu haben. Und ich dachte, dieses lange Warten, um den hohen Ball zu spielen, bezieht sich eher auf so Flankenmomente. nach dem Spiel habe ich gedacht, okay, vielleicht ging es aber generell auch darum, lange den Ball zu halten, um sich generell geordnet aufzustellen. Das ist gar nicht, weil so viele Flanken habe ich jetzt gar nicht gesehen, eher wenig. Dass es darum ging, lange den Ball zu halten, um so eine Ordnung erstmal in dein Spiel zu kriegen.
Übrigens. Bitte? Also es waren 5 Flanken, davon ist einer angekommen.
Ja, genau. So, also, und man beschneidet sich total den Stärken. Also Elmaler hatte irgendwie, wie viel waren 17 Ballkontakte? Super wenig, weil der Ball einfach gar nicht geordnet nach vorne kam. Witzigerweise hat er trotzdem eine Großchance und eine Großchance vorbereitet, beziehungsweise 4 Pässe gespielt, davon 2 Key Passes, wobei wirklich eine Großchance von Kaminski einleitet, der dann den ersten Kontakt verstolpert. Und der Schuss in der ersten Halbzeit ist so ein Drehschuss, der knapp um den linken Pfosten geht. Also man hat diese Qualität aufblitzen sehen und du hast völlig recht, dass die Qualität ganz klar vorne liegt. Ich glaube halt einfach, dass es um die Struktur geht und wir werden dann sehen, wie das jetzt in den nächsten Spielen gegen Bremen und St. Pauli ist, wo man potenziell wirklich im Heimspiel gegen Bremen mehr den Ball haben wird, als auch, wir haben es gerade bei St. Pauli gesagt, dass es eine Mannschaft ist, die nicht gern den Ball hat. Und ich schätze, dass diese Trainingswochen, die ja Nummer 2 waren, wo man einfach viel vorbereiten muss, so ein bisschen darauf aus waren, den Ball länger zu halten. Aber ja, die Stärken der FC-Mannschaft liegen klar im Umschaltspiel. Aber das hat man in diesem Spiel auch gesehen, dass das immer noch der Ansatz ist. Aber ja, das war eine gute Beobachtung.
Ja, sonst kann man, glaube ich, sagen, also nichts wünsche dir ja mehr als Trainer, dass du 3 Spieler einwechselst und alle sind wirklich eine Minute später beim Tor beteiligt. Also ich weiß, dass ich zuletzt kritisiert habe, dass ja eigentlich so, also wenn du sonst immer auf die Bank guckst bei Köln, Waldschmidt, Bülter, Kainz, so, das ist immer so Tale of Old Times. Da fand ich aber, das hat eigentlich gut funktioniert, ne? Einfach weil du gerade dann, glaube ich, in dem Moment frische Leute hast. Das ist natürlich auch, also hattest dann, glaube ich, hinten die Doppelung mit Bülter und Castro Montes auf quasi, ne, auf dem zweiten Pfosten. Das hat dann ganz gut geklappt. Aber generell muss man ja auch sagen, was so ein bisschen durchklang bei Köln, klar ist es ein Zeichen von, ich sag mal jetzt mal in Anführungszeichen, Mentalität, da immer wieder zurückzukommen. Aber man muss sich natürlich trotzdem fragen, also wird es man auch mal schaffen, das auf den Platz zu bringen, wenn man nicht immer zurückkommt, also zurückkommen muss. Also man ist ja schon relativ häufig gefühlt jetzt zuletzt auch in Rückstand gekommen. Also ich habe jetzt hier nochmal geguckt. Man ist auf Platz 2 der meisten Rückstände in der Bundesliga. Ja, 22 Rückstände, daraus hat man 11 Punkte geholt. Ja, also den Großteil, man hat eben erst einen Sieg daraus geholt. Ne? Also ich finde es dann trotzdem immer noch so ein bisschen, du machst es dir natürlich schwieriger und man muss natürlich auch sagen, gut gegen die SGE in dem Zeitpunkt auf jeden Fall, ne, total in Ordnung, da das 2-2 zu holen. Aber trotzdem ist es, glaube ich, was, worauf du dich gegen Werder und gegen St. Pauli nicht ausruhen solltest, dass man ja zurückkommen können wir ja immer mal, weil wenn die dann halt hinten zumachen, so, also Werder gegen Wolfsburg hat gezeigt, dass sie das dann auch schaffen können, das ist dann, glaube ich, trotzdem so ein bisschen Trugschluss.
Ja, ich glaube, es ist einfach wirklich, und das hat auch Wagner hat davon gesprochen, und das auch das fand ich wieder spannend, dass auch der so ein bisschen auf die Psyche der Mannschaft geschaut hat. Und man merkt halt einfach, dass er schon lange dabei ist. Und das ist wirklich eine Mannschaft, die hat unglaublich großen Charakter. Die sind extrem, die kämpfen füreinander. Die haben auch in den Abstiegssaisons wirklich alles auf den Platz gelassen. Aber das ist eine Mannschaft, die sehr schnell, wenn es was zu verlieren gibt, Angst hat. Mhm. Und das sagt auch Wagner. Und auch der hat meiner Meinung nach eine sehr gute Analyse am Ende gehabt. Dass auch der FC, bei Frankfurt war es die Anxiety, beim FC war es so ein bisschen die Angst vor Fehlern. Und das ist so oft so, dass die Spieler sehr viel mehr können, aber wenn es 0-0 steht, dann ist, ich will jetzt nicht den entscheidenden Fehler machen, ich will jetzt nicht dafür sorgen, dass mein Team ein Tor kassiert und ich bin's schuld. Und sobald es nur noch was zu gewinnen gibt, und das ist seit Jahren so, sobald es für den FC was zu gewinnen gibt, dann liefern die Mannschaften eigentlich auch. Und deswegen ist auch, glaube ich, das so mit dem Aufstieg letztes Jahr, wo dann Funkel letzten Endes übernommen hat, warum das so gut funktioniert hat. Die Mannschaft hat große Stärken, aber die schaffen es nicht von Anfang an, das zu sehen, sondern es geht mehr darum, wer hat jetzt einen Fehler gemacht? Oder die trauen sich einfach nicht so recht. Und ich glaube, dass es ein riesen mentales Ding ist und dass da wirklich vielleicht auch jemand fehlt, der auf dem Platz, und also so ein Führungsspieler würde der Mannschaft, glaube ich, extrem gut tun, der sagt, ey Leute, wir sind eigentlich stark, lass uns mal jetzt nicht hier aus Angst vor Fehlern Fußball spielen, sondern aus, da gibt's auch diese alte Werbung mit Jürgen Klopp, so die Freude am Gewinnen muss größer sein als die Angst zu verlieren. So, und es ist einfach, dieser Mannschaft hat einfach Angst zu verlieren. Und das ist extrem auffällig, finde ich, beim FC. Und das ist natürlich für die letzten Wochen ein bisschen gefährlich, wenn man dann diese Situationen hat, wo es jetzt eben gegen Bremen geht, wo es gegen Pauli geht, wo es am Ende im Heimspiel gegen Heidenheim geht. Das sind Spiele, da musst du, und das ist halt jetzt die Aufgabe für Wagner, da musst du, und gut, deswegen gut, dass er es erkannt hat, da musst du einfach mit einem Selbstvertrauen reingehen und darfst nicht diese Angst haben. Nach Fehlern ist es so auffällig, dass sich da angeschnauzt wird. Warum gehst du nicht hin? Warum machst du das nicht? Dieses Fingerpointing ist aktuell extrem auffällig, weil die einfach Angst haben, auch Fehler zu machen. Mhm. Und da sind also meiner Meinung nach ganz klare Stellschrauben, die man da in so einem pädagogischen, psychologischen Ding eher ziehen muss. Ja.
Ja, da sind wir mal gespannt. Auf der anderen Seite die SGE. Ich habe es eben schon mal gesagt, so ganz weiß man, glaube ich, auch nicht, was man da gerade mit der aktuellen Situation anfängt. Platz 7, 39 Punkte. Für Köln ist es eben Platz 15 und 27 Punkte. Also man hat eben momentan noch dieses 6-Punkte-Polster auf Wolfsburg. Ich glaube auch ganz gut, dass man das eben vor dem, also dass man das erstmal nicht weggegeben hat. Für Wolfsburg geht's, also beziehungsweise das ist der nächste Gegner von der SGE, auswärts bei Wolfsburg und dann zu Hause gegen Rava Leipzig. Auch das, glaube ich, interessante Wochen, und dann werden wir mal schauen, was zumindest nach dieser Saison, glaube ich, mit Albert Riera noch so passiert und mit dem Frankfurter Kader, weil ich glaube, das wurde ja auch schon zu lange diskutiert, dass da vielleicht auch ein, zwei Stellstrauben definitiv sind. Übrigens Mario Götze, der hat ja verlängert, trotz der wenigen Einsatzzeit. Ich finde, da hat man schon so ein bisschen gemerkt, als er reinkam, der so in ein, zwei Momenten nochmal was angeboten, was Frankfurt vielleicht noch nützen kann mit seiner Erfahrung. Er wurde auf jeden Fall auch sehr euphorisch begrüßt vom Frankfurter Publikum. Dann lass uns auf unser nächstes Spiel gucken. Und zwar hat das in Bremen stattgefunden. Werder Bremen muss sich zu Hause gegen Rava Leipzig mit 1-2 geschlagen geben. In der 15. Minute bringt Nusa die Leipziger mit 1-0 in Führung. Kurz nach Wiederanpfiff stellt Romelu auf 2-0. Der eingewechselte Musa kann in der 4. Minute der Nachspielzeit dann den Anschlusstreffer erzielen. Der Treffer kommt allerdings zu spät. Till, ich würde mal sagen, per se war das aber gar kein so schlechtes Spiel von Werder Bremen. Würdest du mir da zustimmen?
Da würde ich dir zustimmen. Dann den Film hat auch gesagt, dass wir waren teilweise mit einem Top-Team auf Augenhöhe, manchmal sogar besser, und das stimmt. Ich würde sagen, wenn das Spiel am zweiten Spieltag stattgefunden hätte oder am dritten, dann hätte man danach gesagt, so, die Saison wird, wir müssen nur noch eine Sache müssen wir noch hinkriegen und dann sind wir eine Top-Mannschaft, dann spielen wir in Europa. Die eine Sache ist natürlich der Abschluss. Das haben auch beide Seiten gesagt, dass in dem Spiel einfach nur die Effizienz entschieden hat über den Sieg, dass die Leipziger quasi ihre Situation genutzt haben und die Bremer mal wieder den Ball nicht mehr aufs Tor gekriegt haben, obwohl sie ständig in guten Positionen waren. Um aber erstmal noch ein bisschen zu loben, bevor ich jetzt kritisiere, fand ich, dass Bremen es sehr, sehr gut gemacht hat, Leipzig die größte Stärke in der Saison zu nehmen, nämlich die Bälle hinter die Außenverteidiger. Ich würde sagen, die beiden besten Halbzeiten, die ich diese Saison von irgendeiner Bundesligamannschaft gesehen habe, waren jeweils von Leipzig. Einmal gegen Bayern, einmal gegen Dortmund. Und da hat halt immer wieder genau das geklappt, dass man halt mit den Außenspielern, in dem Fall heute, oder nicht heute, sondern vorgestern, aber in dem Fall waren es Musa und Diomande, die quasi immer wieder versucht haben, den Weg da hinten reinzumachen. Und die Bälle sind aber einfach nicht da angekommen. Ich hatte das Gefühl, das hatte mit Bremens Startaufstellung zu tun. Die haben es ja mit so einem 4-1-4-1 gespielt, indem man die Achter immer wieder Schmied auf der linken Seite und Schmied hat links außen gespielt, rechts außen hat wer anders gespielt, aber die Spieler haben immer wieder und die Außenverteidiger immer wieder Unterstützung von den halb linken und halb rechten Mittelfeldspielern bekommen. Die dann da Wege zugelaufen haben und so dann dafür gesorgt haben, dass Bremen auf der Außenbahn eigentlich immer in Überzahl war. Und dann hat Leipzig den Ball wieder zurückgespielt und irgendwann in die Mitte. Und da waren dann halt auch Linden und die beiden Innenverteidiger sehr, sehr aufmerksam und haben die immer wieder weggenommen. Und so hat Leipzig überhaupt nicht geschafft, ihr gefährliches Spiel aufzuziehen. ja, vielleicht auch Kritik an Ole Werner, dass da immer noch nicht so richtige zweite Idee kommt, wenn das nicht funktioniert. Ne? Könnte man mittlerweile auch mal haben nach der Saisonlänge. Andererseits muss man das aber auch erstmal verteidigt kriegen und das hat Bremen sehr, sehr gut gemacht. Und dann wiederum auch bis zum Tor, ja, schönen Fußball gespielt, sich in gute Position gebracht, nur einfach das Tor nicht geschossen.
Ja, eigentlich wirklich, also perfekt beschreibend, man hat vorm 1-0 eigentlich selber die Chance und kommt nicht richtig zum Abschluss, der Abschluss ist nicht gefährlich genug, kommt dann nicht in die Rückwärtsbewegung einmal rein und dann fällt eben das 1-0, aber gerade du hast eben Innenverteidigung angesprochen, dann natürlich das große Plus, das Amos Pieper, er war zumindest für 45 Minuten wieder da, der eben ja den wiederum verletzten Niklas Stark ersetzt hat. Und du hast aber Pieper, finde ich, auch richtig angemerkt. Der hat pro Minute, der hat richtig Sicherheit gesammelt. Was ja für Bremen, also wir hoffen jetzt mal, dass es hat eben einen Zusammenprall, der wirkte komplett benommen. Und dann wurde er auch zum Glück, ja ehrlich gesagt, direkt zu Beginn der zweiten Halbzeit wieder ausgewechselt. Und Čović kam, auch das dann natürlich nicht so ganz einfach, wenn du eigentlich denkst, du gehst so ne, defensiv mit der guten Defensivleistung eigentlich aus der ersten Halbzeit weiter, muss dann direkt wieder umstellen.
Das ja, und das war ja auch ein Riesenproblem in dem Moment, weil genau danach ist durch einen Ball, der einmal in die Mitte gespielt wird und einmal sind die Innenverteidiger nicht geordnet, was vorher immer wieder geklappt hat, die wegzunehmen. Genau dann kriegt Romolo den Ball und schiebt ihn dann da ganz entspannt ein. Ja, also hat Bremen auch einfach totales Pech gehabt, würde ich sagen, dass ausgerechnet Pieper sich in der Situation so verletzt hat. Ja. Da wäre wahrscheinlich fast jeder andere Spieler weniger großes Problem für Bremen gewesen. Mhm. Auch wenn das natürlich niemandem wünscht.
Aber da merkst du eben auch, was vielleicht eben dann doch immer wieder gefehlt hat. Also gerade dieser Pieper mit Marco Friedl dann auch zusammen, das hat ja eigentlich ganz gut funktioniert. Es ist halt leider wirklich gerade ein Ginmar, der da vorne leider entweder nimmt den Kopf nicht rechtzeitig hoch, wirkt irgendwie, finde ich, manchmal einfach, entweder er steht da komplett alleine, niemand läuft mit und er hat dann keine Anspielperson oder er nimmt eben den Kopf nicht nochmal hoch. Das ist halt einfach unglücklich, ehrlich gesagt. Aber ich fand eben auch, also das war vom, wenn man so ein bisschen in Serien denkt und man sieht das Spiel gegen Wolfsburg und man sieht das Spiel jetzt, war das eigentlich eine Anschlussleistung, so gut wie du das machen konntest, ne? Und das ist natürlich trotzdem bitter. Du kannst ja auch jetzt zu dem Zeitpunkt von der Niederlage wenig per se kaufen. Aber anders als bei anderen Mannschaften sehe ich da schon eben per se, was man vielleicht ganz am Anfang unter Dani Thun noch nicht gesehen hat. Ich sehe per se schon, ne, die war gut eingestellt eigentlich, was du ja gesagt hast, Till.
Ja, also ich würde genau, deswegen würde ich sagen, wenn Thun das jetzt die Leistung mit seiner Mannschaft am dritten Spieltag gehabt hätte, würde ich mir gar keine Sorgen um Bremen machen. Das Problem ist halt nur, dass jetzt nicht der dritte Spieltag ist, sondern der 28. war und dass halt dieses Problem, was Bremen in dem Spiel schon wieder, oder der 27., keine Ahnung, aber dass Bremen schon wieder das Problem, was sie hatten, in dem Spiel noch total offenbart haben. Also mit der Verletzung von Stay, die relativ kurzfristig kam, waren dann noch 12 Saisontore auf dem Platz von Beginn an. Nach der Zahl von Spielen einfach jämmerlicher Wert. Und genau die Situationen, genau die Spieler, die halt diese Tore vermissen lassen, Romano Schmid, Justin Ginmar, Cameron Puertas, hatten ja zahlreiche Chancen und haben den Ball einfach nicht vernünftig aufs Tor gebracht. Also diese Upside, sag ich mal, die Probleme, die Bremen hat, noch besser zu machen, die fehlt mir einfach. Und von daher hoffe ich, dass sie es irgendwie schaffen, weil das tut der Bundesliga auch mal ganz gut, dass eine Mannschaft so Fußball spielt wie Werder Bremen und das auch kann bis zu einem gewissen Punkt des Spielfelds. Aber ich sehe halt auch nicht, wo quasi noch viel Verbesserung oder wo quasi das, was der Mannschaft gefehlt hat, in den nächsten Spielen noch besser wird, weil das die betreffenden Spieler einfach nicht können. Also ein Romano Schmid zum Beispiel ist ja auch einfach ein Spieler, der mit die meisten Chancen in der Bundesliga kreiert, 7 Vorlagen hat. Wahrscheinlich hätte er auch noch mehr, wenn seine Mitspieler besser das Tor treffen würden. Aber sobald er selber im Strafraum den Ball hat, kann man eigentlich schon weggucken, weil er einfach nicht in der Lage ist, einen gefährlichen Schuss aufs Tor zu bringen. Ja, das haben leider andere Spieler in der Mannschaft auch. Weshalb ich sagen würde, was irgendwie am meisten Eindruck auf mich gemacht hat rund um das Spiel, war Mitchell Weisers Interview in der Halbzeitpause. Da wolltest du wahrscheinlich auch noch drauf zu sprechen kommen. Mhm. Der ja sehr offensiv kritisiert hat, was mit der Kaderplanung da los war im Sommer. Clemens Pritz hat auch angefressen reagiert. Klar, er war ja auch gemeint. Aber Bremen hat halt einfach nicht diese Mannschaft zu Ende gedacht, hat einfach nicht dafür gesorgt, dass da irgendein Spieler ist und das hätte ja welche auf den Markt gegeben. Also ich meine, zum Beispiel Tabakovic hat Gladbach noch im letzten Moment ausgeliehen, um mal nur einen Namen zu nennen, einfach versäumt, im Sturm was zu machen. Also Fritz hat gestern nochmal erklärt, er meinte irgendwie, der Plan sei gewesen, man hätte ja gewusst, dass Boniface nicht alle Spiele macht und dann hätte man gesagt, die eine Hälfte der Spiele soll Keke Top machen, die andere Hälfte Boniface. Also ich würde sagen, da hat man einerseits die Fitness von Boniface falsch eingeschätzt, was ja andere Vereine auch anders eingeschätzt haben. Also ich habe von Leuten aus Leverkusen gehört, dass die sich eigentlich sicher waren, dass er dass seine Karriere leider vorbei ist mit dem Knie und bei Milan ist er auch durch den Check gefallen, ne? Und andererseits hat Keke Top jetzt vor der Saison auch noch nicht gezeigt, dass er das Niveau hat, eine Mannschaft über eine Saison zu tragen als Stürmer in der Bundesliga. Und ich glaube, das haben andere Leute, die sich noch besser auskennen, damit schon an anderer Stelle erschöpfend diskutiert. Aber weil Weise das nochmal gesagt hat, muss man es nach dem Spiel auch nochmal sagen, da ist halt einfach eine Fehlplanung passiert im Sommer. Und wenn sie absteigen würden, dann wäre es echt ein total unnötiger Abstieg, weil einfach nur wenige Änderungen in diesem Kader hätten wahrscheinlich dazu geführt, dass die Saison deutlich besser wird.
Ja, man muss ja ehrlich gesagt auch sagen, also es ist ja leider auch nicht das erste Mal, dass ein Spieler rund um Werder Bremen eben sehr öffentlich auch Kritik übt. Ne? Also wir erinnern uns eben auch an Marco Friedl, der natürlich als Kapitän da vielleicht nochmal eine andere Position auch hat. Aber ja, es ist, glaube ich, einfach kein gutes Zeichen, wenn dann von außen dann nochmal oder von innen und außen gleichzeitig das reinkommt. Und ich sag mal so, ich glaube, Clemens Fritz, so ganz sicher sitzt der ja, vor allem für viele Bremen-Fans ja auch nicht schon seit längerer Zeit auf dem Sattel. Und man muss ja auch sagen, er ist damals ein Risiko mit Horst Steffen eingegangen, hat dann ja ihm da auch einen Kader zusammengestellt, wo man auch immer noch sagen muss, okay, ist vielleicht auch weiterhin nicht Horst Steffens Problem, du hast schon gesagt, das wurde alles schon mal analysiert hier und dann eben ja Daniel Thun zu verpflichten, ist dann natürlich auch, wo man dann sagen muss, in was für einer Wechselwirkung steht das dann am Ende der Saison, also da können wir gespannt sein, vielleicht ein Lichtblick, ein kleiner für Werder-Fans, vielleicht Musa, der dann für den Jinma kam und ja eben auch das Tor macht und also das wirklich, der steht nicht nur einfach da, sondern der macht das auch wirklich gut, also der hat glaube ich vier Leipziger um sich herum, setzt sich körperlich gerade gegen zwei richtig, richtig gut durch, bleibt stehen, wo vielleicht andere sich auch nochmal fallen lassen oder so und schiebt das dann ein, also es war einfach ich bin mal gespannt, ob wir den sogar vielleicht von Anfang an sehen gegen Köln nächste Woche, weil wir ja, also das könnte ja tatsächlich sein und da bin ich mal gespannt, weil der hat mir tatsächlich, also ist natürlich dann immer ein bisschen doof, wenn er dann alleine das irgendwie lösen soll.
Ja, eben.
Aber
genau,
also aber ich per se sagen, fand ich es trotzdem, kam er gut rein, also dir das, was er als Präsenz im gegnerischen Strafraum gezeigt hat, das war, glaube ich, was Werder helfen kann.
Ja, da gebe ich dir total recht. Und ich meine, er war ja vor seinem Tor auch schon zweimal in einer sehr guten Abschlusssituation, was ja viele Scouts bei Stürmern auch höher bewerten als das Endprodukt, ne? Weil das heißt, dass sie sich gut bewegen. Und gerade im Vergleich zum Jinma war das ja auch eklatant, weil ein Jinma ist natürlich auch kein richtiger Neuner, aber der neigt immer dazu, wenn er in die Tiefe geht, nach außen abzudrehen und hat dann einen schlechten Schusswinkel. Und bei Musa war es genau anders. Der ist immer in den Raum in der Mitte gegangen. Und mit seiner Präsenz kann er dem Spieler nur gut tun, würde ich sagen, von Bremen. Aber du hast es schon gesagt, das Alter von ihm, wenn man jetzt anfängt im Abstiegskampf, sich dann so auf einen jungen Spieler zu verlassen, das tut dem jungen Spieler oft nicht gut und das tut auch der Mannschaft nicht gut. Bei Gladbach hatten wir es vorhin mit Wein Moja, wo man sich, glaube ich, auch nicht zu viel erwarten sollte, einfach um den Spieler ein bisschen auch zu schützen. Ich kann mich bei Hertha vor ein paar Jahren erinnern, als sie abgestiegen sind, da hing dann alles auf Jessiken Gangkam, der dann 2-3 Tore geschossen hat in der Rückrunde und war dann plötzlich der Heilsbringer, was er natürlich nicht erfüllen konnte. Von daher würde ich warnen, wenn die Euphorie zu groß wird um Musa, aber er ist auf jeden Fall ein Lichtblick und wir hatten es ja schon, wenn das einzige Problem von Bremen ist, Tore zu schießen und das schießt einer ein Tor, dann ja, ist die Hoffnung vielleicht, dass er es dann regelt, ja.
Ich habe parallel mal die Statistiken von dem Musa in der letzten Saison, wo Bremen ja wirklich eine gute Nachwuchssaison gespielt hat, rausgesucht. Da hat er in 19 U19 Spielen 15 Tore erzielt. Also es scheint wirklich ein guter Knipser zu sein. Also auch statistisch gesehen. Dieses Jahr in der Regionalliga 8 Spiele, 5 Tore. Aber den entscheidenden Punkt habt ihr natürlich genannt, das ist ein junger Spieler, auf dem dürfen keine Hoffnungen beruhen. Nur vielleicht macht das trotzdem ein bisschen Hoffnung, dass er zumindest weiß, wo das Tor steht. Ne? Und völlig ohne Druck. Der Mann darf sicherlich nicht die ganze Last schultern, aber vielleicht ist es ein Hoffnungsschimmer, dass man da wirklich mal einen Spieler hat, der im Abschluss trifft, weil das ist für mich wirklich, das habt ihr jetzt auch gut analysiert, denke ich, das ist das Entscheidende, wo man halt Punkte holt, wenn man ein Tor schießt, ist auch keine Neuigkeit, aber ja.
Aber dann lass uns doch auch tatsächlich noch einen Blick auf die Leipziger werfen, denn sie kamen von einem Spiel, wo sie ja Hoffenheim wirklich überrollt haben und gezeigt haben, was sie eben offensiv durchaus gerade mit dieser offensiven Dreierreihe mit Nusa, Romelu, Diamandé etc. machen können, beziehungsweise Gruder, muss man natürlich sagen, Gruder war es gerade im Spiel gegen Hoffenheim, der fehlte wegen Adduktorenverletzung. Aber Till, ich würde jetzt mal den Wild Guess machen, es lag jetzt nicht nur an Gruder, dass der fehlte, dass da von Leipzig viel von der Klarheit gefehlt hat, die eigentlich gegen Hoffenheim zu sehen war.
Ja, also genau, würde ich auch sagen, dass nicht nur an Gruder lag. Ich würde als Hauptproblem von Leipzig ausmachen, was ich vorhin schon gesagt habe, dass Bremen einfach gut gegen den Ball die Räume zugestellt hat, die Leipzig halt bespielen will. Und dann, das hat man die Saison ja auch schon häufiger gesehen, wenn das passiert, also gerade auch in den Spielen gegen Bayern und Dortmund, wo Leipzig so eine tolle erste Hälfte gespielt hat, haben die Trainer in der Halbzeit genau die Räume zugemacht und dann ging gar nichts mehr. Und das war jetzt in Bremen von Anfang an so gegen eine schwächere Mannschaft. Einerseits muss man sagen, jetzt sind sie ja doch wieder in einer sehr guten Position für die Champions League durch diese zwei Siege. Haben da ein bisschen Vorsprung auf Leverkusen und auch Hoffenheim, die jetzt ein bisschen federn lassen zurzeit. Andererseits ist die Mannschaft noch lange nicht am Ende ihrer Entwicklung. Zumindest sollte das nicht das Ende der Entwicklung sein, wenn man auch mal wieder höhere Ziele haben will, als mit Mühe und Not den vierten Platz zu erreichen, was ja vom Einsatz der Finanzen vielleicht auch angebracht ist. Da will ich noch ein kleines Fragezeichen hintermachen bei Ole Werner und seiner Mannschaft. Andererseits spricht es natürlich auch für eine gewisse Reife, dass du dann halt die zwei Tore machst gegen Bremen. Ne? Das sollte man auch immer nicht unterschätzen, auch wenn die Spielanlage dann teilweise nicht das einlöst, was man erwarten würde von Hoffenheim, von Leipzig. ist es dann aber schon auch eine Qualität, am Ende die Tore zu machen. Und gerade auch die Torschützen Romelu und Nusa, die haben ja am Anfang der Saison auch ein bisschen Anlauf gebraucht. Da gab es, glaube ich, auch Kritik in Leipzig an gerade den beiden Leuten, dass sie zu viele Chancen liegen lassen. Und vor allem Romelu, aber auch Nusa sind ja mittlerweile dann ein bisschen zuverlässiger vom Tor und machen dann vielleicht auch die Entwicklungsschritte, die Leipzig dann in der kommenden Saison noch ein bisschen höher, auf ein höheres Niveau hebt. Gerade wenn es dann auch mit Schlager einen wichtigen Abgang geben sollte.
Ja, auf jeden Fall. Ich finde, was ich tatsächlich noch auffällig fand, dass gerade auch Willi Orban hinten drin durchaus seine Wackler drin hatte. Also die defensive Stabilität, die er sonst ausstrahlt, die finde ich, die kam so ein bisschen mehr von Lukeva in diesem Spiel. Also ich fand generell so die rechte Abwehrseite mit Baku und Orban, hat mir jetzt nicht so wahnsinnig gut gefallen. Gerade Puertas hatte immer wieder seine Bewegungen drin, wo er die dann doch sehr schnell hat aussteigen lassen, ehrlich gesagt. Also ich fand es, wie gesagt, ein ganz, ganz komisches Spiel von Raba. Diamandé eigentlich über weite Strecken in diesem Spiel ja wirklich unauffällig. Ich glaube, seine erste richtige Chance war in der 81. Minute. Ich glaube, der Ball von Raum, der dann auf Diamandé geht. Und da hat er, glaube ich, seine erste wirkliche Großchance. Ob das nur an Diamandé lag oder eben auch, du hast es jetzt zu Genüge angesprochen, eben an der Positionierung von Bremen, ne, ist dann eben auch so eine Sache. Und man muss natürlich auch sagen, also so sehr wir Musa gelobt haben, aber eigentlich musst du, also jetzt am Ende, dafür kam das Tor zu spät, aber eigentlich darfst du dich so beim 1-2 auch nicht abkochen lassen, wenn du eine ganz klare Überzahlsituation da hast. Das musst du eigentlich besser klären. Aber sonst muss man, glaube ich, sagen, ja, ich kann Leipzig ganz schlecht greifen in dieser Saison.
Ja. Also ich würde auch sagen, in dem Spiel ist es ja dann auch wieder grundsätzlich nicht der Anspruch, eigentlich weniger Ballbesitz zu haben als der Abstiegskandidat, ne? Und immer wieder hinterherlaufen zu müssen. Von daher glaube ich auch, dass es einfach irgendwie schwer zu erklären ist, schwer zu erklären, warum es nicht besser ist, aber leicht zu erklären, dass Leipzig irgendwie es ein bisschen vermissen lässt, halt so richtig die Kontrolle zu übernehmen in Spielen, außer halt ihre Pässe hinter die Abwehr, aber die sind ja auch vor allem auf Tempo ausgelegt, dass da einfach Platz ist auf der Seite und dass die Seiten überladen werden und man da schnell reinspringen kann. Also wenn sie gegen einen Gegner, der dann gut verschiebt, aufbauen müssen, dann ist es ziemlich eindimensional und reicht dann vielleicht auch nicht für ganz hohe Ansprüche. Und wenn man da halt noch mehr will, wenn man wieder um Titel spielen will, was ja, glaube ich, schon der Anspruch ist, dann muss da irgendwie noch was passieren im Sommer.
Ja, und eben, was du natürlich eben schon angesprochen hast, es muss halt einfach einen Plan B dazu, ne? Also was mache ich, wenn mir da eben die ersten Anspielstationen oder die ersten, der erste Plan weggenommen wird. Das passt da nicht. Übrigens noch Honorable Mention, Werder mit einem Vielfalt-Sondertrikot. Frankfurt hatte, glaube ich, auch ein Sondertrikot. Mit, also wir sind Frankfurt und dann jeweils in der Sprache, die der Spieler spricht, umgeändert, übersetzt. Und Werder, also kann ich mal empfehlen, die Geschichte hinter dem Sondertrikot auch einmal durchzulesen. Das ist eigentlich eine ganz schöne. Und vielleicht, also von RB Live selber kam dann die Meldung noch zu dem Spiel, dass die Fanszene von RB Leipzig frühzeitig abgereist ist, um den Zug zu bekommen. Ich sage jetzt mal vorsichtig, das erfordert auch sehr viel Kooperation der Polizei tatsächlich. Also weil ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich mal irgendwo in einem Stadion war, wo es dann okay war, als kompletter Mob 5 Minuten vor Abpfiff so ungefähr das Stadion zu verlassen. Aber okay, da hieß es dann nur von RB Live selber, also das ist ein wirklich ein Zitat, da müsste man sich dann auch irgendwie nicht wundern, wenn sich darüber lustig gemacht wird. Es ist halt leider etwas schwierig, ehrlich gesagt, das nur zur Vollständigkeit. Es war für mich das Kuriosum dieses Spieltags, ehrlich gesagt. Neben fliegenden Stühlen auf einem Fußballplatz. Gut. Für Werder Bremen geht es jetzt als nächstes gegen Köln auswärts und dann spielt man zu Hause das Nordderby gegen den HSV. Sicherlich ja, bin ich mal gespannt auf das Spiel, sag ich mal vorsichtig. Aber Leipzig jetzt zu Hause gegen Borussia Mönchengladbach und auswärts bei der SGE. Und bevor wir jetzt weitermachen, habe ich natürlich noch ein paar Ankündigungen für euch. Das übliche Infos, Dank etc. Ihr wisst, der Rasenfunk ist und bleibt Werbe-Paywall und sponsorenfrei. Wir finanzieren Hilfe euch ausschließlich durch eure Unterstützung. Mehr Infos dazu unter rasenfunk.de/supportersclub. Himmel, Herrgott. Mich verlassen hier gerade so ein bisschen meine inneren Supporter. Und ein stellvertretender Gedanke geht dafür heute an Christoph Johannes aus Starnberg, BDK. Wenn das die Person ist, wo ich denke, die es ist, dann liebe Grüße. Stefan M. und Benjamin Wesp, vielen Dank für eure Unterstützung. Ihr nutzt eben oder ihr sorgt eben dafür, dass wir unter anderem, dass ich hier sitzen kann und Marc und ich unter anderem die Ligatour zur zweiten Liga übernehmen und Max sich auch mal eine Pause gönnen darf. Sonst habt ihr hoffentlich gesehen, dass ganz, ganz viel erschienen ist. Zuletzt ein Tribünengespräch über Investoren mit einem neuen Update aus, ja, was CVC betrifft. Der erste Teil des Tribünengesprächs mit Tabea Kemmer. Es geht flotte 4 Stunden. Ich kann es sehr empfehlen. Dann gibt es noch ein Tribünengespräch mit Tobi Escher und Ronald Reng zum, ich glaube, Fußballgeschichten erzählen. Dann sind 2 Sendungen zu den Nationalteams bzw. zur Länderspielpause erschienen. Einmal zu Nagelsmann und dem DFB und dann zum WM-Aus von Italien. Und weil es so viele Sendungen gibt, habt bitte das Verständnis, diese Woche werden keine weiteren Sendungen erscheinen. Da denke ich, dafür habt ihr Verständnis. Was Feedback betrifft, da wird euch Max dann wieder Bescheid geben. Aber ich sag schon mal, danke auch für den vielen Input wieder im Forum. Und ich freue mich jetzt schon auf euer Feedback. Und dann blicken wir nach Hamburg. Auch der HSV und der FCA trennen sich 1:1 unentschieden. Arthur Chavez bringt die Fuggerstädter nach 22 Minuten auf Flanke von Wolf und Kopfballverlängerung von Cesiger in Führung. In der zweiten Halbzeit dreht der HSV ein wenig auf. Königsdörfer erzielt dann nach 1 Stunde das 1:1. Miro Muheim, der sieht am Ende nach Foul an Kade noch rot. Ein vermeintlicher Handelfmeter wird für den HSV nach VAR-Eingriff zurückgenommen. Ich weiß, bei dem Spiel, das hat vor allem Till geguckt, aber Jan Lukas hatte auch so ein bisschen das Auge drauf. Ich würde trotzdem mal bei dir anfangen, Till. Lass uns vielleicht beim HSV mal starten. Ich finde, man hatte jetzt das zweite Mal das Gefühl, dass der HSV es nicht so ganz schafft, 90 Minuten das Gleiche auf den Platz zu stellen. Würdest du auch sagen, dass es doch ein deutlicher Unterschied zu erkennen war?
Ja, lustigerweise war es ja eigentlich am allerbesten, als sie dann in Unterzahl gespielt haben. Aber, beziehungsweise schon ein paar Minuten davor, aber dann hatten sie Augsburg im Griff irgendwie, dann hat Augsburg auch den Kopf verloren, aber ja, über 90 Minuten gesehen war es ein inkonstantes Spiel von Hamburg. Ich glaube, man merkt auch einfach, auch in der Mannschaft, das hatte ich ja bei Köln vorhin schon gefragt, Jan Lukas, bei der Hamburg-Mannschaft sehe ich es auch so, dass da einfach ein großes Qualitätsgefälle zwischen vielen Spielern in der Mannschaft ist. Und das ist für Hamburg gut, würde ich sagen, weil man mit Vuskovic und mit Vieira 2 absolute Ausnahmekönner in der Truppe hat, Sambi könnte man auch noch nennen, dabei. Ja, von daher würde ich sagen, ist für Hamburg eher gut, dass sie quasi diese Top-Spieler in der Mannschaft haben. Sonst wird es schwerer werden, aber so kann es naturgemäß dann auch nicht über 90 Minuten immer gleich gut laufen. Und von daher würde ich sagen, das ist erwartbar beim HSV in dieser Saison, aber natürlich auffällig.
Ja, wir hatten ja dieses Mal wieder Utele auch in der Startaufstellung, war ja beim HSV relativ auffällig, wird dieses Mal eben auch zur Halbzeit rausgenommen. Philipp kommt, der übrigens hinterher dann in der Nachspielzeit für Otto Stange nochmal ausgewechselt wird, fand ich dann durchaus auch ein bisschen kurios. Aber man muss ja sagen, was war für dich, also du hast eben gesagt, es wurde besser mit dem Platzverweis generell, was waren denn neben den Ausnahmespielern für dich so die Sachen, die der HSV dann gegen Augsburg gut gemacht hat?
Also ich würde sagen, es war ich kann es eh nicht verstehen, ich habe jetzt ja in verschiedenen Segmenten dieses Podcasts heute schon für große Stürmer geworben und bei Hamburg kann ich es auch nicht verstehen, dass Glatzel nicht mehr spielt, weil er der Mannschaft einfach die Gelegenheit gibt, den Ball nach vorne zu verlagern, mehr als halt andere Stürmer auf der Position. Man hat es beim Tor auch total schön gesehen, was sehr viel eine gute Übersicht hat und wie gut der mitspielt, als er den Ball da auf Königsdörfer so perfekt ablegt. Also Königsdörfer trifft ihn natürlich auch toll, aber das war ja eine Chance, die er nicht gehabt hätte, wenn Glatzel nicht die Übersicht gehabt hätte, den Ball so abzulegen. Und auch später bei einer Chance, wo dann Vieira den entscheidenden Pass spielt, legt Glatzel vorher mit der Hacke ab. Also der ist im Link-Up-Spiel ein Top-Stürmer in der Bundesliga. Also der einfach eine gute Idee hat, eine gute Übersicht, den Ball gut weitergibt. Insofern hat mir das ganz gut gefallen, dass er von Anfang an gespielt hat. Und das haben sie ganz gut gemacht mit ihm. Und was sie natürlich auch immer wieder gut gemacht haben, ist halt Vieira und Vuškovic in Szene zu setzen. Also bei Vuškovic denke ich vor allem an die eine Aktion, wo er den Ball selber gewinnt im Kopfballduell und dann mit 3 oder 4 Doppelpässen plötzlich am gegnerischen Strafraum auftaucht, um seinen Mitspieler einzusetzen. Ich glaube, es war in dem Moment Utele, der es dann mit dem Außenriss probiert hat und nicht mit dem linken Fuß. Kann aber auch falsch liegen, auf jeden Fall hat einer mit dem Außenriss probiert und nicht mit dem linken Fuß. Genau, das hat mir gut gefallen bei Hamburg und das ist auch eine Sache, wo ich Merlin Polsin für loben würde. Ich finde, dass er das sehr gut managt in diesem Kader, dass er immer wieder Spielern auch eine neue Chance gibt. Glatzel hat ja letztens dann, nachdem er ein wütendes Interview gegeben hat, mal ein Spiel auf der Tribüne verbracht und jetzt hat er dann aber nach der Länderspielpause direkt wieder von Beginn an gespielt. Und auch sonst haben die, glaube ich, relativ viele Spieler, die auf einem ähnlichen Niveau unterwegs sind in der Mannschaft und die dann auch immer wieder eine neue Chance kriegen, wenn es mal nicht so gut funktioniert haben. Oder halt auch mal ausgewechselt werden wie Utele, der die letzten Wochen ja eigentlich total überzeugt hat und dann mal zur Pause halt runter musste. Und ja, ich glaube, damit hält man auch im Training die Leistung in so einem Team einfach hoch, ne? Und die Spannung über die ganze Saison, wenn die Spieler, auch wenn sie unzufrieden sind, so wie Glatzel, das Gefühl haben, dass es eine zweite Chance gibt, ne? Und andererseits halt auch niemand irgendwie anfängt, dann nicht mehr so richtig mitzutrainieren, weil er das Gefühl hat, eh keinen Zweck, ich werde hier eh nicht eingesetzt. Von daher würde ich sagen, das ist eine Sache, die mir bei Hamburg gut gefällt.
Ja, gehe ich mit. Ich finde, also gerade jemand, den ich davor, ehrlich gesagt, noch nicht so richtig der für mich das erste Mal wirklich so richtig in Erscheinung kam, von dem, was ich gesehen habe, war Grönbeck, den fand ich, der dann eben auch für Glatze reinkam, ist natürlich dann auch wiederum eine positive Nachricht, wenn du Glatze rausnimmst und dann kommt eben jemand rein, der hat ja auch diesen richtig guten Schuss, glaube ich, in der 83. Minute außer Distanz, den Damen dann irgendwie noch zur Ecke klärt. Also auch das definitiv noch ein paar Positivpunkte. Aber man muss ja auch sagen, es gab diese erste Halbzeit, wo ich sagen würde, HSV gibt Augsburg eigentlich viel zu viel Möglichkeiten, da ihre Stärken auszuspielen. Gerade, dass man die auf den Flankengeber, gerade Wolf, fand ich persönlich, weiß nicht, wie du das gesehen hast, eigentlich nie wirklich Druck drauf bekommen hat. Also diese Flanken, die kamen für mich tatsächlich viel zu einfach und da muss man auch sagen, also ich glaube, von allen Vereinen hatte da Augsburg eine relativ gute Quote auch von angekommenen Flanken tatsächlich in diesem Spiel, also 41% ist jetzt immer noch nicht wahnsinnig hoch, aber wenn das so im Normalwert der Liga immer so bei 25 liegt, ist das schon gut. Würdest du das generell an, dass die zu weit weg vom Gegner generell waren oder wo siehst du vielleicht noch gerade Defensivpunkte?
Also ich würde es in dem Moment kurz auf Augsburg drehen wollen und sagen, die haben es auch einfach gut gemacht. Ne? Baum hat auch nach dem Spiel gesagt, er sei total durchgeschwitzt und wüsste gar nicht mehr, wo ihm der Kopf steht. Aber die erste Hälfte, da habe man doch so gespielt, wie er sich das vorgestellt hat, und hat halt genau das beschrieben, dass man halt immer wieder den über die Flügel gespielt hat, mit guter Struktur, die Flanken reingespielt. Und da hatte man eigentlich eine Idee, wie man Hamburg knacken konnte. Und um jetzt auf deine Frage zu antworten, sorry, ich habe hier die ganze Zeit so eine Fliege, die ich weghauen muss. Für Leute, die es im Video gucken. zurück zum Punkt. Ich glaube, ja, da fehlt ein bisschen die Qualität, vor allem auf der einen Seite. Also natürlich ist das Tor über die Muheim-Seite gefallen, nach einem Standard, den Augsburg auch relativ bewusst, glaube ich, so lange auf den zweiten Pfosten gezogen hat, dass der dann entweder von Gregoritsch reingeköpft wird oder halt draußen rausfällt, damit man noch eine Flanke reinspielen kann bei guter Boxbesetzung. Aber da hat man ja gesehen, beim Kopfball gegen Chavez oder bei der Vorarbeit, bevor Chavez den Ball reinstochert, dass Mikkel Bronckhuis überhaupt keine gute Orientierung hatte zum Ball und überhaupt nicht wusste, was da passiert. Und das war zwar nicht der Versuch, eine Flanke zu verteidigen, aber ich glaube sinnbildlich dafür, dass die Hamburger in den Situationen einfach ja ein bisschen anfällig sind, nicht so gut verteidigen können und ja, da auch einfach das Stellungsspiel fehlt. Und auch Muheim auf der anderen Seite, der hat sich ja in der Bundesliga extrem gemacht. Ich kann mich erinnern an Jahre, wo der bei Hamburg immer durchgehend in der Kritik stand in der zweiten Liga. Jetzt macht er eigentlich eine ganz gute Saison, aber der seine Qualitäten auch vor allem in der Vorwärtsbewegung und nicht im Verteidigen. Genau, von daher würde ich sagen, dass Augsburg da einfach eine ganz gute, ganz gutes Mittel gefunden hat. Und das ist ja halt auch häufig so bei Mannschaften, die mit Dreier- bzw. Fünferkette spielen, vor allem im 3-4-3 wie Hamburg, dass halt die Räume zwischen dem links oder halb rechts agierenden Verteidiger und dem Schienenspieler einfach einen Weg sind, wo man gut reinspielen kann, weil da die Abstimmung schwierig ist. Und das hat Augsburg gemacht und gut umgesetzt in der ersten Halbzeit.
Ja, dann lass uns doch tatsächlich schon mal auf Augsburg gucken. Also man hatte eben von Anfang an Gregoritsch, man hatte Kade, man hatte Claude Maurice da vorne drin. Ich finde das erstmal irgendwie die logische Konsequenz von dem Spiel gegen Stuttgart, was man ja zwar 2-5 verloren hat, aber wo man ja schon sehen konnte, mit Gregoritsch drin ist es halt einfach ein anderes Spiel. Wild Call so, aber ich finde das wirklich eine sehr gute Ergänzung. Claude Maurice, der dann auch immer wieder mit Flanken auch ja, angeboten hat. Ich habe, glaube ich, irgendwie hier irgendwo einen Fehler drin, aber ist auch okay. Ja, genau, das fand ich per se ganz gut. Und man muss natürlich auch sagen, ich fand, Kader hat das erste Mal wieder so richtig diese Tiefenläufe auch angeboten. Ne? Also was natürlich hinterher auch zum Platzverweis für Miro Muheim folgt, aber das fand ich tatsächlich ja auch sehr gut von Augsburger Seite. Du hast jetzt schon ein bisschen gelobt, was gut war, gab es noch für dich Punkte rein spielerisch gesehen oder auch an der Ausstellung, wo du sagst, da hat Baum Augsburg 1A auf den HSV eingestellt?
Ja, also Gregoritsch hast du ja schon genannt. Ich würde sagen, das war tatsächlich eine gute Idee, dann mit ihm zu spielen und seine Präsenz da im Strafraum auszunutzen. Wobei ich Ribeiro ja auch einen sehr interessanten Spieler finde, aber das wäre vielleicht einfach nicht sein Spiel gewesen mit den ganzen Flanken. Ja, und ansonsten fand ich die Dreierkette vor allem in der ersten Halbzeit halt auch sehr aufmerksam, sehr gut. Die haben halt immer wieder in den richtigen Momenten rausgeschoben, haben die Halbräume zugemacht, waren kopfballstark und haben da einfach sehr viel verteidigt. Also ich glaube, wenn Schlotterbeck nicht in der Schlussphase diesen Querschläger gehabt hätte Richtung Damen, den der dann mit seiner Brust so Richtung Latte lenkt, dann hätte er, glaube ich, eins seiner besten Spiele für Augsburg gemacht in dem Moment. Und der hat ja schon ein paar ganz gute Spiele für Augsburg gemacht. Von daher fand ich die Aufstellung ganz gut. Was ich interessant fand, ist, dass Baum nur dreimal gewechselt hat und das auch erst ab der 80. Minute. Mhm. Das hat irgendwie gezeigt, dass er eigentlich mit dem Grundplan sehr zufrieden war, wie der umgesetzt wurde und sich dann vielleicht nicht so richtig davon lösen konnte, als es dann in der zweiten Halbzeit nicht mehr geklappt hat. Und da, finde ich, muss man auch sagen, das hatte dann ja auch, ne, wir haben Hamburg auch gelobt, aber es hatte auch viel damit zu tun, dass Augsburg einfach total den Kopf verloren hat und einfach nicht mehr so klar das gemacht hat, was sie in der ersten Hälfte gut gemacht haben. Die Bälle dann teilweise ziemlich unkontrolliert in die Mitte gespielt haben, wo Hamburg dann überlegen war. Und von daher würde ich sagen, dass Augsburg am Ende das Spiel nicht gewinnt, liegt mehr daran, einerseits auch an der Chancenauswertung, aber liegt mehr daran, dass dass die Mannschaft einfach irgendwann aufgehört hat, das zu machen, was sie gut gemacht hat und nicht daran, dass Baum irgendeinen Fehler gemacht hätte bei der Aufstellung, denn die war eigentlich ganz gut.
Ja, es gab ja auch zwei Szenen, wo Aitekin dann im Mittelpunkt stand, einmal 45. plus 1, da entscheidet Aitekin erster Freistoß Augsburg nach vermeintlichen Foul an Gregoritsch. Ist aber eigentlich andersrum, wo ich auch sage, eigentlich steht Aitekin da sehr gut positioniert. Das hat mich ein bisschen gewundert. Er geht dann ja irgendwann raus, weil Gregoritsch behandelt werden musste auch trotzdem. Geht raus, spricht mit Gregoritsch und Gregoritsch sagt dann, ja, also eigentlich wurde ich nicht gefoult, ne? Und spricht dann, glaube ich, auch nochmal mit Vieira so ein bisschen. Und dann nimmt Aitekin eben diesen Freistoß aus, also wirklich sehr, sehr gute Position, direkt vom 16er zurück. Das fand ich sehr interessant, weil beispielsweise Merlin Polzin explizit eben Gregoritsch lobt und sagt, ja, richtig gute Aktion. Aitekin macht das explizit und Manuel Baum sagt eben, natürlich ist das eine faire Geste von Gregoritsch, er findet es aber per se schwierig, dass Aitekin zum Spieler geht. Und sagt, hier, sag mir mal die Wahrheit, weil er eben sagt, und das kann ich auch irgendwie verstehen, naja, wenn Gregoritsch jetzt sagst, ja, für mich war ein Foul, dann ist er halt hinterher so ein bisschen der Buhmann, also, weil es gibt ja unter anderem auch Schwalben im Fußball, weil es, ne, so, das ist so ein bisschen schwierig. Vielleicht mal bei euch beide, vielleicht erst an dich, Jan-Lukas, die Frage, wie hast du die Szene generell gesehen und wie findest du dann, dass Aitekin da rausgeht, um mit Gregoritsch zu sprechen?
Also in erster Linie zeigt es für mich auch die Diskussion darum, was für ein Standing Aitekin einfach in Deutschland hat, dass der, ich glaube, der ist einer der wenigen Schiedsrichter, der sich sowas trauen würde und der auch das Standing bei den Spielern hat, in die direkte Kommunikation zu gehen und sagen, okay, wie war es denn, den man dann vielleicht auch nicht anlügt, sondern wo man dann ganz klar ist, okay, wir haben irgendwie einen guten Umgang miteinander, weil er einfach die Koryphäe im aktuellen deutschen Schiedsrichterwesen ist. Ich kann aber auch erstaunlich gut Manuel Baum verstehen, der sagt, boah, das ist echt eine unglückliche Situation, in die Gregoritsch gebracht wird, den man wirklich sehr loben kann und sollte, weil er einfach ehrlich ist, weil er fair ist. Meiner Meinung nach gibt es aber ja sogar den Kontakt, dass Gregoritsch und Vieira sich berühren, eher dass Gregoritsch auf Vieiras Hacke tritt so ein bisschen, aber dann muss Gregoritsch so ein bisschen selber noch die Einschätzung geben, ja, es gab den Kontakt, aber ich trete eher auf seine Hacke. Das finde ich ist sehr viel von einem Spieler verlangt. Und ich fand generell, dass Aitekin kein so gutes Spiel hatte. Es ist ja auch so, dass es noch diesen Elfmeter gibt für Hamburg ist es, glaube ich, ne? Ich
mein, das genau, ne, so viele Elfmeter sind, ja, vermeintlich.
Für Hamburg, ja. Das fand ich aber sehr gut, weil der Assistent zeigt an, hier lag ein Strafschuss, weil das hat er eigentlich richtig beurteilt, glaube ich selbst, dass er nicht einen Elfmeter geben wollte. Assistent sagt ja, fünfmal Handspiel. Und dann, was er super macht, ist, dass er sofort rausgeht. Es ist klar, ey, ich habe es vielleicht nicht richtig gut gesehen, ich gucke es mir sofort am Bildschirm an. Das fand ich sehr gut, aber ich fand generell, dass es irgendwie sehr viel aufgekocht ist in dem Spiel, was vielleicht gar nicht hätte aufkochen müssen an Emotionen. Aber ja, ich habe gerade schon so ein leichtes Kopfschütteln gesehen, vielleicht seht ihr das anders, aber
ja, also ich fand Aitekins Leitung des Spiels eigentlich total toll, muss ich sagen, weil, also du hast ja schon gesagt, es trauen sich auch nicht alle Schiedsrichter und der hat ein besonderes Standing, aber dass er in den beiden Situationen, wo er der Heimmannschaft so eine aussichtsreiche Position dann am Ende verwehrt, seine eigene Entscheidung revidiert und sich quasi nicht darauf zurückzieht, dass es eine Tatsachenentscheidung war, sondern das halt einfach nochmal überdenkt und dann eine andere Entscheidung trifft, das ist, finde ich, genau richtig und das ist auch genau das, was ich bei manchen Schiedsrichtern...
Kurz einhaken, es war ja ein Freistoß für Augsburg, also es ist ja keine Entscheidung pro
Mannschaft gewesen. Sorry, das war bezogen auf den Elfmeter.
Den späteren Elfmeter. Ja, wobei ich dann, dass er es selber so entschieden hat und der Assistent eher den Elfmeter geben.
Ja, genau.
Genau, aber am Ende soll es einen Elfmeter geben und er revidiert dann die Entscheidung. Auf jeden Fall finde ich, dass er in beiden Situationen einen kühlen Kopf bewahrt hat und das halt einfach vernünftig geregelt hat, sodass am Ende die richtige Entscheidung bei rauskam. Und das passiert meiner Augen zu selten, dass am Ende die richtige Entscheidung bei rauskommt. Und oft habe ich auch den Eindruck, dass den Schiedsrichtern das Selbstvertrauen fehlt, das dann halt so zu machen, wie Aitekin das gemacht hat. Und ich glaube, Manuel Baum war einfach ein bisschen sauer, aber also was ist daran falsch, als Schiedsrichter zum Spieler hinzugehen und ihn zu fragen? Er hat ja vorher auch nicht mal gefragt, meinst du wurdest gefoult, sondern er hat gefragt, warst du oben oder unten? So, und dann hat Gregoritsch gesagt, ich war oben und dann hat Aitekin die Entscheidung getroffen, ne? Also er hat es ja dann bei sich gelassen, die Entscheidung. Er wollte halt nur noch mal wissen, was der Spieler gesagt hat oder gefühlt hat. Und von daher will ich ihn eigentlich für das Spiel loben.
Ja, das, ich glaube, ich war auch ein bisschen zu hart. Also ich meinte es auch nicht, dass das jetzt eine schlechte Spielleitung war, weil es gab wirklich Spielleitungen an diesem Spieltag, so, wo wir jetzt auch nicht drauf eingegangen sind, wo es auch gut ist, weil das Spiel im Mittelpunkt stehen sollte. Und das war wirklich kein Spiel, wo jetzt am Ende der Eindruck stehen sollte, ja, das ist jetzt das Spiel, wo man über den Schiedsrichter redet. Das heißt, das möchte ich explizit zurückziehen. Ich fand im Schauen, dass ich manche Entscheidungen so ein bisschen so fand, dass es irgendwie, aber es kann auch am Standort Volksparkstadion liegen, dass einfach am Ende sehr viel reklamiert wurde bei Sachen, die sehr weit weg waren von einem Elfmeter. Das ist irgendwie so ein bisschen, da hatte ich so ein bisschen Eindruck, dass es ein bisschen entgleitet, aber das möchte ich auch richtig stellen, da hast du voll recht. Das war jetzt kein irgendwie Schiedsrichter-Spiel, wo man am Ende darüber so lange sprechen muss, sondern es war einfach diese besondere Szene, wo man einfach jetzt gut drüber sprechen kann, weil es eben sehr fair von Gregoritsch war. Aber es liegt nicht daran, dass man hier über einen Schiedsrichter spricht, weil es irgendwie eine besonders schwache Leistung war. Da habt ihr recht.
Genau, und ich würde auch sagen, dass gerade diese, also Baum hat ja, wie gesagt, der war völlig durchgeschwitzt, meinte er, und die letzte halbe Stunde war echt ereignisreich, aber das lag halt auch daran, dass seine Mannschaft, also Baums Mannschaft, total viel Unruhe ins Spiel gebracht hat, indem die ständig den Ball irgendwo quer geschlagen haben, indem ständig irgendwelche Zweikämpfe entstanden sind, weil beide Mannschaften die Bälle nicht gut angenommen haben, ein bisschen zu weit vorgelegt und weil auch einfach ein bisschen mehr Platz entstanden ist, dadurch, dass ein Spieler weniger auf dem Platz war. Also ich glaube, dass da Hektik entstanden ist, lag mehr an den Spielern als am Schiedsrichter in dem Moment, aber ja.
Und natürlich auch, ich fand sehr gut, dass er, also wir sprechen ja so viel von Vergleichbarkeit, gerade bei Elfmeterentscheidungen. Und da fand ich, also dass er eben diese, ich glaube, es gibt einmal diese Szene direkt nach 7 Minuten, wo Gregoritsch eigentlich Elfmeter fordert nach vermeintlichen Foul von Muheim. Und eben, dann gab es das, glaube ich, nochmal auf der anderen Seite für den HSV eben auch und hat er sehr bestimmt auch direkt abgewunken. Und also ich bin dann vielleicht auch einfach Fan, weil das sorgt einfach dafür, dass der Spielfluss so ein bisschen bleibt, wenn du halt weiterspielen lässt, erstmal weiterlaufen lässt und so. Und ja, das fand ich persönlich auch, also es war kein klassisches 1-1-Spiel, würde ich glaube ich zum Ende sagen. Also du hast glaube ich schon auch einfach gemerkt, ne, wir haben Hamburg auf Platz 12 mit 31 Punkten, Augsburg mit Platz 11 mit 32 Punkten, also du hast eben auch zwei Teams, die halt tabellarisch sehr nah aneinander stehen und das ist ja im Endeffekt trotzdem für den HSV als Aufsteiger, was er am Ende des Tages auch immer noch ist, ein Positivbeispiel und für Augsburg ja auch mit diesem ganzen Hickhack und nach dem 2-5 gegen Stuttgart und ich meine, sie hatten auch 3 Niederlagen in Folge, da jetzt mal wieder so ein bisschen, bevor da eine richtige Talfahrt einsetzt, ist das natürlich praktisch und ich meine, der HSV hat trotzdem, war vielleicht immer, ist halt so bitter, weil es sind am Ende halt nur 5 Punkte aus den letzten 5 Spielen. Ne? Darunter eben 2 Unentschieden, 1 Sieg, der jetzt halt auch schon ein bisschen her ist. Aber ich würde per se trotzdem sagen, der Sieg gegen Wolfsburg, Unentschieden gegen Köln, Niederlage jetzt dann zuletzt und jetzt eben dieses Unentschieden. Ja, ich glaube, damit kannst du per se leben, gerade jetzt im Abstiegskampf, Hauptsache die Duelle gegen die direkten Konkurrenten dann nicht zu verlieren, ne? Also.
Ich glaube, aber es war so ziemlich das letzte direkte Duell für den HSV. Die haben jetzt echt noch viele Spiele gegen Teams weiter oben. Ja, deswegen bringt der Punkt natürlich aber auch trotzdem ein bisschen was, um sich da so ein bisschen rauszuhalten. Und ja, wie Till ja auch schon gesagt hat, die haben ja auch echt starke Defensivspieler oder Spieler, die gerade auch im Verteidigen sehr gut sind und deswegen muss es ja auch nicht nur ein Nachteil sein, aber wenn du jetzt sagst, Sieg gegen Wolfsburg, die Punkte gegen Augsburg und gegen den FC, da kommen jetzt eben viele Gegner, die eher in den höheren Gefilden der Tabelle unterwegs sind.
Genau, und die nächsten Spiele auswärts beim VfB und dann habe ich es eben schon mal gesagt, also 2 Auswärtsspiele auch in Folge, dann auswärts bei Werder Bremen. Für den FCA geht es jetzt zu Hause gegen die TSG Hoffenheim, da bin ich tatsächlich sehr gespannt drauf. Grund werdet ihr gleich im nächsten Segment hören und dann auswärts bei Bayer Leverkusen. Mal schauen, ob das eher gerade defensiv auch Spiel wie gegen Stuttgart wird oder jetzt wie gegen den HSV. Ich würde sagen, dann schauen wir auf die TSG gegen Mainz 05. Mainz sinkt dank Philipp Tietz in Hoffenheim. Die TSG verliert somit das 2. Spiel in Folge. Und die Mainzer, die sind seit dem 13. Februar in Pflichtspielen ungeschlagen. In der 13. Minute kann Tietz nach einer Flanke von Wehner zum 1-0 einköpfen. Fisnik Aslani gleicht in der 23. Minute mit einem Distanzschuss zum 1-1 aus. In der 79. ist es dann wieder Philipp Tietz, der im zweiten Versuch, im ersten scheitert er noch an Baumann, im zweiten kann er Baumann dann überwinden. Ja, Lukas, man muss einfach sagen, vielleicht fangen wir bei Hoffenheim an. So richtig läuft es gerade nicht für die Hoffenheimer. Also es war lange, dass sie ihre Punkte irgendwie noch geholt haben. Jetzt eben diese zwei Niederlagen in Folge. Was denn los bei der TSG?
Ich bin erstmal gespannt, warum du so dich freust auf Augsburg gegen Hoffenheim. Magst du mich da noch erleuchten?
Ich freu mich da nicht drauf. Nein, ich bin nur sehr gespannt, was wir da sehen werden. Aber sonst freue ich mich da nicht drauf, nein.
Okay, ja, aber mir, also ich bin nicht so gespannt auf das Spiel, weil ich bei Hoffenheim nicht so viel gesehen habe, was mir, was jetzt irgendwie spektakulär war. Also letzten Endes ist es, glaube ich, ein Spiel, was im Strafraum entschieden wird. Und da kommen wir dann gleich bei Mainz drauf, aber da ist einfach die Qualität ganz klar eben zugunsten von, man muss so sagen, Philipp Tietz immer ausgefallen. Das hat Ilzer hinterher aber halt auch gesagt, so ja, in den Strafräumen hat uns einfach die Qualität gefehlt. Der Plan war so ein bisschen, und das hat man auch gemerkt, viele lange Bälle zu spielen, beziehungsweise vor allem tiefe Bälle zu spielen, die waren gar nicht unbedingt immer lang. Das war wohl der Plan, hinter Kai Schusano zu kommen und da über Aslani dann auch das Spiel so ein bisschen zu gestalten. Ich finde ehrlich gesagt, das hat nicht so funktioniert. Also die Hoffenheimer waren mit der ersten Halbzeit noch relativ zufrieden. Aber das waren halt viele Bälle, die so Richtung Lemperle und Touré gingen, die dann aber auch irgendwie selten zu Gefahr geführt haben. Ich finde relativ bezeichnend. Also für mich ist das wirklich ein Spiel, was so in den Strafräumen entschieden wurde. Und Hoffenheim hat da einfach sehr oft von außerhalb des Strafraums geschossen, weil sie aber einfach auch gar nicht in den Strafraum reingekommen sind. Also ich habe jetzt hier, ich glaube, 6 Schüsse, die außerhalb des Strafraums von Hoffenheim abgegeben wurden. Und Mainz hat kein einziges Mal von außerhalb geschossen. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, das Aslani-Tor, was wirklich sehr sehenswert war, war auch außerhalb vom Strafraum. Aber ich glaube, es liegt schon auch ein bisschen daran, dass sie einfach nicht diese ganz gefährlichen Räume gefunden haben. Und das liegt dann auch daran, dass sie nicht so viele zweite Bälle gewonnen haben, weil das Mainzer Mittelfeld sehr umtriebig war. Aber ja, insgesamt war das so ein bisschen, also ich habe da gar nicht so klar gesehen, dass irgendwie so eine Kleinigkeit nur gefehlt hätte, ein Tor zu erzielen, sondern es war irgendwie schon sehr weit weg von Torgefahr in meinen Augen.
Ich fand es sehr interessant, weil Olli Baumann wurde eben auch gefragt, ob diese beiden Niederlagen jetzt ein Leistungsthema wären oder einfach auch so spielentscheidende Szenen zum Teil. Und er sagt halt, ja, okay, Leistungsthema gegen Leipzig kann man irgendwie nicht wegdenken. Er sagt dann eigentlich heute eine gute Reaktion gezeigt. Ich fand es sehr interessant, weil Ilse meinte, ja, wir sind ähnlich wie gegen Leipzig auch gut reingekommen, wo ich also dachte, ist jetzt vielleicht nicht der Vergleich, den ich ziehen würde, wie das Leipzig-Spiel ausgegangen ist. Lobt dann eben seine Mannschaft nach dem frühen Gegentor, dass man eben die Reaktion besser gewesen sei. Du hast es eben schon gesagt, Herr Lukas, man sei in Halbzeit 1 das bessere Team gewesen, hat dann aber zu leicht Großchancen zugelassen. Und generell habe ich da nicht so ganz verstanden, wenn ich als Trainer schon sehe, ich lasse zu viele Großchancen zu, dann macht er in der 61. Minute den Wechsel, Avdoulau für Zufall, Kramaric für Aslani, okay, ne? Aber dadurch, dass Zufall raus war und Avdoulau eben nicht kein positionsgetreuer Wechsel war, hatte der Prömel dann als Rechtsverteidiger eingesetzt. Und das fand ich ehrlich gesagt, also ich meine, ich würde jetzt nicht nur daran festlegen, dass man eben noch das 2-1 kassiert, aber das fand ich schon, also wenn ich das als Trainer feststelle, ich bin irgendwie schon anfällig und lasse zu viel zu, dann noch zu sagen, gut, dann nehmen wir jetzt jemanden, der also nichts gegen Grischa Prömel, offensiv all good, aber der ist halt kein Rechtsverteidiger für mich. Also einfach, weil ihm auch so ein bisschen die Schnelligkeit fehlt und du ihm dann ja eigentlich alles, was er kann, genommen hast, weil du ihn so defensiv einsetzt. Also sehe ich das einfach zu streng an der Stelle oder sagst du auch, also den Matchplan, der ging für mich irgendwie nicht auf?
Ja, ich glaube, die Idee war so ein bisschen, dass die ja dann Prass auch für die linke Seite irgendwann gezogen haben, auf die linke Schiene so ein bisschen und Prömel dann über rechts und dann wäre ja theoretisch, wenn ich mich da jetzt nicht vertue, mit Bernardo, der dann aus einer Viererkette eher so einen linken Innenverteidiger gibt, plus den beiden Innenverteidigern, dass man irgendwie da einen Spieler mehr vielleicht hat. Gleichzeitig war es aber auch keine Zahlenfrage für mich, dass irgendwie Hoffenheim zu wenig Spieler im Strafraum gehabt hätte. Gerade beim ersten Tor für Mainz ist da irgendwie nur Tietz in Ballnähe. Deswegen bin ich da bei dir, dass man tatsächlich das gar nicht so hätte verstärken müssen. Also ich sehe schon, dass man quantitativ zumindest das Zentrum gestärkt hat. Aber ich fand, das war gar nicht so das Thema. Ich fand, das Thema war eher, dass sie die Bälle nicht schnell genug zurückerobert haben, beziehungsweise die zweiten Bälle eben mal nicht gewonnen haben. Und der Ball dann eben zu, ja, also zu unklar irgendwie, also es war nicht so eine mega klare Spielidee zu erkennen für mich. Und das war für mich eher der Punkt, an dem man hätte ansetzen müssen und nicht, ja, okay, wir setzen irgendwie einen Spieler mehr ins Zentrum.
Ja, also und also so sehr vielleicht noch die Reaktion gelobt hat nach dem 1:1, ist so weniger, fand ich eigentlich über weite Strecken eine Reaktion auf das 2:1 zu sehen. Also er wechselt dann ja noch doppelt, beziehungsweise in der 84. bringt er Bibu für Prass und dann noch Mörstedt für Lemperle 3 Minuten später. Aber also was ich mir noch gedacht habe, sie haben Sano irgendwie so als Ankerpunkt festgelegt, aber nur offensiv. Also sie haben ihn ja defensiv überhaupt nicht richtig aufgenommen, fand ich. Dafür hatte Sano viel zu oft, genau das, darüber werden wir gleich noch sprechen, bei Mainz sicherlich, aber das fand ich irgendwie so ein bisschen merkwürdig an der Stelle. Und dann, Ilzer ist halt Ilzer, sagt dann, ja, okay, also den Lauf, den wir hatten, den hat jetzt Mainz, und dann ist das halt so. So, okay, also kann man das alleine daran erklären? Klar, wir sprechen von Mainz 05 als, ich glaube, die viertformstärkste Team der Liga in den letzten 5 Spielen. Und bei Hoffenheim, die stehen halt so auf Platz 14. 3 Niederlagen in den letzten 5 Spielen, nur 1 Sieg. Also fehlt mir, also ich meine, wir haben es letzte Woche, vor 2 Wochen schon mal angesprochen, mir fehlt da zum Teil so ein bisschen die Analyse von Ilzer auch, ehrlich gesagt. Aber also,
ja. Ja, kann ich verstehen. Also ich finde es auch sehr seltsam, das Spiel vom, also eine Serie damit zu erklären, die nun mal auch aus dem Spiel daraus entstanden ist, die gar nicht entstanden wäre, wenn das Spiel anders ausgegangen wäre. Es ist ja keine Gesetzmäßigkeit, dass eine Serie immer weitergeht. Und Mainz hatte jetzt gerade diese Serie, deswegen ist ja, da hätten wir ja gar nicht spielen brauchen, wenn Mainz einfach diese Serie hat und Hoffenheim gerade nicht. Aber also den Punkt verstehe ich. Letzten Endes, ja. Ich glaube,
aber um Ilzer mal kurz ein bisschen in Schutz zu nehmen, also ist natürlich ein bisschen eine Ausrede, logisch, das ist nicht das alles Entscheidende. Aber wenn man sich überlegt, wo die Mannschaft herkam aus dem Abstiegskampf, ja, und wie die sich dann in so einen Flow auch gespielt haben mit vielen Jungspielern, also Lemperle, Aslani und so, die auch ihre ersten richtig großen Schritte in der Bundesliga gegangen sind, spielt es natürlich schon eine Rolle, wie du in Form bist und was du dir zutraust als Mannschaft. Und von daher würde ich sagen, dass es schon mitspielt bei Hoffenheim, dass jetzt halt diese Welle, auf der die auch die Erfolge gefeiert haben und auf der halt auch viele dieser Spieler in der Bundesliga angekommen sind, Touré ist ja auch noch so einer, wenn die ein bisschen abebbt, dann fällt es natürlich auch schwerer, am Ende die Durchschlagskraft zu entwickeln und immer die richtige Entscheidung zu treffen. Ja.
Das stimmt.
Nur das, um Ilzer so ein bisschen in Schutz zu nehmen, weil
das ist richtig. Muss
Hoffenheim schon einordnen über die Saison.
Ja, das ist richtig, nur ich finde halt trotzdem, dass es Möglichkeiten gegeben hätte, auch innerhalb des Spiels irgendwie mehr zu verändern, als den 100. Ball irgendwie in die Tiefe zu spielen und wieder nachzugehen, wenn man merkt, okay, wir haben gerade nicht diesen Lauf und Touré kommt in die Situation, aber findet da eben nicht die Lösung. Ich finde, da hätte man schon auch innerhalb des Spiels das ändern können, aber ja, also ich finde jetzt auch nicht, dass das Spiel irgendwie, also ich, jetzt würde ich, ja, also ich finde, Ilzers Analyse ist halt letztendlich ein bisschen eine Floskel, aber ja, also ich glaube, Till hat einfach einen guten Punkt.
Ja, auf jeden Fall. Und wir wissen natürlich auch, also lass uns auf die Mainzer gucken. Also ich glaube, zum 4. Mal in Folge mit der gleichen Startelf jetzt in der Bundesliga angetreten. Also es gab ja mit der Conference League gab es den Wechsel drin. Aber man muss einfach schon sagen, das ist schon beeindruckend, was sie jetzt spielen. Ich fand's bei Tietz, finde ich, immer, vergisst man so ein bisschen, dass er erst von Augsburg kam, glaube ich, jetzt im Winter, ne? Und wir wissen alle, wie schwierig das ist, Wintertransfers wirklich so einzubinden, gerade wenn sie vielleicht aus einer schwierigen Phase vom Verein davor kommen. Die werden ja nicht ausgeliehen, weil man irgendwie sagt, ach ja, wir haben jetzt durchgezählt und du bist der Spieler, der jetzt hier zu viel ist, so, sondern das hat ja auch meistens so ein bisschen Leistungsgründe. Und da finde ich schon, hat, glaube ich, seit ewiger Zeit mal wieder eben dann auch direkt 2 Tore geschossen. Und das muss man natürlich sagen, du merkst momentan bei Mainz einfach, dass ja, dass die sich irgendwie gegenseitig besser machen, ne? Und dass da immer wieder Spieler reinkommen. Ich habe eben schon mal gesagt, also Kai Schusano ist dann natürlich wirklich so der Mittelfeldanker, der da ganz, ganz viel antreibt, den sehr wenige Vereine irgendwie in den Griff bekommen. Aber Jan Lukas, da vielleicht, wo war für dich wirklich so der Punkt, wo du sagst, ja, das war, deshalb hat Mainz auch das Spiel am Ende verdient gewonnen? Also da außer, dass es ein Spiel in den Strafräumen war.
Ja, ey, ich wollte jetzt gerade meine Ilzer-Kritik zurückziehen und sagen, die Analyse war eigentlich genau richtig, dass in den Strafräumen das Spiel entschieden wurde, weil es ist für mich ein Spiel, was Philipp Tietz entscheidet. Das sind zwei so brutale Stürmertore. Beim ersten setzt er sich gegen Bürcher durch. Beim zweiten Tor, jetzt müsst ihr mir kurz helfen, da wird ja noch Bernardo. Genau, Bernardo, wo dann noch das Foul reklamiert wird, weil er ihn einfach wirklich auch stößt. Aber es ist einfach eine extrem Oldschool-Stürmeraktion, der einfach unangenehm ist, wo du als Gegenspieler dran bist und trotzdem dann diesen entscheidenden Schritt weg, weil bevor der Ball, diese Millisekunde bevor der Ball da ist, ist Tietz einfach so clever, dass er immer den Spieler ein kleines bisschen wegdrückt. Das ist beim ersten Tor das gleiche wie beim zweiten. Und das ist dann immer so ein Tick zu, also klar, wenn er Pech hat und der Schiedsrichter pfeift oder das Kleinste, dann wird das zweite Tor einfach zurückgenommen. Aber dann kommt vielleicht noch eine Flanke, wo er sich wieder den halben Meter frei drückt. Also es ist einfach so eine brutale Stürmerqualität. Und das finde ich auch richtig, dass sich das durch diese Folge so ein bisschen durchzieht, dass diese Mittelstürmer einfach so einen krassen Impact haben. Wir hatten es gerade bei Glatzel, wir hatten es beim Bremen, der Fehl. Das ist wirklich, Philipp Tietz hat dieses Parade-Stürmerspiel, der einfach da ist, wenn man ihn braucht und sich einfach in diesen 1-gegen-1-Duellen durchsetzt. Und das macht halt diesen entscheidenden Unterschied. Fischer sagt genau das Gleiche. Ja, wir waren unpräzise, wir waren hektisch. Aber dann hast du halt diesen Stürmer, den du einfach mit einer Flanke mal bedienen musst. Und der macht dir dann halt aus zwei Chancen zwei Tore. Und das, finde ich, ist der entscheidende Unterschied in diesem Spiel.
Und ich würde sagen, weil wir jetzt so viel über die Stürmer gesprochen haben, das ist ja kein Zufall, dass es gerade bei Teams, die mit Dreierkette spielen, also Glatzel beim HSV, bei Union Illich, der auch extrem viele Kopfbälle gewonnen hat. Bei Gladbach war es, Gladbach hat auch mit Dreierkette gespielt, glaube ich. Da war es dann der Stürmer, der gefehlt hat. Und bei Mainz ist er eben da. Und das spricht ja auch dafür, dass die sich halt für den Trainer, den die geholt haben, im Winter Gedanken gemacht haben. Wie machen wir dich jetzt noch erfolgreicher? Weil der Spielertyp hat vorher gefehlt. Und Tietz, ich kann mich gut erinnern, als der geholt wurde, hat auch für viel Kritik gesorgt bei Mainz. Was wollen wir mit dem? Der trifft das Tor nicht. 4 Millionen verschwendet und so weiter und so fort. Aber der ist halt genau der Spieler, den Urs Fischer braucht für seinen Fußball. Also der die Flanke anbietet, der den langen Ball anbietet und der halt dann auch ähnlich wie Glatzel oft auch darüber glänzt. Jetzt hat er halt mal so ein Spiel gehabt, wo er zwei Tore macht, aber der glänzt ja auch oft vor allem dadurch, dass er den Ball gut ablegt und gut abschirmt und so. Und ich finde, da muss man die Mainzer Verantwortlichen auch loben, dass sie halt in dem Fall mal gesagt haben, so, wir entscheiden uns jetzt für den Trainer aus Fischer und dann kriegt er aber auch die Spieler, die er braucht, die Tools. Das ist eine Sache, die in Bremen zum Beispiel nicht passiert ist im Sommer, weil Horst Steffen hat sich einen Stürmer gewünscht und die nicht bekommen. Und Mainz hat jetzt nicht nur einen Stürmer geholt, sondern halt auch noch den Stürmer geholt, der halt für das Fischerspiel elementar ist und wahrscheinlich, ich finde, den, der in der Bundesliga vielleicht mit Glatzel erreichbar war in dem finanziellen Rahmen von Mainz, der am besten dazu passt auch, also der das auch einfach gut kann. Und genau, deswegen würde ich sagen, dass dieser Aufschwung in der Rückrunde, auch wenn Tietz jetzt erst das dritte Tor geschossen hat, auch viel mit seiner Person zu tun hat, aber auch damit, dass die im Winter halt alle an einem Strang gezogen haben und dann halt auch dem Trainer die Möglichkeit gegeben haben, seinen Fußball so aufzuziehen, wie er es gerne will.
Ich hätte eine Frage an dich, weil ich sehe das ganz genauso. Ich frage nur, wieso du das auf Dreier- bzw. Fünferkette beziehst, weil ich finde, das kann man ja auch in einem Viererkettensystem so einen Ankerstürmer vorne, auch wenn er dann alleinige Spitze ist, festmachen?
Ja, also ich glaube einfach, dass der Ball häufiger über die Seite gespielt wird, wenn du mit einer Dreierkette aufbaust, dass du die Schienenspieler in der Regel dazu benutzen willst, auch mal die Bälle hinzukriegen und dass du dann aber halt in dem Zehnerraum oft in Unterzahl bist, einfach, ne? Weil wenn du entweder spielst du mit 4-3-4 und dann hast du halt da zwei Stürmer, die eher tief gehen sollen, neben einem in der Mitte, der im besten Fall den Ball verlängert, wie bei Köln. Und wenn du das nicht machst, sondern nur mit zwei Stürmern spielst, hast du zwar drei Mittelfeldspieler, aber die müssen ja die ganze Breite des Feldes abdecken, was sonst vielleicht vier Spieler machen würden oder halt in 4-2-3, 2 und 3. Von daher ist halt in dem Raum, der wo die Zehner hingehen, wenn da kein Spieler ist, der eine körperliche Präsenz hat und einen Verteidiger bindet oder auch mal einen Ball annehmen kann und weiterspielen kann, einfach zu leicht zu verteidigen, meiner Meinung nach. Und deswegen glaube ich, dass eine Mannschaft, die mit Dreierkette spielt, so einen Stürmer einfach oft braucht, um es umzusetzen. Vor allem, wenn halt die anderen Mitspieler nicht halt auf dem allergrößten Top-Niveau sind. Also Inter Mailand hat es auch ohnehin gekriegt, ins Champions-League-Finale zu kommen, aber es hat halt auch nicht jeder einen Bastoni und einen Barella davor. Von daher würde ich sagen, dass Bundesliga-Mannschaften, die mit Dreierkette spielen, häufig sehr, sehr, sehr davon profitieren mit so einem Stürmer, der dir halt diese Möglichkeit bietet, den Ball auch mal da reinzuspielen, ohne perfekt vorbereiteten Angriff, sondern ne, gezielt auf ihn, und dann macht er schon was damit, dass die einfach davon profitieren. Und ich glaube, das ist ja ein bisschen auch Urs Fischer Fußball in a nutshell, ehrlich gesagt. Ja. Zumindest so, wie er in Deutschland spielt. Früher hat er mehr auf Viererkette gesetzt, aber bei Union war es extrem erfolgreich, immer wenn er halt einen Stürmer hatte, der das gut gemacht hat. Und so auch bei Mainz, finde ich.
Ja, okay, so ja, kann ich das verstehen, mit dass eine Dreierkettenmannschaft gerne so ein, weil ich finde nicht, dass es ein Viererkettensystem, also du hast es jetzt aber genau so rum auch argumentiert, dass es in der Dreierkette sehr hilfreich ist. Dass,
da genau, also ich würde sagen, so wie die meisten Mannschaften besetzt sind in der Bundesliga, fehlt einfach die Qualität, sonst sich vorne festzusetzen, wenn du Dreierkette spielst.
Meine Meinung nach. Da bin ich ganz bei dir. Ja.
Ich fand es spannend. Ich, da, ja.
Und ich finde auch, sorry,
ganz kurze Ergänzung.
Du darfst gerne reden.
weil ich einmal ganz kurz ergänzen wollte, noch kurz, weil du ja nicht nur Philipp Tietz in der Winterpause geholt hast. Sorry, ich habe, glaube ich, übrigens Laie gesagt, danke, dass du mich da korrigiert hast, Till. Du hast ja auch Geraldo Becker noch geholt, ne? Also,
und Silas.
Und Silas.
Und Silas, ja. Ne? Also wirklich genau, nur ich wollte da nur nochmal unterstreichen, okay, was fehlt uns? Was haben wir gerade nicht da? Was brauchen wir nicht nur generell, sondern explizit für Urs Fischer? Und da muss man echt sagen, dann eben auch drei Spieler geholt, die eben die Bundesliga kennen, die eben auch ne, die Gegner kennen etc. Und das war, glaube ich, wirklich eine sehr, sehr gute Entscheidung und führt eben auch dafür, dass wir von einem Team, wo, glaube ich, viele von uns dachten, wie sollen die das denn da rausmachen und Doppelbelastung und dies, das, sich da wieder rausgekämpft haben. Und da muss man ja wirklich Respekt zollen. Das wollte ich nur noch ergänzen. Und Jan Lukas, du darfst jetzt auch weitermachen.
Nein, alles gut, alles gut. Ich würde das nur nochmal unterstreichen, was für eine gute Mannschaft das auch ist, weil Tietz hat auch da wieder ein gutes Interview, hat nicht nur den Jahrestag mit seiner Frau als wichtiger als seine zwei Tore bezeichnet, sondern er hat halt auch gesagt, dass unter der Woche sehr viel mit ihm gesprochen wurde, sowohl vom Trainer als auch von seinen Mitspielern, was ich ein sehr gutes Zeichen wiederum finde, dass, also klar, dass ein Trainer einen Spieler stark redet, finde ich super, aber gerade auch, dass offenbar untereinander im Team da irgendwie so ein Geist ist zu sagen, hey, du hast jetzt vielleicht zuletzt nicht so viel getroffen, aber du machst trotzdem die Räume, du machst als Stürmer, wie Till ja gerade erklärt hat, unser Spiel viel leichter. Das fand ich bemerkenswert, dass er so ein großes Lob dann, also klar, sagen viele Spieler, ja, ohne mein Team bin ich nichts, aber er hat das sehr tief im Prinzip ausgeführt, dass diese Kommunikation für ihn eben sehr wichtig war unter der Woche und dass eben der Trainer war, aber auch seine Mitspieler. Und das ist ja dann irgendwie, gerade weil ich jetzt so viel über Philipp Tietz gesprochen habe, finde ich das nochmal wichtig, dass er da so auch die anderen Mitspieler so ein bisschen hervorgehoben hat. Das Trainerteam kriegt sowieso genug Blumen, habe ich das Gefühl. Die machen halt eh einen Mega-Job. So.
Ja, und natürlich, also das Ganze im Hintergrund, dass eigentlich der bisherige Ankerspieler mit Amiri, ja, also das ist schon bemerkenswert, dass als Mainz 05, wo Amiri eigentlich so dein Unterschiedsspieler war, der dann eben wegbricht und du es einfach schaffst, und das eben auch wieder Urs Fischer natürlich, aber da ein Konstrukt aufzubauen, das dagegen steht. Und da muss man ja auch sagen, er wechselt ja auch in der 39. Minute, in der 37. Minute, fand ich sehr interessant, dass er gesagt hat, nee, wir gehen das Risiko mit Chor eben nicht bis zur Halbzeit, wo man dann ja auch sagen muss, du weißt nie, wie läuft das Spiel, steht 1-1, wie viele Wechselfenster wirst du noch brauchen. Es ist ja ein Unterschied, ob du dann eben vor der Halbzeit noch wechselst. Und das fand ich ja auch, wo er eben mit Chor aber auch redet. Ne? Also du siehst es bei der Auswechslung, Chor wird rausgenommen, er redet halt zwei Takte und sagt ihm wahrscheinlich so, nee, Risiko ist mir zu groß, und das will ich eben nicht eingehen, und ich will aber eben auch nicht eingehen, dass du dich in Zweikämpfen vorsichtig gesagt zurücknimmst, dass wir eben das Risiko da gehen, weil die schnellen Spieler hat ja Hoffenheim trotzdem weiterhin, also all in all sehr schlüssig, und man muss ja immer sagen, dafür, dass man immer nicht so ganz genau wusste, also gab es ja hier auch Diskussionen, klappt es mit Urs Fischer, klappt es nicht. Und eben natürlich auch anschließend war, ne, kommt drauf an, mit Kader etc., muss man, glaube ich, ganz klar beantworten, nee, klappt. Also funktioniert auf jeden Fall.
Man sollte vielleicht auch noch hervorheben, dass Mwene beide Flanken schlägt vor den Toren.
Ja.
Bevor das jetzt ganz untergeht. Das waren auch zwei sehr schöne Flanken und zwei Assists hat man ja auch nicht jeden Tag. Und ja, wie du sagst, das ist ansonsten einfach eine sehr runde Leistung gewesen. Auch hier fand ich gut, dass, also Chor hätte man auf dem Papier sicherlich gelb-rot geben können, aber dass die Spieler auf dem Platz das Spiel entscheiden durften und nicht durch so einen Platzverweis da irgendwie zu stark eingegriffen wird. Auch wenn es sicherlich Argumente gegeben hätte zu sagen, okay, ja, gelb, du hast schon gelb und eigentlich, wobei die erste auch hart war, so ein halbes taktisches Foul nach dem Einwurf, wo Lamperl auch sehr gerne den Kontakt annimmt. Das zweite war dann eigentlich fast schon eher eine gelbe Karte. Aber trotzdem mag ich es immer sehr gerne, wenn der Schiedsrichter sich so ein bisschen zurücknimmt und sagt, ja, okay, das kann man als gelb werten. Ich mag das.
Ja, ich würde eher diskutieren, ob Harm Osmas das in den 90 Minuten dann auch so durchgezogen hat, sich zurückzunehmen. Aber gut.
Okay, ja, ist ein Punkt, aber letztens war es jetzt kein Platzer, der das Spiel irgendwie entschieden hat.
Nee, also ne, klar, ist immer die Diskussion, aber ich meine, ich finde, wenn du dann eben, ne, wir haben über Tabsoba auch eben geschrieben und hier hat sich eben der Trainer dann doch relativ schnell dafür entschieden, okay, ich nehme runter, kann man natürlich immer diskutieren, ihm wird die Chance gegeben, aber ich würde per se sonst mitgehen. Ich finde es nur sehr interessant, nach dem 2-1, gut, Prömel sollte halt wegbleiben, aber Baumann ist meines Wissens nach Kapitän. Und dass er erstmal zu Harm Osmas geht und sagt so, hey, in meiner Form als Kapitän sage ich, da war doch vielleicht ein Foul. Und dann sehen beide direkt gelb. Ich weiß nicht, was sie gesagt haben, aber ich habe das, glaube ich, vor zwei Wochen schon mal gesagt, ich finde es immer so ein bisschen komisch. Wir haben eigentlich gesagt, wir wollen, dass nur die Kapitäne mit den Schiedsrichtern sprechen und dann sollen die Kapitäne doch bitte auch mit den Schiedsrichtern sprechen dürfen. Und ich fand persönlich nicht, also Prömel ist wirklich auf Osmas zugelaufen. Baumann fand ich da per se, von dem, was ich gesehen habe, etwas ruhiger. Da vielleicht ein kleiner Kritikpunkt von meiner Seite aus, weil das finde ich immer so ein bisschen schwierig, wenn du die Regel eingeführt hast und wenn sie dann eigentlich auch noch von Spielern mitgetragen wird und der Kapitän geht dahin, dann checke ich immer nicht ganz. Gut, die TSG, die spielt jetzt auswärts beim FCA und dann zu Hause gegen Borussia Dortmund. Mainz hat spannende Wochen vor sich. Racing Straßburg jetzt in der Conference League zu Hause, dann zu Hause gegen Freiburg und dann zwei Auswärtsspiele in Folge bei Straßburg, das Rückspiel und dann bei Borussia Mönchengladbach. Also mal schauen, wie es für Mainz 05 weitergeht. Ist ja das Viertelfinale, was sie dann spielen. Und dann kommen wir zum Samstagabend-Topspiel zwischen dem VfB Stuttgart und Borussia Dortmund. Der BVB, der gewinnt spät beim VfB Stuttgart. Lange passiert in diesem Topspiel, ehrlich gesagt, relativ wenig. Beiden Teams fehlt vorm Tor die letzte Konsequenz. Am Ende ist es ein Doppelschlag in der Nachspielzeit, beziehungsweise, was heißt letzte Konsequenz? Dortmund fehlen vor allem die Strafraumszenen. Am Ende ist es ein Doppelschlag in der Nachspielzeit mit dem ersten Torschuss für den BVB, erzielt Adeyemi in der 90. plus 4. Nach Vorarbeit von Brandt das 1-0, nur zwei Minuten später kann Brandt, der von Fabio Silva bedient wird, dann selbst das 2-0 erzielen. Ja, ihr habt euch beide bereit erklärt, dieses Spiel zu gucken. Till, ich würde einfach mal mit dir anfangen. Ja, ich frage das jetzt mal so, gab es für dich ein Team, was dir ein bisschen mehr gefallen hat als das andere?
Na, Dortmund natürlich. Also ich finde, ich gehöre auf jeden Fall nicht zu den Kritikern von Niko Kovac. Ich finde generell ist es ein vielleicht auch, weil ich zu viel Union gucke, aber ich finde generell ist es ein legitimer Ansatz, defensiv zu spielen. Es müssen nicht immer alle offensiv spielen und wenn deine Stärke ist, wenn du die Mannschaft bist, die meisten zu null Spiele hat, dann finde ich es okay, auch gegen einen Gegner, der gut in Form ist, zu sagen, so, im Hinspiel haben wir 3 kassiert, heute kriegen wir keins. Ich glaube, das war halt auch der Ansatz, den Dortmund da hatte. Und ich finde, gerade eine Mannschaft wie Dortmund, die letzten Jahre oft Vorwürfe bekommen hat, dass die Mentalität fehlt oder dass oft auch einfach in Spielen unkonzentriert agiert hat und so, dass gerade die jetzt einfach anders ist, dass die sich keine Unkonzentriertheiten eigentlich mehr erlaubt und dass sie gut verteidigt und wenn man was an diesem schrecklichen Fußballspiel hervorheben will, dann würde ich sagen, dass Dortmund auch gegen gute Mannschaften einfach sehr gut verteidigt. Aber dabei soll natürlich nicht untergehen, dass das bis zur Nachspielzeit eine Zumutung war, das Spiel, und wirklich anstrengend war, da nicht einzuschlafen.
Ja, Lukas, gehst du mit Tills Einschätzung mit?
Ja, 100%. Ich dachte eigentlich, es wäre eine ziemliche Mindermeinung, dass ich Dortmund gar nicht so schlecht fand. Weil, also sie haben einfach für uns als Zuschauer, Zuschauerin sehr wenig getan. Aber für ihren Ansatz waren sie halt einfach schon da. Also sie haben das, was sie wollten, einfach sehr gut umgesetzt. Von daher bin ich mir sicher, dass Dortmund aus dem Spiegel und sagt, ja, alles, was wir uns vorgenommen haben, ist aufgegangen. Wir haben Stuttgart nicht zu Großchancen haben kommen lassen. Wir haben selber zwar auch keine wirklichen Chancen herausgespielt, aber gut, die waren halt die Mannschaft, die auch gesagt hat, okay, wir nehmen das Unentschieden. Und von daher denke ich auch, dass Dortmund da relativ zufrieden aus dem Spiel rausgehen kann, ohne dass ich Fan davon wäre, von einem Spiel vom Ergebnis her zu betrachten. Aber ich hätte es auch gesagt, wenn das Spiel 0-0 ausgegangen wäre. Oder vielleicht sogar, wenn das Spiel knapp für Stuttgart ausgegangen wäre, weil einfach, also dann spät halt, weil Dortmund es einfach lange geschafft hat, ihren Plan konsequent umzusetzen. Und das ist halt eine Qualität. Das ist zwar nicht die Qualität, die uns als Zuschauende irgendwie dann besonders glücklich macht. Und da muss man langfristig dann sicherlich auch nachdenken, ob das so nachhaltig ist, wenn man eben ein Entertainment-Produkt letzten Endes anbietet und auch Fans generieren will. Aber solange die einfach in der Champions League sich qualifizieren, irgendwie ihre spektakulären Spieler kriegen, finde ich es absolut legitim zu sagen, okay, wir beschränken uns auf das, was wir können. Und das ist halt gerade einfach eher dieses Spiel gegen den Ball.
Ja, und man muss ja auch sagen, dass Kovac die Saison ja vor allem mit seinen Offensivspielern auch mit krassen Formschwankungen zu kämpfen hatte. Also ich glaube, hätte er den Guirassy der Rückrunde letzten Jahres die ganze Saison gehabt, wäre es vielleicht auch anders gelaufen. Aber zwischenzeitlich, was zur Entwicklung der Mannschaft dazugehört, würde ich sagen, war es auch einfach total schwierig für Dortmund überhaupt nach vorne zu spielen. Und dass er es dann sich entschieden hat, mit der Mannschaft so defensiv anzugehen und gerade auch gegen Stuttgart, einen Gegner auswärts, der um die Champions League mitspielt, das so zu machen, finde ich, vor allem wenn man sich an, wie gesagt, das Hinspiel, wo es 3 Gegentore gab oder auch die erste Halbzeit in Leipzig, wo Dortmund total überfordert war, defensiv erinnert, einen ja verständlichen Ansatz.
Ja, es wird ja im Forum auch durchaus heiß diskutiert. Also entweder geht es dann ja meistens um den Kader oder eben um den Trainer. Und ich glaube, wir haben das in der letzten Sendung, als es noch nicht ganz offiziell war, aber inzwischen ist es ja offiziell, Ole Brook saß ja eben auch schon auf der Bank beim BVB. Und ich würde per se auch erstmal sagen, also wir haben gesagt, es geht halt so ein bisschen darum, wir schauen jetzt auf die neue Saison. Ein paar Entscheidungen wurden eben schon gefallen. Es gab noch so ein bisschen Diskussion um Nico Schlotterbeck. Da wurde eben eigentlich verkündet, ich weiß jetzt nicht mehr von welchem Medium, aber dass er diese Woche den Vertrag unterschreibt. Und dann musste Nico Schlotterbeck sagen, also ich weiß nicht, wo er diese Info hat, aber das ist nicht so ganz korrekt. Das ist natürlich auch immer so ein bisschen schwierig. Aber ja, also wie gesagt, ich verstehe per se, wenn man an einen Zweitplatzierten in der Bundesliga den Anspruch hat, dass da ein bisschen mehr kommt, weil du natürlich trotzdem, also weil das natürlich schon irgendwie immer aus dem Wunsch daraus kommt, dass du eine gewisse Konkurrenz um die Meisterschaft hast, aber es geht ja auch nicht nur um Dortmund, da hast du ja auch ein paar andere Spieler und sonst haben sie ja einfach, also sie sind trotzdem nach Bayern und Leipzig das formstärkste Team momentan, ne? Also haben eben auch 12 Punkte geholt, eben nur diese eine Niederlage zwischendurch gegen die Bayern, so, also ist halt immer so ein bisschen bitter für, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, die Spannung, aber sonst würde ich da mit eurer Bewertung auf jeden Fall mitgehen, dass es dann, also weil wir gerade bei Borussia Dortmund immer wieder diese Vergleichbarkeit nicht nur innerhalb der Saison haben, sondern eben zwischen den Spielen. Und da habt ihr das eben schon gut gesagt. Also das Hinspiel, da hat man eben diese 3 Gegentore kassiert. Und da finde ich es per se erst auch mal valide zu sehen, okay, die Fehler, die man im Hinspiel gemacht hat, die macht man jetzt halt nicht mehr. So. Dass das, wie gesagt, für uns alle kein sonderlich schönes Spiel zum Angucken war, okay, aber muss ja sagen, das ganz alleine auf Borussia Dortmund zuschieben, ist dann ja auch irgendwie, ehrlich gesagt, nicht ganz fair, weil ich finde auch Stuttgart, also bei allem Respekt, aber hat jetzt auch keine wahnsinnig schlechte Serie, hat auch davor 3 Spiele, beziehungsweise einen Unentschieden, 3 Spiele gewonnen. Und da könnte man ja auch mal nachfragen, warum kam von denen denn nicht mehr? Also
ja, also ich glaube, die Statistik, die das Spiel gut beschreibt, nachdem ja auch Hoeneß davon gesprochen hat, dass man überlegen gewesen sei und dass das Resultat nicht den Verhältnissen auf dem Rasen entsprochen hätte, ist dann wieder, das habe ich ja vorhin schon mal bemüht, bei St. Pauli, aber bei Stuttgart kann man es normal tun, einfach mal zu gucken, von wo die ganzen Abschüsse waren. 13 Mal haben sie geschossen, 3 nur aufs Tor, 7 aus dem Strafraum und der einzige außerhalb vom Strafraum, also 7 außerhalb des Strafraums und der einzige außerhalb des Strafraums, der aufs Tor ging, war ein Schuss von Führich aus 27 Metern genau in die Mitte, in die Arme von Kobel. Das heißt, die Qualität der Chancen von Stuttgart war auch nicht gut, weshalb ich Hoeneß ein bisschen widersprechen würde, dass er seine Mannschaft da halt so klar überlegen gesehen hat, weil Stuttgart im Prinzip ja nur die Räume bespielt hat, die Dortmund denen auch gegeben hat. Andererseits muss man die natürlich aber auch insofern in Schutz nehmen, dass es jetzt auch nicht schwer ist, nicht leicht ist gegen eine Mannschaft mit 2 Nationalspielern in der Innenverteidigung, Anton und Schlotterbeck, wenn die halt zu 9 im Strafraum steht, dann ist es natürlich auch schwierig, da die Lücke zu finden, um sich die passende Chance herauszuspielen. Insofern finde ich, wenn man Stuttgart kritisieren soll, dann mehr dafür, dass sie am Ende es zulassen, dich zweimal halt so in Auskontern zu lassen, ne? Dass man da nicht irgendwann erkennt, in dem Spiel soll es nicht sein und dann seinerseits vielleicht auch ein bisschen sicherheitsbedachter am Ende agiert, sagt, wir nehmen jetzt den Punkt mit, der hilft uns auch im Kampf um die Champions League, sondern dann 2 Gegentore kriegt, wo Dortmund mit sehr einfachen, gut gespielten, aber sehr einfachen langen Bällen dann einfach total viel Platz bekommt.
Ja, guter Punkt. Also ich fand es jetzt, ich habe mir tatsächlich einfach, ich glaube, man geht ja auch immer in so eine Erwartungshaltung in das Spiel rein und wenn man eben die Spiele der beiden Teams sonst so gesehen hat, dachte ich halt gerade, also ich meine, man muss einfach sagen, Dortmund hat das, was Augsburg noch gegen Stuttgart falsch gemacht hat und das war quasi in den, ich sag mal so, auch gerade vielleicht per se erstmal uninteressanten Spiel, also Positionen auf dem Spielfeld da zu sein, das hat Dortmund halt um einiges besser gemacht und war halt, wenn es die Zweikämpfe zu führen gab, waren sie halt da und waren halt nicht den Schritt später. So, klar, erwartet man dann auch. Aber von daher, ja, ist es, also ich sag mal so, es kann halt auch ein 0-0-Spiel am Ende sein. Hilft Stuttgart minimal, so, klar. Aber ja, also ich hatte dann auch irgendwann das Gefühl, dass vor allem Stuttgart auch so ein bisschen die Puste hinten rausgegangen ist. Also ich fand, dass die positiven Sachen, wir haben, also ich habe mal XG-Werte nachgeguckt, das ist 0,76 zu 0,61. Ich glaube laut Sofascore, also klare Überlegenheit sehen wir da auch nicht. Du hast ja schon die Torschüsse angesehen. In der ersten Halbzeit waren es halt 0,55 zu 0,07. Also du hast es dann halt auch nicht geschafft, das wirklich gut auch in der zweiten Halbzeit fortzusetzen. Das zeigt ja das im Prinzip. Ja, Lukas möchte gerne.
Nein, sorry, du dürftest deinen Satz schon genannt sein.
Nee, also das war quasi schon der Satz.
Okay, ja, weil ich finde tatsächlich die größte Chance für Stuttgart, das ist auch die Undorf dann am Ende im Interview anspricht, weiß ich gar nicht, ob da sogar ein Schuss draus wird, ist die, wo Nathai über rechts durchbricht und anstatt einfach in den Rücken der Abwehr durchzustecken auf Undorf, der sich auch furchtbar aufregt, legt er eben zurück. Und das ist für mich das Entscheidende, das ist auch eine meiner wenigen Notizen zu diesem wirklich sehr chancenarmen Spiel. Stuttgart spielt zu viele Bälle in den Rückraum. Und das machen die Dortmunder halt wirklich oft so, und das scheint man auch in der Analyse vor dem Spiel so herausgearbeitet zu haben, dass die Dortmunder Verteidiger sehr oft auf diesen Rückpass lauern und fast stehen bleiben, um dann eben diesen Pass, der auch eigentlich auch sehr effektiv ist, abzufangen. Gerade dann ist es halt wichtig, dass der Stürmer durchläuft auf den zweiten Pfosten und da gibt es einfach diese Vorzeigechance, wo einfach nur der Ball auf den zweiten Pfosten quer gespielt werden muss und Undorf auch wirklich komplett frei steht. Und da muss eigentlich in der ersten Halbzeit dann quasi das 1-0 fallen. Das ist für mich aber auch eine der wenigen, wenn nicht gar die eine große Chance für Stuttgart, wo dann am Ende gar kein großer Abschluss bei rausspringt. Aber es ist mir wirklich extrem aufgefallen, weil, wie ihr sagt, Stuttgart hat die Räume, die Dortmund ihnen gibt. Und da sind dann eben oft die Räume vorm Strafraum, aber dann halt eben auch außen. Und das dann wirklich mindestens 5-mal dieser Ball so scharf, was eigentlich gut ist, in den Rückraum gelegt wird, anstatt einfach mal scharf vors Tor quer zu legen. Das fand ich wirklich auch auffällig. Und dafür haben sie ja eigentlich auch den Stürmer. Und ich glaube, das ist wirklich ein Mittel, was in dem Spiel sehr geholfen hätte.
Ja, guter Punkt. Eine Sache, bevor sie halt noch untergeht, weil es viel diskutiert wurde, also nach dem 2-0 gab es dann viel Tumult. Es wurde unter anderem ein Stuhl, der glaube ich eigentlich für die JournalistInnen da steht, geworfen. Also dazu nur, wir werfen keine Gegenstände auf Menschen. Punkt. Ich kann, also rein jetzt mal abgesehen von meiner, also für, von mich hier als Moderatorin, sondern für mich als Fußballfan, ist halt ungeil, wenn du halt als gegnerische Mannschaft vor der Heimkurve jubelst. Das fühlt sich nie geil an, vor allem nicht, wenn es in der Nachspielzeit ist. So, also per se kann ich Unmut der Fans schon verstehen, dass die Spieler auf dem Feld sich da vielleicht auch ein bisschen besser im Griff haben sollten. Ist dann nochmal ein anderer Punkt. Also ich meine, musst halt nicht so provokant jubeln. Ja, gehe ich auch mit. Auf der anderen Seite, ja, sind es in dem Moment die Emotionen gut. Aber also ich weiß auch immer nicht, vielleicht bin ich da inzwischen dann doch an manchen Stellen so abgestumpft. Sagt ihr doch gerne, also die Menge an Diskussionen, was das dann hinterher immer freitritt und hier und da, fand ich krass, ehrlich gesagt. Also sagt ihr gerne was dazu?
Ich finde schon, dass es ein neues, oder nicht ein neues, aber ein besonderes Maß ist, wenn einfach Fans in den Innenraum eindringen. Ja. Wobei man da in den Videos auch ganz gut sieht, dass es immer so eine Person ist, die so, ich will jetzt niemandem zu nahe treten, aber so ein bisschen halbstark so über die erste Bande springen, dann muss der Rest halt nachziehen, weil halt sonst der eine alleine dasteht. Und dann gibt es noch eine zweite Bande, über die wieder einer springt als Einzelhandlung. Und dann muss wieder der Mob sozusagen mitgehen. Und die bleiben dann ja auch alle vor der Bande stehen. Also es ist jetzt, ich glaube, in keinem Zeitpunkt hat sich ein Spieler bedroht gefühlt, dass man jetzt sagte, die laufen irgendwie jetzt aufs Spielfeld drauf, sondern es war so ein, war halt einfach eine totale Überreaktion. Ich habe mir dann aber, weil es hieß in der Herleitung, dass es aus diesem Porto-Europa-League-Spiel entstanden ist, dieser Konflikt, dass da die Ultras oder aktive Fanszene, dass da dieser Konflikt entstanden ist, da hat halt beim 1-0 für Porto in Stuttgart ein Spieler wirklich extrem provokant vor der Cannstatter Kurve gejubelt, inklusive irgendwie aufstellen und die Arme ausbreiten. Und das ist dann natürlich wirklich zu viel, dass das im Prinzip jetzt die Reaktion so ein bisschen verzögert war, okay, da ist was entstanden, weil da haben dann wohl die Stuttgarter Ultras im Nachgang zu den Spielern gesagt, hey, sowas sollten wir nicht zulassen, kann man auch zustehen, wie man will, aber sowas sollten wir nicht zulassen, da müsst ihr als Spieler aktiver werden. Und dass dann die Stuttgarter sich in diesem Spiel berufen gefühlt haben, ja, okay, jetzt haben wir doch diese Vorgeschichte, jetzt wollen wir unsere Fans irgendwie nicht hängen lassen, jetzt gehen wir da hin. Und ich glaube, dass sich das Ganze irgendwie so ein bisschen aufgebauscht hat mit dieser Historie aus diesem Europa-League-Spiel, wo ich es wirklich auch drüber fand. Weil die Dortmunder haben ja letzten Endes gar nicht viel gemacht. Also soll letzten Endes wohl eine Reaktion auf Undorf aus dem Hinspiel gewesen sein, der nach dem 3-3 in Dortmund irgendwie ein
Spiel. Ja, Undorf hat so gemacht, genau, und genau, Adeyemi hat das Gleiche gemacht. Und nach dem ganzen Rudelbildung sind Undorf und Adeyemi Arm in Arm zur Mittellinie gelaufen. Also ich finde es natürlich schade, was mit den Fans da passiert ist, aber ich finde es an sich ist auch einfach schön, das ist auch Fußball. Also wenn man selber mal gespielt hat und im Hinspiel hat irgendwie der gegnerische Spieler das und das gemacht, dann freust du dich aufs Rückspiel, dann hoffst du natürlich auch, den 1 auszuwischen. Dortmund hat auch seit 3,5 Jahren nicht gegen Stuttgart gewonnen. Also ich glaube, in beiden Mannschaften sind ja viele Spieler schon länger jetzt dabei. Es hat sich einfach so ein bisschen zwischen denen auch so ein bisschen aufgebaut und die haben sich schon drauf gefreut und dann hat Dortmund das so gewonnen.
Ja, Football also, Heritage.
Ich würde sagen, so wie du, Eva, dass das natürlich nicht geht mit den Fans, die da über die Bande springen, aber ist am Ende auch halb so wild. Ist doch nett, dass die auch noch diesen Fußball in dem großen Geschäft Bundesliga auch noch so diese kleinen Fußballnicklichkeiten von den Spielern untereinander, die dann ja auch eine Fair abgelaufen sind, bei Undorf und Adeyemi, dass die auch noch gibt. Und keine Ahnung, es gab ja schon häufig auch so diesen Schrei nach, wir haben keine Straßenfußballer mehr und so. Das sind doch Undorf und Adeyemi, so, ne, die das dann halt so machen wie auf dem Bolzplatz. Und ja, ich habe es mit einem Grinsen verfolgt, muss ich sagen. Schöner gewesen wäre, wenn der Stuhl auf der richtigen Seite der Bande geblieben wäre.
Bin ich ganz bei dir. Es ist einfach eine schöne, oder es ist eine Geschichte, die dieses Spiel, was sehr geschichtenarm ist, zu erzählen hat. Und dafür habe ich viel zu seriös vielleicht noch einen Einschub, wo ich eine Regeländerung gerne hätte, was schwer umsetzbar ist. Aber ich finde, es ist ein Unding, wie häufig mittlerweile bei einer Platzwahl die Seite gewechselt wird, weil das Auswärtsteam, und das macht Schlotterbeck in dem Spiel auch, also bei der Platzwahl sagt, wir möchten nicht, dass ihr in der zweiten Halbzeit auf eure Kurve zuspielt. Und wir sind, glaube ich, alle Fans, also wir drei, die gerne ins Stadion gehen und durchaus auch mal in der Kurve, oder zumindest bei Eva weiß ich es, bei dir kann ich es so nicht einschätzen, aber es gibt auch nichts Geileres, als wenn deine Mannschaft vor deiner Kurve am Ende noch ein spätes Tor schießt.
Und es ist so, kann empfehlen, gerade am Wochenende wieder erlebt.
Es ist so ein Unding, dass dann Auswärtsteams sagen, ja, okay, wir wollen diesen Vorteil, der immer so minimal ist, dass wir das wegnehmen, indem wir einfach bei der Platzwahl, und das passiert so oft, das passiert mittlerweile so oft.
Psychologisch, ne?
Alles so ein bisschen, und auch diesen, vielleicht so einen Mini-Vorteil daraus ziehen, dass. Und die Bundesliga aber will doch auch diese Bilder produzieren, wenn die.
Also ich gebe dir recht, aber in dem Spiel vielleicht auch. Ich glaube, Stuttgart hat es im Hinspiel genauso gemacht, weil
das ist völlig weg von dem
Abseits,
Tor.
Genau.
Genau. Ich will einfach nur losgelöst davon die Regel einführen, dass die Heimmannschaft einfach wählt, auf welche Seite sie spielen will. Dann haben wir doch alle, dann die Gäste spielen auf ihre Auswärtskurve, ist auch geiler, da das späte Tor vorzuschießen und zu jubeln. Wir wollen doch alle diese Bilder. Warum nicht? Verbietet das oder zumindest cancelt als Spieler, dass es einfach geächtet wird. Das darf doch nicht passieren.
Ich freue mich jetzt schon auf die Kommentare. Nee, aber also per se sage ich auch so als Fan.
Also ich würde sagen,
schon geiler.
Ich würde sagen, um jetzt mal kurz noch ein Argument dagegen zu bringen. Als Bruder eines Torhüters, wenn die Sonne schlecht steht, willst du natürlich nicht gegen die Sonne spielen. Und dann sagst du deinem Kapitän, Freundchen, das war jetzt natürlich in Stuttgart nicht der Fall, da war schon dann dunkel am Ende, aber Freundchen, bitte aufpassen bei der Platz 2. Ich würde sagen, dann, wenn man schon dieses Los-Element am Anfang hat, dann sollten die Spieler das schon auch noch selber entscheiden dürfen. Aber ich
ja, natürlich ist Meinung, es ist auch nicht umsetzbar, weil es ein Fußball, aber in der Bundesliga gibt es auch keine tiefstehende Sonne. Also ja, doch selten schon, aber es wäre für mich eine Bundesliga-exklusive Regel. Also die gilt für alle Kreisligen nicht.
Fantastisch. Das ist, also wahrscheinlich hätten wir einfach das ausgliedern als Thema vorne. So, hallo, wie machen wir die Platzwahl beim Fußball? Super, bin ein großer Fan. Das hat einen Turn genommen, wo ich nicht dachte, dass er noch kommt. Ich war sehr gespannt, worauf du hinaus wolltest. Aber der Vollständigkeit halber, ich habe es irgendwie sehr, sehr häufig vergessen. Also Dortmund Platz 2 mit 64 Punkten, Stuttgart Platz 4 mit 53 Punkten. Stuttgart spielt als nächstes zu Hause gegen den HSV, dann auswärts beim FC Bayern, der Borussia Dortmund zu Hause gegen Bayer Leverkusen und dann auswärts bei der TSG. Und dann sind wir beim letzten Spiel angekommen. Der SC Freiburg, der muss nach einer 2-0-Führung doch eine späte 2-3-Niederlage gegen die Bayern hinnehmen. Dabei fallen alle Tore erst in der zweiten Halbzeit. 45 Sekunden nach Wiederanpfiff bringt man Sambi die Breisgauer in Führung. Lukas Höhler natürlich erhöht in der 71. Minute dann auf 2-0. Allerdings schlagen die Bayern eine Form von Tom Bischoff doppelt zurück. Erst in der 81. Minute aus der Distanz. Zuvor hatte Arthur Brulu zweimal stark pariert, dann in der zweiten Minute der Nachspielzeit, der dieses Mal den stärkeren linken Fuß nutzt, also Tom Bischoff. Lennart Karl, der kann in der neunten Minute der Nachspielzeit nach Zuspiel vom eingewechselten Davis zum späten 3-2-Treffer noch einschieben und dann natürlich die Generalprobe vom Spiel gegen Real Madrid hier ja doch noch verglänzen, wie man das auch sagen möchte. Jan Lukas, wir hatten im Hinspiel, dass das Freiburg eigentlich zu früh mit zwei Toren führt und dann irgendwie noch ordentlich auf die Mütze bekommt. Dieses Spiel muss ich sagen, also lass uns gerne mal bei den Freiburgern starten. Ich fand, und das hat auch Vincent Kompany gesagt, eigentlich ein über weite Strecken sehr, sehr gutes Spiel vom SC Freiburg. Würdest du mir dazu stimmen?
Ah ja, mir ist gerade aufgefallen, wo du sagst, dass alle Tore in der zweiten Halbzeit fallen, dass da natürlich beide Teams auf ihre Kurve gespielt haben. Ebenso wie bei Frankfurt gegen Köln, wo auch alle vier Tore auf die eigene Kurve erzielt wurden. Also ich scheine da wirklich was Großes auf der Spur zu sein. Nein, jetzt dieses Thema beiseite. Ich finde, Freiburg hat ein sehr gutes Spiel gemacht. Das wurde auch von den Bayern hinterher explizit gelobt, dass dieses 1-gegen-1, was Freiburg im Prinzip über den ganzen Platz gespielt hat, dazu geführt hat, dass es eins der anstrengendsten Spiele der Saison war. Und das kann ich auch verstehen. Also die hatten wirklich sehr oft die Situation, oder die Bayern im Aufbau, dass die Spieler denen wirklich auf Schritt und Tritt gefolgt sind. Gnabry musste in Abwesenheit von Kane und mit einem gesperrten Nicholas Jackson den verkappten Mittelstürmer geben, der dann aber auch in Kane-Manier sehr viel und sehr häufig entgegengekommen ist. Das gleiche gilt für Guerrero auf der 10. Und ich denke, man hat sich davon so ein bisschen versprochen, Räume aufzuziehen, indem die eben entgegenkommen mit dieser engen Manndeckung. das hat nur wirklich sehr wenig funktioniert, weil es sehr wenig Bälle in die Tiefe dann gab. Ich weiß nicht, ob es daran lag, dass so ein bisschen Ulis vorne dann gefehlt hat. Also Karl war für mich nicht der Spieler, der so in die Tiefe gegangen ist. Und Diaz hatte auch nur selten die Aktion. Das heißt, die Räume, die dann dahinter entstanden sind, sind sehr wenig genutzt worden. Und das hat Freiburg eben sehr, sehr gut gemacht.
Ja, da gehe ich mit. Ich glaube, was man Freiburg in der ersten Halbzeit wirklich so ein bisschen ankreiden kann, ist einfach so die Chancenverwertung fast. Also vielleicht nicht, vielleicht haben sie aus dem Hinspiel gelernt und gesagt, nicht, das erste Tor nicht zu früh schießen. So dieser Klassiker. Also ich muss auch echt sagen, es wirkte wie ein unfassbar intensives Spiel. Also Freiburg auch 126 Kilometer gelaufen, damit 2 Kilometer mehr als die Bayern. Und ich fand das, also ich glaube auch Kompany hat eben auch gesagt, sie haben so ein bisschen, oder Bischof hat es glaube ich gesagt, so ein bisschen unsere Spielweise auf uns zurückgespiegelt, und das ist ja schon also sehr bemerkenswert, dass du das in dieser Phase der Saison, ja okay, Freiburg hat keine Doppelbelastung mehr, aber dass du das in dieser Phase der Saison so schaffst gegen den FC Bayern, das haben noch nicht so wahnsinnig viele Mannschaften gerade in der Bundesliga zuletzt geschafft. Also das fand ich auch gerade, Freiburg wurde viel kritisiert, dass Freiburg-Spiele nicht so wahnsinnig schön wären zu gucken zum Teil in dieser Saison. Und da muss ich sagen, also die Art und Weise, wie Julian Schuster da aufgestellt hat und generell die Mannschaft eingestellt hat, die war schon sehr sehr ansehnlich. Ich fand zum Beispiel auch, dass Jan-Niklas Beste ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat für die Freiburger, auch der ja immer mit so auf und ab, aber ich fand da also gerade natürlich auch standardtechnisch sehr gut. Man muss dann ja trotzdem, also vielleicht schauen wir schon so nach dem 2-0, also man muss erstens sagen, dieses Spiel, ich war irgendwann persönlich ein bisschen genervt, dass irgendwie bei jeder Abwehraktion von Neuer gesagt wurde, ja, das ist, da sieht man einfach die Qualität von Manuel Neuer, wo ich dachte, okay, also per se würde ich jetzt sagen, das sollte erstmal jeder Bundesliga-Torhüter können, mit meinem Laienwissen, aber okay. Aber man muss ja schon sagen, dass also irgendwas passiert bei dem nach dem 2-0. Ich würde mal einen Raum wechseln. In der 78. Minute kommt Irie für Beste und Matanovic für Mansambi. Siehst du da schon so einen Grund, warum es danach abkippt? Oder wir kommen, glaube ich, auf die Bayern zu sprechen, sagst du einfach, okay, es ist irgendwann schwierig, da mitzuhalten.
Ja, also ich finde erst, also ich finde ganz viele Sachen sehe ich auch so. Beste hat im Pressing im Prinzip so einen dritten Achter gespielt, der ja auch auf der rechten Seite als Linksfuß jemand ist, der gerne mal in die Mitte zieht. Und der hat eben auch nochmal dazu beigetragen, dass diese Räume so mega eng wurden für Bayern. Das heißt, das ist mir wirklich auch sehr positiv aufgefallen. Ich würde aber, dass das Spiel kippt, schon eher in Richtung Bayern ja analysieren, weil die einfach so viele gute Fußballer eingewechselt haben. Also die haben, also in Betonung auf Fußballer, die haben am Ende quasi ohne Innenverteidiger gespielt, weil Stanisic ist dann so als Innenverteidiger reingegangen. Genau, aber Kim war ausgewechselt und schon vorher war Tah ausgewechselt worden. Das heißt, es gab im Prinzip nur Außenverteidiger oder zentrale Mittelfeldspieler oder halt Flügelspieler, aber es gab weder einen klassischen Stürmer noch einen klassischen Innenverteidiger, und da sind ja nun mal die Positionen, wo die Spieler beheimatet sind, die vielleicht mit Ball am Fuß, bei Bayern jetzt in großen Klammern gesetzt, aber nicht die stärksten Spieler sind. Das heißt, sie hatten eine extreme Kombinationssicherheit, und das war eben in diesen engen Räumen für mich ein entscheidender Faktor. Ebenfalls, das passt ganz gut zu dem Zeitpunkt, den du festgemacht hast, ist in der 75. Minute für mich was ganz Entscheidendes passiert, nämlich da gab es irgendwie Einwurf für Bayern an der Seite der Trainerbank, und Kompany ist extrem nochmal aus sich gegangen und hat gesagt, komm, wir packen das noch, und wirkte sehr motivierend. Und ich glaube, dass das einen riesen Einfluss auf dieses Spiel hatte, dass von außen eben ganz klar vorgelebt wurde, ey, komm, es steht zwar 2-0, wir haben gerade erst 2-0 kassiert, und da kann man sich auch Mannschaften vorstellen, die sagen, okay, wir sind Meister, also noch nicht offiziell, aber wir werden Meister, wir sind, haben so einen Vorsprung, wir haben jetzt unter der Woche, ist ja auch am Dienstag schon ein Spiel in Madrid, ist jetzt auch, wir können jetzt 5 gerade sein lassen, wir haben eh schon eine Niederlage, es wird auch keine historische Saison, aber da kam nochmal so eine Energie von außen, und das war für mich im Prinzip der einleitende Punkt für diese Schlussoffensive. Gleichzeitig war natürlich auch Ulis dann auf dem Platz, der einfach wieder super viel Gravity hatte, indem er das Spiel auf sich gezogen hat. Vergibt erstmal eine Riesenchance. Es ist allerdings schon etwas vorher, in der 57. wo eine Hereingabe kommt, anstatt einfach den, also Flanke ist von links, scharf vor das Tor, und anstatt einfach den Ball fern Fuß reinzuhalten, also den rechten in dem Fall, will er irgendwie mit seinem starken linken, was halt viel schwerer ist, immer den Ball, also den Fuß von der Seite zu nehmen, wo der Ball herkommt, weil der Ball vielleicht auch durchrutschen kann, vergibt er im Prinzip kläglich eigentlich das 1-1, aber dann sind es halt diese, letztendlich sind es die beiden Einzelaktionen, oder es ist keine Einzelaktion in dem Sinn, aber ein Schuss aus der Distanz, wo sich einfach bis auf das Herz passt, zweimal, wo beide mal der Schiedsrichter so halb im Weg steht, wo er dann trotzdem schießt. Es war irgendwie ganz, ganz witzig zu sehen, dass es beide Male irgendwie so ein bisschen eine Verzögerung geben musste, bis er dann schießt. Und dann sind es halt einfach, und das sagt Schuster auch am Ende, jetzt bin ich schon sehr auf Bayern gewechselt, aber ich nehme an, das ist okay zu dem Zeitpunkt der Sendung.
Das ist okay.
Sind es einfach, ich habe mir in der 85. Minute, glaube ich, war es, da habe ich das erste Mal am Spieltag einen, den Bildschirm einfach abfotografiert, weil ich zählen wollte, wie viele Freiburger stehen gerade im eigenen Strafraum. Und ich dachte, oh, das wäre spektakulär, wenn ich eine Szene aus dem Spiel raus erwische, wo alle Feldspieler, also nicht nach einer Ecke, nicht nach einem Freistoß, wo alle Feldspieler im eigenen Strafraum stehen. Und Schuster hat auch immer wieder gesagt, geh vor, und dummerweise war es so, dass ein Spieler minimal vor der 16-Linie stand. Ich dachte, ach schade, jetzt habe ich einen historischen Moment quasi verpasst. Turns out, also das war, ich habe es ja mit der Sekunde fotografiert, 85-36, also in der 86. Minute, und dann eine Minute später in der 87., 86-02, alle Spieler im eigenen Strafraum. Also sie haben es einfach gar nicht mehr geschafft, hinten rauszukommen. Obwohl dann ja auch noch Matanovic gebracht wurde, was ich eine gute Idee fand, zu sagen, okay, wir bringen jemanden, der vielleicht etwas weiter vorne sich positioniert, wo man dann einen Entlastungsball mal hinspielen kann. Die kam einfach nicht mehr raus. Und so holt dann Ulis auch die Ecke raus, die dann schnell ausgeführt wird. Das muss man ja auch sagen. Es sind beides kurze Ecken von rechts, die dann so über zwei, drei Stationen in den Rückraum gegeben werden, wo dann eben Bischoff schießt. Das heißt, Freiburg hat einfach diese Entlastung nicht mehr hinbekommen. Das, wer will es ihnen verdenken nach 85 Top-Minuten gegen Bayern, was eben halt auch, das war deine Einleitung so ein bisschen, das hat Freiburg super gut gegen Bayern gemacht. Ich bin der Meinung, das haben viele gegen Bayern schon gut gemacht. Gerade der FC hatte zwei gute Heimspiele gegen Bayern. Aber die Kunst ist halt, das so lange zu schaffen. Und das hat Freiburg eben außergewöhnlich gut geschafft, auch diese 1-gegen-1-Duelle so lange zu halten. Dann fehlen halt am Ende doch diese 5, 6 Minuten, die es dann irgendwie über die Ziellinie bringen. Ja, also letztendlich ist es bitter, weil du mit 2-1 in der Nachspielzeit reingehst aus Freiburger Sicht und dann am Ende hoffen musst, irgendwie noch einen Punkt zu holen und selbst den dann am Ende nicht hast. Aber es liegt für mich ganz klar begründet, und das hat auch der Trainer so gesagt, dass sie einfach nicht mehr hinten rausgekommen sind. Was dann wiederum positiv für Bayern gesprochen, einfach dieses Einschnüren ist. Ne? Das kann halt keine andere Mannschaft der Welt.
Zwei Punkte gab es ja noch. Einmal die Ecke, die zum 2-2 führt. Gab es ja durchaus Diskussionen. Kann ich ehrlich gesagt auch verstehen, weil ich glaube,
es ist halt einfach keine Ecke.
Es halt war zuletzt. Halt keine Ecke, ne? Ist halt, also da muss man auch immer sagen, ist ja nicht nur der Schiedsrichter, sondern frage ich manchmal auch Linienrichter irgendwie. Gut, ich glaube, es war die andere Seite, deshalb auch schwierig. Also, und dann gibt es eben, ich glaube, er zeigt 7, 8 Minuten an. Genau. Fällt dann der 90.09. Ich verstehe aus Fansicht, warum das nervt, weil du guckst eben auf diese Uhr und denkst jetzt pfeif ab. Es war halt im Angriff und man muss halt sagen, es gab halt ein Tor in der Nachspielzeit. Drumherum gab es Diskussionen. Und also per se die 8 Minuten passen für mich schon, wenn man das, also die Wechselfenster, die verschiedenen, diese minimalen Unterbrechungen, die und da, das passt dann irgendwie schon. Es ist natürlich trotzdem bitter, ich verstehe das so rein. Ich fand aber auch gut, ich hatte ein bisschen Schiss, dass er dann direkt nach dem 3-2 abpfeift. Das hat er ja nicht gegeben. Also der hat dann ja auch noch wirklich die 2 Minuten laufen lassen nach dem Torjubel, nach dem Tor. Also da fand ich das eigentlich auch gut von Dani Siebert. Freiburg kommt ja sogar nochmal zum Abschluss. Also wäre ich Freiburg-Fan, ich verstehe es wirklich, versteht mich da nicht falsch, ich kann das schon in gewisser Weise nachvollziehen. Ich muss aber sagen, ich sehe hier jetzt keinen Fall von in Anführungszeichen Bayern-Bonus oder so, weil ich finde, also eigentlich, ich weiß, dass es, und das ist das größere Problem, diese Regelung, sie wird einfach nicht konsequent durchgeführt, dass uns zum Anfang der Saison eigentlich dieses, ich sag mal, Sheet an die Hand gegeben wurde, hier pro Wechselfenster, und damit ist pro Wechselfenster des Vereins gemeint, nicht pro Wechselfenster insgesamt. Wechselfenster, Tore etc. Und das ist nur ein Hinweis, wenn Torjubel länger dauert, darfst du es eben auch länger oder sollst du es ja auch länger rausziehen etc. Und ich finde eher schwierig, dass das halt nicht einheitlich durchgezogen wird. Das ist, glaube ich, die Problematik, und dann kann ich das verstehen. In diesem Spiel muss ich aber sagen, und again, ich checke das, warum man aus Freiburg-Sicht das anders sieht. Ich sehe hier keine falsche Führung des Spiels von Daniel Siebert in dem Moment.
Ich glaube auch, also super, das ist, also genauso wie du sagst, er war konsequent, er hat beide Tore in der Nachspielzeit, hat er nochmal die Zeit verlängert für. Ich glaube, man hat den Schiedsrichtern einfach keinen Gefallen damit getan, dass man die Sekunden in der Nachspielzeit anzeigt, also im Stadion, auf dem Videowürfel, auf der Videotafel, weil natürlich die Fans instant, sobald die Sekunde der letzten Minute erreicht sind, sagen Abpfiff. Und ich glaube, das ist auch hier wieder Football Heritage, dass man einfach als Fan, sobald die Sekunde abgelaufen ist oder wenn man es vorher an der Stoppuhr hatte, sagt, ey, Schiri, muss er abpfeifen. Aber es ist regeltechnisch ja völlig richtig zu sagen, nee, wir verlängern die Nachspielzeit nochmal. Ich bin früher großer Fan von Netto-Spielzeit gewesen. Die FIFA geht ja jetzt einen anderen Weg zu sagen, okay, wir verkürzen einfach die Unterbrechung. Man hat jetzt für den Abschlag nur noch 8 Sekunden Zeit, bald auch noch für Auswechslungen und für Abstöße. Das heißt, der Weg ist so ein bisschen der umgekehrte, dass man die Unterbrechung minimiert, anstatt die Zeit zu verkürzen. Finde ich auch eine clevere Lösung. Aber dann muss man sich halt als Fan auch so ein bisschen darauf einstellen, dass die Nachspielzeit eben verlängert werden kann. Und das ist, wie du sagst, in dem Fall jetzt nicht pro Bayern, auch wenn das manche vielleicht so sagen mögen. Und es ist auch immer einfach, wenn man verliert, das dann darauf zu schieben. Und ich kann auch wirklich jeden Freiburger, jede Freiburgerin verstehen. Ich würde es ganz genauso argumentieren. Aber jetzt so als Analyse-Sicht muss man einfach sagen, es ist dieses Tor in der Nachspielzeit gefallen. Und es ist das Recht und vielleicht sogar die Pflicht des Schiedsrichters, das dann einfach nochmal oben drauf zu geben. So.
Aber bevor wir jetzt nur noch über die Ecke und die Zeit reden, will ich auch noch mal kurz die Bayern.
Ne? Ja, klar.
Also, ob man die jetzt mag oder nicht, das ist schon einfach beeindruckend, was ja. Die spielen.
Danke.
Und der Pass von Kimmich, also den habe ich mir 100 Mal angeguckt, gefühlt, immer wieder zurückgespult, weil der einfach so geil war und weil er sich auch einfach so schön umguckt, treibt den Ball nach vorne, guckt nach links, guckt nach rechts, weiß genau, ja. Jetzt läuft links Davis ein und dann spiele ich den da rein. Das ist ja auch perfekt an dem richtigen Punkt. Und das ist auch einfach schön anzuschauen. Also ich meine, die Meisterschaft ist eh entschieden und Freiburg hat man den Punkt natürlich gegönnt für die Leistung, aber es ist schon auch einfach, finde ich, als Fußballfan, also der dann auch wirklich gerne mal Fußball schaut manchmal, also das Spiel an sich, und dann so eine Mannschaft zuschauen zu können, die so viel Selbstvertrauen hat, aber auch einfach so gut ist. Also das finde ich toll und ich freue mich auf die Champions League.
Ja, und man muss ja auch so ein bisschen sagen, diese, ja, also in Anführungszeichen Emotionslosigkeit, die ja früheren Bayern-Mannschaften mal vorgeworfen wurde, wenn du dir den Jubel anguckst nach dem 3-2, also wirklich nach Abpfiff mit den Fans, du siehst schon, was denen das so bedeutet und dass sie da wirklich Bock drauf haben und das, also, ne, du hast schon die richtigen Punkte gesagt, Till, aber das ist tatsächlich schon beeindruckend, mit was für einer Willensstärke die da reingehen und dass du halt irgendwann als Gegner eigentlich auch weißt, okay, irgendwie, also wir haben jetzt 85 Minuten durchgehalten und wirklich gut mitgegangen und haben die wirklich am Rande einer Niederlage gehabt. Das ist natürlich super demotivierend und das verstehe ich auch. Aber ich glaube auch Tom Bischoff hat dann nach dem Spiel gesagt, so ja, also ganz ehrlich, solche Spiele halt, ne, wo du aus der Geschlossenheit kommst, wie das Unterzahlspiel in Paris, auch die Spiele gegen Arsenal, und jetzt eben dieses Spiel, dass du da durch den Zusammenhalt zurückkommst, das sind irgendwie nochmal die schöneren Siege oder die schöneren Punktgewinne. Und das fand ich erstens von so einem Spieler, der noch relativ jung ist, sehr bemerkenswert. Und dann natürlich nochmal für Freiburg in gleicher Linie mit Arsenal und PSG genannt zu werden, auch nicht so schlecht, können sie nicht, erstmal nichts kaufen. Aber das fand ich auch schon, fand ich irgendwie eine schöne Analyse, weil wie gesagt, das war ja schon so, dass man bei Bayern ab und zu auch mal das Gefühl hat, dass es eben nicht ein Team, was da steht, sondern einfach ein Verein, 11 Spieler mit sehr viel guter Einzelleistung, die haben sie immer noch, aber muss man schon sagen, und das wird auch sehr, sehr viel mit dem Trainer zu tun haben. Von daher gehe ich damit und sehr gut, dass du es nochmal angesprochen hast, dass es nicht untergeht.
Ich möchte es Freiburg nicht wegnehmen, aber Leverkusen war auch in der Aufzählung drin.
Ah ja,
Weil die da in Unterzahl gespielt haben.
Richtig,
und das macht die Reihe zwar vielleicht ein bisschen unattraktiver aus Freiburger Sicht, aber gleichzeitig unterstreicht es auch wirklich nochmal den Punkt, dass diese Mannschaft sich ihre Geschichten einfach auch daraus zieht, zu sagen, hier waren wir in Unterzahl und wir haben irgendwie für Ulreich irgendwie gespielt, der da irgendwie im Tor stand, obwohl niemand mehr damit gerechnet hätte. Vor 2 Tagen waren sie jetzt einfach lange in Unterzahl und die finden einfach ihre Punkte. Es waren immer die guten Bayern-Mannschaften, die ihre Storyline sich irgendwie so ein bisschen selber geschrieben hatten und ihre intrinsische Motivation für diese Spiele eben gefunden haben. Und so entstehen dann ja auch diese Rekorde von wegen meiste Tore geschossen. Das ist ja auch kein Zufall, dass die Lewandowski-Saison, wo er so viele Tore geschossen hat, auch so eine Saison war, wo es einfach intern gestimmt hat, wo man sich seine eigenen Geschichten geschrieben hat. Und das ist einfach wirklich die allergrößte Kunst. So, und das sagen die auch immer wieder. Und es ist schwer, wenn man irgendwie einzeln nur da ist und dann irgendwie ein Spiel sieht und sagt, ja, haben sie super gespielt. Aber über 34 Spieltage plus Champions League immer zu performen, das ist ja wirklich Wahnsinn. Dass du da immer noch deine Motivation findest, das ist eine ganz, ganz beachtlich so, und die ist einfach nicht schnell nachzumachen. So.
Trotzdem natürlich Freiburg, ich habe eben fälschlicherweise gesagt, sie haben keine Doppelbelastung mehr. Mea culpa, sie sind natürlich noch in der Euroleague dabei und haben jetzt eben das Heimspiel gegen Celta Vigo, Heimspiel gegen Mainz 05 und dann auswärts gegen Celta Vigo und gegen Heidenheim. Also auch da bin ich mal gespannt, ob das vielleicht dann doch körperlich oder fitnesstechnisch noch ein paar Körner gekostet haben wird. Aber man spielt ja erst Donnerstag dann in der Europa League für den FC Bayern. Wir haben es jetzt alle schon sehr oft gehört. Es geht jetzt am Dienstag auswärts zu Real Madrid, auswärts zu St. Pauli, dann zu Hause gegen Real und zu Hause gegen den VfB Stuttgart. Also da haben wir auch sicherlich für Bayern gerade, und dann ist ja auch noch sowohl für Freiburg als auch für Bayern übrigens ja sogar Dreifachbelastung. Guck mal, ich bin ja fantastisch vorbereitet, weil man ja in den DFB-Pokal die Halbfinals da dann auch Ende April noch hat. Sorry dafür, liebe Freiburg-Fans. Ich hoffe, ihr habt das Segment erst zu Ende gehört, bevor ihr wütend in die Tasten tippt, auch wenn es in diesem Punkt natürlich berechtigt wäre. Aber wir sind am Ende dieser Sendung. Das heißt aber, wir haben noch eine Sache, die wir unbedingt hier erledigen müssen. Und das sind unsere Spieltags-Awards. Und ihr hattet jetzt hattet beide 3 Stunden Zeit, euch vorzubereiten. Ich weiß immer nicht, ob ihr die Kandidaten seid, die vorher schon welche haben oder im Laufe der Sendung. Aber Jan, Lukas, fangen doch gerne mal an. Wer ist dein MVP?
Man hat es im Main-Segment schon rausgehört. Für mich ist es einfach ein Spieler, der wirklich der Unterschiedsspieler des Spieltags war, mit Philipp Tietz im Sturm, der Football-Heritage-mäßig als Mittelstürmer, meine neue Lieblingsfloskel, der wirklich einfach 2 wunderschöne Stürmertore gemacht hat, der sich einfach in diesen 1-gegen-1-Duellen unnachahmlich durchgesetzt hat und eine extrem starke Mittelstürmerleistung abgeliefert hat. Deswegen mein MVP, Philipp Tietz.
Till, wer ist es bei dir?
Ja, dann werde ich eben so offensichtlich an die Sache rangehen und Tom Bischoff nennen. also ich meine, der muss genannt werden. Wahrscheinlich hättest du es dann am Ende getan, aber
alles gut.
Ich habe auch noch einen anderen. Wenn du möchtest, kannst du auch Tom Bischoff
haben. Nein, mach ruhig.
Tom Bischoff, dass er die 2 Tore schießt. Der hat auch im Interview danach nochmal gesagt, dass Kimmich unter der Woche zu ihm gekommen ist und meinte, Tom, trau dich doch mal endlich im Spiel, weil er im Training wohl auch schon ab und zu mal einen hat gucken lassen. Und dann schießt er in so einer Situation seine ersten 2 Tore für die Bayern mit links und mit rechts, was ja auch nochmal dafür spricht, was er für eine unglaubliche Qualität hat. Und dann mittlerweile auch als Linksverteidiger eigentlich nominell. Also das war dann am Ende egal bei dem Spiel, wer wo gespielt hat bei den Bayern. Aber ja, lässt auf eine große Zukunft hoffen. Und ich kann mich auch gut erinnern, als er vor einem Jahr seinen Wechsel nach München verkündet hat, dass es da auch Stimmen gab, die meinten, ja, ist das nicht zu früh und warum und so weiter und so fort. Und er hat total seine Rolle gefunden in dem Bayern-Ensemble auf verschiedenen Positionen. Und mit dem werden wir in der Nationalmannschaft und in der Bundesliga, glaube ich, noch viel Spaß haben. Und da freue ich mich drauf.
Ja, ich bin jetzt mal gespannt. Magst du sagen, wer dein zweiter MVP gewesen wäre?
Kobel hätte ich noch gehabt.
Okay, ich nehme tatsächlich auch einen Dortmunder und dann ist es also Julian Brandt irgendwie, weil er zumindest ein Tor schießt und ein Tor vorbereitet und er, also ohne ihn per se wären halt keine Tore gefallen, könnte man glaube ich sagen. Und dann nach der Kritik, die es ja auch durchaus nicht nur an Brandt, sondern auch am BVB gab, finde ich, gehört das trotzdem irgendwie noch da rein. So. Wen haben wir denn für dich zu wenig besungen, Jan-Lukas?
Oh, ich darf schon wieder vorlegen.
Ja, wir machen das jetzt immer durch, sonst kommen wir hier durcheinander okay. Mit meinen Notizen, das geht nicht gut.
Okay, hab ich echt überlegt, weil ich hätte einerseits gerne Kovac gehabt, nach dem Motto, es wird so viel auf den BVB draufgehauen, aber es war einfach, er hat die perfekte Ausrichtung gefunden. Kandidat war für mich auch Kompany, der einfach diese, von außen habe ich ja gerade schon gesagt, diesen Impuls nochmal gebracht hat, zu sagen, ja, okay, es steht 0-2, es ist die 75. Minute, aber wir ziehen das Ding noch. Dann würde ich gerne eigentlich Kaminski nehmen, der hat aber diese Großchance in der ersten Halbzeit vergeben. Der ist aber wieder extrem umtriebig gewesen, super viel gelaufen, hat im Prinzip sowohl die beiden Stürmer vorne unterstützt, als auch im Dreier-Mittelfeld ist er viel gelaufen.
Man sieht Till nur, wie er so denkt, so hallo.
Jetzt müssen wir gleich gar nicht mehr, weil er hat schon die ganzen Unsung Heroes besungen. Nee, aber
ja, ich bin einfach noch unentschieden. Aber wenn ihr auch noch andere drin habt, dann gehe ich mit Kaminski. Einfach, weil er einfach einen extrem großen Aufwand immer betreibt und ein 2-2 in Frankfurt ist ja auch okay.
Ja, und weil man auch sagen muss, er hat sich ja total, ist ja bei sich geblieben, ne? Nach der Großchance hat er dann und dem schlechten Ballkontakt da immer bei Malas Ding hat er dann später noch sein Tor geschossen. Aber ich hatte den gar nicht auf der Liste. Und da ich Glatzel schon ziemlich viel besungen habe, werde ich einen anderen Spieler nehmen. Bei Union, Andras Schäfer. Der hat die Saison nicht leicht. Pendelt immer so zwischen Bank und Mannschaft. Der ist ein bisschen zum Opfer der Sache gefallen, dass sie jetzt häufig mit drei Spielern vorne spielen und nicht mehr mit drei Zentralmittelfeldspielern. Aber die Szene, wie er gegen Irvine gefoult wird und Irvine die rote Karte kriegt, bringt Schäfer eigentlich total auf den Punkt, was er mitbringt. Also das war nämlich, glaube ich, gar nicht Irvines böse Absicht, ihm da so auf Schienbein zu treten, aber Schäfer hat sich, trotzdem das Spiel eigentlich durch war, in der Nachspielzeit da noch so reingeworfen in den Zweikampf und ist halt immer wieder einer, der mit Kopf voraus oder den Beinen voraus in dem Fall aber überall reingeht und wirklich teilweise auch auf seine eigene Gesundheit, obwohl er schon viele Verletzungen hatte, wenig Rücksicht nimmt, sondern sich immer total im Dienst der Mannschaft reinschmeißt. Und das meine ich in dem Fall wirklich positiv. Also der gibt wirklich einfach alles und das hat er auch in dem Spiel gemacht und ohne seine Leistung wäre das, glaube ich, nicht möglich gewesen, dass Union da einen Punkt holt. Und weil er, glaube ich, sich für seine Karriere auch mal andere Sachen vorgestellt hat, als immer nur der Ausputzer zu sein, will ich ihn einmal hier hervorheben.
Sehr schön. Ja, ich habe mich tatsächlich für Moritz Nikolas entschieden, weil wir haben ihn so ein bisschen besungen, aber ich finde trotzdem, dass er, dass Gladbach es unter anderem vielleicht doch noch verlieren könnte und die zwei Male, wo Heidenheim dann vielleicht doch den gute Position hat, war er für mich da. Man könnte auch noch, also ich würde zwei Torhüter tatsächlich, ich mache jetzt einfach meine eigenen Regeln. Ich nehme tatsächlich Zetterer und Nikolas, weil ich finde zwei Torhüter für die vielleicht. Also es sind 2-2-Spiele, deshalb beides 2-2-Spiele, deshalb wirkt es vielleicht ein bisschen merkwürdig, aber ich finde trotzdem, dass es so die waren, die dann doch noch dafür gesorgt haben, dass man das Spiel nicht verloren hat. Ja, und jetzt bin ich doch so und sage, Till, du darfst anfangen mit dem Moment des Spieltags.
Ja, da habe ich mich ein bisschen hin und her überlegt. Ich werde jetzt einfach mal nur einen nennen von den verschiedenen Momenten des Spieltags, die ich hatte. Und das ist für mich die Rettungsaktion von Finn Dahmen nach dem Pass von Schlotterbeck, wobei passend ein Euphemismus ist für einen absoluten Scheißball, den er halb hoch aufs eigene Tor schlägt und Damen darf natürlich nicht in die Hand nehmen und im Fallen nach hinten spielt er mit seiner Brust an die Latte. Da habe ich ihn schon sehr viel bewundert für diese Körperbeherrschung und ohne die Aktion wäre das Spiel sicherlich nicht mit einem Punkt für Augsburg ausgegangen. Von daher tolle Aktion und sah sehr beeindruckend aus.
So, ja, Lukas, jetzt sagst du.
Ich bleib mir treu und sag ein Runner-up, und das ist also zweiter Platz, der ist für mich Tietz, wie er nach dem Spiel wirklich sagt, ja, also wichtiger als die zwei Tore sind für mich der Jahrestag mit meiner Frau. Das fand ich irgendwie extrem sympathisch, dass er so den Blick aufs Große und Ganze gefunden hat. Den habe ich aber ja schon als MVP, deswegen gehe ich hier auch mit einer Szene aus dem Spiel zwischen HSV und Augsburg, wo so ein Handstand im Prinzip passiert, weil Vuskovic und also über Gregoritsch drüber fällt und dann fängt er sich so ein bisschen mit den Händen ab und bleibt bestimmt 3 Sekunden in so einer Art Handstand stehen. Und das fand ich irgendwie spektakulär. Und für mich ist das jetzt ein ganz ganz unfußballerischer Moment des Spieltags. Und ich bin mir sicher, dass ich Eva deinen Moment weiß, aber ich sag's hinterher erst.
Damit bin ich mir gar nicht so sicher. Also ich muss trotzdem einmal sagen, noch ein Honorable Mention für Tietz, er spricht ja nicht nur den Jahrestag mit seiner Frau an, sondern auch noch hatte ja nach dem Torjubel, hat er so, ich glaube, ich weiß nicht, ob es ein Schienbeinschoner, wenn man das Schienbeinschoner nennen darf, hochhält, aber das ist ein Bild, was seine Tochter gemalt hat, weil die zu ihm gesagt hat, Papa, du musst auch eigentlich nur Tore schießen als Stürmer, das kann ja wohl nicht so schwer sein. Und deshalb hat er das hochgehalten, das fand ich tatsächlich sehr süß, aber mein Moment des Spieltags ist tatsächlich trotzdem auch bei Hoffenheim und Mainz, und das ist dass unter anderem Grischa Prömel sich auch aktiv dafür eingesetzt hat. Es gab einen Spieltag, um auf MECFS aufmerksam zu machen. Olli Baumann ist deshalb eben auch mit nicht mit einem Kind, sondern mit 2 Schuhen angelaufen, um eben darauf aufmerksam zu machen, dass ja, das eine Krankheit ist, der noch sehr, sehr viel Forschung fehlt. Geht ja auch um diese Empty Stents, was ja auch eben von hier von UserInnen aus dem Forum beziehungsweise im Discord mitgetragen wird. Und ich finde das sehr gut, dass eben auch ein Spieler da mal aktiv mit dabei ist und darauf aufmerksam macht. Und deshalb ist das tatsächlich mein Moment des Spieltags. Gab es natürlich schon von einigen anderen Vereinen. Trotzdem, da Grüße nach Hoffenheim, gute Aktion. Und wenn jetzt sagst du, Jan Lukas, was dachtest du, sage
ich? Dann lag ich natürlich falsch, war dass ich auch ein bisschen übertrieben, dass ich es weiß, aber ich hätte hoch bei dir im Kurs gesehen den fliegenden Stuhl in Stuttgart. Den hast du wirklich so oft hervorgehoben.
Zweimal. Ja. Aber ich fand es, also, naja, im Endeffekt muss man ja trotzdem sagen, man wirft keine Stühle, bitte. Ja.
Einfach, weil es ein lustiges Bild war, wie diese eine Kamera so perfekt einfängt, wie aus dem Nichts einfach dieser random Stuhl Richtung Rasen fliegt. War schon auch ein Kuriosum des Spieltags.
Das stimmt. So ein paar Kuriosumme. Was ist das?
Kuriositäten.
Kuriositäten, vielen Dank. Ja, super. Ich hatte nie ein deutscher K. Ich muss das nicht können. Aber haben wir es auch geschafft, und dann bedanke ich mich recht herzlich bei meinen Gästen. Zum einen Jan-Lukas Elskamp. Danke, Jan-Lukas. Hat wieder sehr viel Spaß mit dir gemacht.
Dankeschön, und mir auch.
Dann natürlich auch Till Oppermann. Schön, dass wir auch mal wieder zusammen eine Sendung gemacht haben. Ich hoffe, dir hat es auch so viel Spaß gemacht wie uns beiden.
Ja, absolut. Ich hatte großen Spaß.
Sagte er mit so leichten Grinsen im Gesicht. Dann wünsche ich euch jetzt eine erfolgreiche Woche. Nächste Woche sitzt Max wieder hier. Ich freue mich auf euer Feedback. Seid nett zueinander, seid nett in den Kommentaren. Und ja, genießt diesen Schlussendspurt. Ich werde es auf jeden Fall, vor allem mit Blick auf die zweite Liga, nicht tun.